Attention.
Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sakic.
Die Big Show. Jetzt.
Big Show 603, unser heutiges Programm. Los geht's mit zunächst mal zwei Fußballteilen mit Frank Fligge, mit Andreas Renner und mit Sven Schröter. Danach noch ein dritter Teil, wo wir uns mit Martin Konrad, uns im Sinne von ich, mich mit Martin Konrad über die Österreicher unterhalte. Dann ein Parforce-Ritt durch verschiedene Ligen in Deutschland. Zunächst theoretisch durch die BBL mit Michael Körner, ist dann ganz was anderes geworden, wie es halt oft so ist mit Körni. Dann Handball mit Uwe Semrau, da sind wir ganz, ganz nah dran am Thema. Noch näher dran in den DEL-Playoffs dann mit Franz Büchner und mit Jan Lüdecke. Motorsport mit Eddie Milke und mit Stefan Weiß-Heinrich in der MotoGP, vor allem ist es ja wahnsinnig rund gegangen. Und zu Formel 1 kommt dann Stefan Ehlen dazu. Auch kein Spaß, denn am Wochenende, doch, das ist ein großer Spaß eigentlich, außer dass es nicht spannend ist. Aber am Wochenende gibt's dann eben die nächste Station in Australien. So, dann Major League Baseball. Die Saison geht los, Opening Day steht an und Axel Goldmann und Tom Heberlein kommen mit den Basics um die Ecke. Danach noch ein NBA-Teil mit Sepp Dumitru und hinten raus Tennis mit Paul Häuser und mit Jörg Almaroth. Big Show 603. Durchatmen, ich bin soweit. Big Show 603, also wir legen los mit Fußball-Tundis in einer Dreierrunde. Zum einen mit Sven Schröter von Sky. Guten Morgen, lieber Sven.
Guten Morgen, grüße dich.
Dann Andreas Renner von der Zone und Sport 1, wenn es um die XFL geht. Servus, Andreas.
Hallo.
Und nach längerer Zeit mal wieder dabei, Frank Fligge. Servus, Frank.
Hallo, in die Runde.
Ja, möglicherweise kommen wir auch auf das Tuchel-Nagelsmann-Thema, weil es hat ja noch wirklich nicht jeder dazu alles gesagt. Es ist zwar alles gesagt und nicht von jedem, um Karl Valentin zu zitieren, aber vielleicht ein Wort. Sven, ich fange gerne mit dir an zu den Testspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten du gesehen hast, aber diese Idee, dass in diesen Testspielen wirklich getestet wird, ist jetzt einigen Super-Experten wie Lothar Matthäus und Dietmar Hamann sauer aufgestoßen. Vielleicht auch aufgrund der ersten, ich glaube 26 Minuten waren es gegen Belgien. Wie siehst du die ganze Gemengelage im deutschen Nationalteam-Fußball?
Boah.
Ich weiß, eine leichte Frage, ja, eine leichte Frage zum Auftakt. Ja, muss so sein.
Ja. Es ist tatsächlich diffizil. Natürlich, das sind Testspiele werden wir jetzt aber bis auf Weiteres ohnehin nur noch haben. Aber ich denke, es macht grundsätzlich natürlich Sinn, was zu probieren. Es standen nicht alle zur Verfügung und so weiter und so fort. Insofern sind naturgemäß Ergebnisse dann ja eigentlich erstmal zweitrangig. Ich glaube aber nach diesen Erlebnissen der letzten Monaten im Hinblick auf die WM ist es dann vielleicht auch ein bisschen anders. Dann spielen die Ergebnisse eben doch eine große Rolle, weil die Gesamtgemengelage, die du angesprochen hast, natürlich hochkompliziert und komplex ist und das Vertrauen und die Zuversicht im Hinblick auf die Nationalmannschaft im extremsten erschüttert ist. Insofern sind Siege dann schon auch wichtig. Und ein 2-0-Sieg gegen Peru hilft dann natürlich, sagen wir mal, nur sehr, sehr kurzfristig. Die ersten paar Minuten gegen Belgien waren dann schon erschreckend. Kann alles passieren. Man muss sehen, wer auf dem Platz stand. Aber es macht halt nicht unbedingt Laune und es macht auch nicht zuversichtlich. Und ich kann die Kritik zum Teil verstehen. Was mir unglaublich fehlt, ist die gerade Linie, ist im Prinzip der Plan. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch nach dieser verkorksten WM, ähnlich wie nach der WM 2018, im Prinzip alles erstmal so weitergeht. Und man einfach irgendwie hofft, es wird schon gut gehen bis zur EM. Irgendwie wird sich diese Mannschaft schon finden und irgendwie wird schon gut gehen. Und ich glaube, diesen Gedanken, den müssen wir irgendwann mal begraben. Ich denke, dass es eine absolute Klarheit im Spielsystem geben muss, dass es auch möglichst schnell eine Herausbildung einer wirklichen Stammmannschaft, Kernmannschaft geben muss, die dann die Chance bekommen muss, sich entsprechend auch einzuspielen. Da muss man sich relativ zeitig festlegen, bis auf ein, zwei Positionen vielleicht. Und das ist auch die Kernaufgabe des Bundestrainers. Und das muss er dann auch aushalten, dass da natürlich Gegenwind kommen wird von allen möglichen Seiten. Das ist die ureigenste Funktion, die er ausfüllen muss. Und die beiden Testspiele würde ich jetzt nicht ganz hoch hängen, aber im Hinblick auf das, was dann kommen wird, muss man frühzeitig darauf aus sein, eine Kern- und Stammmannschaft herauszukristallisieren und nicht dann wieder 2 Jahre rumzumachen oder 1,5 Jahre rumzumachen, bis man dann irgendwann mal feststellt, naja, jetzt machen wir es doch ganz anders als die letzten Monate.
Frank, jetzt war Hansi Flick natürlich in dieser speziellen Situation, dass am Samstag dieses Topspiel ansteht zwischen FC Bayern und BVB. Und ich glaube, in der Süddeutschen wurde auch nachgerechnet, die Minuten aufgerechnet, die die Dortmunder gespielt haben und die Bayern gespielt haben. Aber muss sich da Hansi Flick wirklich so sehr drum kümmern oder müsste der dann nicht vielleicht ein bisschen egoistischer sein?
Ich glaube, er war in einem gesunden Maße egoistisch und ich finde auch, das muss er sein. Also er hat einen Job, ne? Er ist Bundestrainer und er muss die Mannschaft auf ein Turnier im eigenen Land vorbereiten. Und er hat ja ohnehin das Problem, dass diese Phasen, die du normalerweise zwischen großen Turnieren hast, die immer 2 Jahre sind und fix definiert sind, die sind jetzt in letzter Zeit durch Corona und durch diese verschobene WM in Katar sind die ja irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten und die Vorbereitungszeit jetzt auf die EM ist halt auch kürzer, als es normalerweise wäre. Und ich finde, du hast in solchen Rhythmen von 2 Jahren eigentlich immer so ein Jahr, wo ganz viel getestet und experimentiert wird und dann hast du ein Jahr, wo du dich gezielt und konkret dann auch mit einer sich abzeichnenden Stammmannschaft und mit einem sich konkretisierenden Spielsystem aufs Turnier vorbereitest. Und ich glaube, dass Hansi Flick diese Phase des Rumexperimentierens dann auch mit der Sommerpause beenden wird und wir werden im zweiten Halbjahr dann erleben, dass er da Flöcke einschlagen wird und dass sich eine Mannschaft abzeichnet und muss sich auch eine Hackordnung neu bilden, weil man weiß nicht, ob Manuel Neuer nochmal zurückkommt und ob Thomas Müller nochmal eine Rolle spielt und Mats Hummels ist eh schon raus. Also das sind ja alles so Spieler, die in den letzten Jahren auch bei großen Turnieren diese Mannschaft schon ein Stück weit in der Hierarchie auch geführt haben und das wird da in Angriff nehmen müssen nach der Sommerpause und dann werden wir, glaube ich, erleben, dass er da auch mit einem gesunden Maß an Egoismus sich auch gegenüber den Vereinen da natürlich dann positionieren muss, klar.
Ja, Andreas, ich kann mich erinnern, ich war einmal jetzt nur noch vielleicht auf diese Testspielphase oder auf die Länderspielphase zurückzukommen, ich war einmal zu Gast und das war sehr, sehr nett, vom DFB über bestimmte Kontakte eingeladen in Nürnberg und ich glaube, das Spiel war gegen Belgien und ich konnte, es war auch ein Testspiel, ich konnte die deutsche Nationalmannschaft als solche fast nicht erkennen, weil ich die Hälfte der Spieler eigentlich nicht dort verortet hätte. Ist es nicht auch ein kleines bisschen ein schlechter Dienst am Publikum? Also in Köln war die Hütte voll und die Leute waren gewissermaßen trotzdem begeistert, aber sollte nicht tatsächlich schon jetzt vielleicht die ganze Kapelle aufmarschieren?
Ist das nochmal eine Frage an mich oder
geht's an Andreas?
Okay. Also das erste Problem ist ja, definiere mal, was die Kapelle ist.
Weil, ja, ich frage mich, wenn ich jetzt drauf schaue, wer hat gefehlt?
Wir haben doch gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns gebracht, die ergebnistechnisch nicht sehr erfolgreich war und dann sind die Rufe immer laut, dass jetzt dann doch sich dringend was ändern muss. Und wenn sich jetzt dann was ändert, dann müssen halt neue Namen dazukommen, dann passiert das, was du jetzt beklagst, nämlich da laufen dann halt welche rum, die nicht jeder kennt. Ich glaube, Also ich glaube, rund um die Nationalmannschaft ist insofern ein bisschen eine ungute Situation entstanden. Und da möchte ich nochmal auf Dinge Bezug nehmen, die Sven gesagt hat. Sven hat gesagt, naja, WM 2018 war eine Enttäuschung und danach ging es weiter wie zuvor. Naja, wir haben mit dem gleichen Bundestrainer weitergemacht, aber der Bundestrainer hat von einer extremen Ballbesitzphilosophie auf Konterfußball umgestellt. Stärker kann man die Spielweise einer Mannschaft nicht verändern. Dann wurden Leute aussortiert wie Hummels und Müller, weil die bei der WM 2018 nicht gut waren. Als dann aber mit der neuen Philosophie die Ergebnisse nicht gepasst haben, hat man wieder alles umgeworfen, weil es extrem viel Druck von außen gab, weil es hieß, das geht so nicht und Hummels ist gut in Form und Müller ist gut in Form, die müssen wieder zurückkommen. Dann waren sie wieder mit dabei. Und irgendwann hat das dann die Entwicklung dann dafür gesorgt, dass ein neuer Bundestrainer kam. Und was jetzt Hansi Flick angeht, muss ich eins ganz klar sagen, da sehe ich halt nicht, dass da eine klare Linie fehlt. Hansi Flick macht das, was er immer macht und er hat sich nicht geändert und was anderes sollten wir nicht erwarten, wenn der Bundestrainer ist, nämlich der will den Ball haben und der will extremes Pressing spielen und den Ball in der gegnerischen Hälfte wieder zurückerobern. Das ist die Art und Weise, wie er immer beim FC Bayern gespielt hat und so spielt er auch mit der Nationalmannschaft. Warum das jetzt gegen Belgien schiefgegangen ist, naja, wenn man extrem hoch in der letzten Linie steht, muss man halt mit dem Pressing versuchen in der gegnerischen Hälfte dafür sorgen, dass kein Druck auf die letzte Reihe entsteht, damit die Gegner nicht Konter spielen können. Und genau die Abläufe haben nicht funktioniert. Die sind aber auch im Rahmen von so einer kurzen Vorbereitung von der deutschen oder von irgendeiner Fußballnationalmannschaft relativ schwer einzuschleifen. Und dann hast du halt gegen Belgien ein paar Weltklasse-Spieler, die laufen dir halt weg und schießen Tore. Und deswegen war die erste Halbzeit desaströs. Und die Reaktion darauf war ja, und das war ja jetzt dann tatsächlich eher Flick-untypisch, dass er mit Emre Can noch einen defensiv denkenden Sechser eingebaut hat. Das war die Reaktion darauf. Danach wurde es besser. Das ist vielleicht auch der Weg für die Zukunft. Aber trotzdem glaube ich eben schon, dass diese deutsche Fußballnationalmannschaft eine ganz klare Linie hat. Man kann jetzt sagen, die gefällt mir nicht. Aber dann muss man den Trainer feuern. Ich glaube nicht, dass Hansi Flick sich grundsätzlich ändern würde. Ich glaube, in der Gesamtgemengelage muss man halt auch einfach sehen, weil bei den Diskussionen, die dann stattfinden, der eine hätte gern dies, der andere hätte gern das. Alle sind irgendwie mies drauf, wenn sie über die Nationalmannschaft reden, aber nicht alle wollen das Gleiche. Man wird nicht alle Leute glücklich machen können, außer die Ergebnisse stimmen. Und letzten Endes ist das was das Publikum will. Aber so ein Spiel wie das gegen Belgien, glaube ich, hilft der Nationalmannschaft mehr als ein lockerer Sieg, keine Ahnung, gegen Liechtenstein oder so. Das war jetzt eine Herausforderung, das war jetzt ein Gegner, wo man tatsächlich sagen würde, die sind eigentlich mit uns ungefähr auf Augenhöhe. Und da haben wir die erste Halbzeit schlecht ausgesehen. Und das ist, glaube ich, jetzt eher ein Anstoß, sich ein paar Dinge zu überlegen, die man im Kleinen verändern kann, um solche Probleme zu verhindern. Als wenn man jetzt irgendein anderes Spiel hat, das man locker gewinnt, aber das halt gegen einen Gegner ist, der deutlich unterlegen ist. Aber die Diskussion, das ist in Fußball Deutschland immer so, die Diskussion, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, werden nicht weggehen. Und man hört eine unglaubliche Kakophonie von Stimmen, die alle jeder was anderes fordern.
Ist es aber.
Ja, aber darf ich kurz was dazu sagen? Natürlich. Weil das ja, weil Andrea das jetzt angesprochen hat. Also, es ist ja ein ganz großer Unterschied zwischen auch einem Vereinstrainer und einem Bundestrainer. Und zwischen einer Nationalmannschaft und einer Vereinsmannschaft. Denn der Bundestrainer hat schon die Möglichkeit, natürlich ein Spielsystem noch konsequenter durchzusetzen, weil er natürlich nicht einen Kader von 25, 27, 28 Mann hat, aus dem er sich dann bedienen muss und mit 5 Verletzten und wie auch immer er dann improvisieren muss, sondern letztlich hat der Bundestrainer die Möglichkeit zu berufen, wie auch immer. Vielleicht nicht immer die Besten, aber diejenigen, die es auch spielen können. Und die Problematiken in diesem Spielsystem, gerade was die Konteranfälligkeit angeht, die Instabilität in der Defensive, das ist nun was sich seit Jahren durchzieht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Maßnahmen, das zu beheben, auch jetzt nach der WM, und das war ja das Kernproblem, eines der vielen Kernprobleme bei der WM, dass das entsprechend konsequent angegangen wird. Immer mit eher defensiv ausgerichteten Außenverteidigern, mit Viererkette, wie auch immer, oder eben dann eher offensiv orientiert, da ist mal so und mal so. Und ich glaube, dass da die ganz klare Linie nicht zu erkennen ist. Das sehe ich nicht so wie Andreas.
Frank, nicht, dass du das jetzt entscheiden musst, aber der Andreas hat den Namen Emre Can genannt und ich erinnere mich, dass Andreas vor Jahren, ich glaube, als Emre Can damals zum BVB gekommen ist, Emre Can als großen Ballverschlepper
Ballschlepper,
sondern Ballschlepper uns angepriesen hat. Jetzt, wenn ich die Kritik...
Da darf ich ganz kurz noch, bevor Frank was dazu sagt, erklären, was damals gemeint war. Es ging um die Art und Weise, wie Emre Can Fußball spielt. Und Emre Can ist ja ein defensiv orientierter Sechser, aber das ist keiner, der in ein Manchester City Passspiel passt, also kein Ballverteiler, sondern einer, der gerne wie Lothar Matthäus früher den Ball hinten nach vorne stürmt. Das war gemeint damit.
Gut, Frank, und jetzt lese ich aber nur mehr Gutes über Emre Can. Hat er wirklich sich in den letzten Monaten unverzichtbar gemacht, auch beim BVB?
Ja, ich glaube, das sieht fast ein Blinder mit dem Krückstock, dass das so ist. Da ist was passiert, ne? Zwischen dem Beginn der Fußball-WM, also dem Beginn der Winterpause in der Bundesliga und dem neuen Jahr. Der hat viel gesprochen mit Edin Terzic. Der ist tatsächlich offenkundig auch in sich gegangen. Er selber sagt das ja auch immer wieder, dass er sich auch Spiele angeschaut hat, nochmal analysiert hat aus der Hinrunde und Fehlerketten gesehen hat. Und Emre war eben einer, der den Ball dann nicht mehr geschleppt hat irgendwann, sondern den Ball häufig vertändelt hat, der ins Dribbling gegangen ist, ins Risiko gegangen ist und das in Halbräumen, in der eigenen Hälfte, wo es total gefährlich ist, weil er dann häufig in der Situation war, dass er den Ball in einem Raum verloren hat, wo es nicht mehr zu reparieren war, wo keiner mehr dahinter war, da sind Gegentore draus entstanden und dass diese Fehlerketten hat man abgestellt und er hat vielleicht auch dann nochmal eine andere Einstellung insgesamt zu seinem Spiel gewonnen und spielt jetzt, seit die Liga wieder begonnen hat, ist das wirklich ein anderer Emre Can, der das tut, was er kann. Er bringt seine Physis ein, seine gesunde Aggressivität, die manchmal auch übrigens in den letzten Jahren eher eine ungesunde Aggressivität war, ne? Viele gelbe Karten bekommen hat, die unnötig waren. Auch das hat er jetzt ein Stück weit abgestellt. Also er ist jetzt im Moment beim BVB, um so einen alten Begriff nochmal aufzufrischen, den man häufig ja mit Bastian Schweinsteiger in Verbindung gebracht hat, sowas wie der Aggressive Leader. Und das macht er richtig gut. Und da hilft er dem BVB im Moment oder in den letzten Wochen massiv, weil er eine unglaubliche Stabilität reinbringt. Und wenn er so spielt und wenn er dann auch in der Nationalmannschaft so spielt, wie er das nach seiner Einwechslung am Dienstag gegen Belgien getan hat, dann ist er für jede Mannschaft ein Gewinn, definitiv.
Ich möchte noch eins anschließen, was jetzt die Beurteilung, also am Beispiel von Emre Can, ohne dass es jetzt tatsächlich um ihn geht, aber ich schaue mir zwei Mittelfeldspieler an und ich würde sagen, das wären diametrale Gegensätze in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Das eine ist Emre Can, das andere ist Toni Kroos. Mhm. Das sind die zwei diametralen Gegensätze, die man haben kann. Und ob die nicht gut oder Weltklasse sind, hängt davon ab, in welcher Spielweise sie eingesetzt werden. Ich kann nur nicht von Toni Kroos verlangen, dass er spielt wie Emre Can. Ich kann nicht von Emre Can verlangen, dass er spielt wie Toni Kroos. Das funktioniert nicht. Und wie gut die dann sind, deswegen tue ich mir immer schwer mit diesen Beurteilungen, das ist ein guter Spieler, das ist ein schlechter Spieler. Ein guter Spieler ist dann gut, wenn er seine Fähigkeiten in der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, richtig einsetzen kann. Und das hat was damit zu tun, wie der Trainer ihn einsetzt.
Kann, und das ist die letzte Frage für den ersten Teil, kann, Sven, ich stelle sie einfach dir, kann Emre Can dieses Traumduo des deutschen Fußballs, nämlich Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die irgendwie wie aneinander gewachsen wirken und die ja irgendwie auch Ilkay Gündogan bei der WM so ein bisschen, finde ich schon, also da ein ganz, ganz kleines bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, schon rausgemobbt haben, oder Hansi Flick hat ihn dann einfach rausgenommen. Kann Can dieses fantastische Duo sprengen, Kraft seiner Fähigkeiten?
Also ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Statistik nicht vorliegen, wie oft dieses Traumduo des deutschen Fußballs, das ich wusste noch gar nicht, dass
Ich lebe in München, weiß, okay. Es muss ein Traumduo sein.
Je nachdem, wen man fragt, vielleicht auch ein Albtraumduo.
Ich weiß nicht, wie oft die schon zusammen von Anfang an in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ich weiß es nicht, sicherlich einige Male, aber noch nicht so oft, dass ich von einem Traumduo reden würde. Also ich persönlich würde in der jetzigen Situation dieser Mannschaft, gerade auch mit den defensiven Schwierigkeiten, in der Form, in der Emre Can sich seit einigen Wochen befindet, in keiner Weise verzichten. Es ist, vollkommen wurscht, ob da ein Traumduo gesprengt wird. Emre Can ist für mich in dieser Form, die er im Moment beim BVB hat und auch zuletzt jetzt in der Nationalmannschaft gezeigt hat, absolut gesetzt.
Pause. Achso, nee, Frank, okay. bitte, Frank.
Ja, ganz kurzer Zusatz noch. Du siehst an diesem Emre Can und beim BVB jetzt ergänzt auch zum Beispiel an Karim Adeyemi oder an Julian Brandt tatsächlich auch nochmal, wie stark Fußball Kopfsache ist wirklich auch. Ne? Selbst auf diesem Niveau, selbst auf Profis, wo man ja eigentlich als Außenstehender immer sagt, Mensch, die müssen es doch können, die müssen es doch einfach jede Woche auf den Platz bringen. Da ist was passiert beim BVB, bei einigen Spielern und wenn das im Kopf dann funktioniert und die mit sich selber irgendwie klar sind, dann bringen die auch einfach nochmal 20-30% bessere Leistungen.
Jetzt aber Pause. Gleich mehr jetzt zum BVB, gleich mehr zu den Bayern.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubisch. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Ja, es geht weiter in der Big Show 603 mit dem Fußball, mit Sven Schröter, mit Andreas Renner und mit Frank Fliege, der natürlich aus allernächster Nähe die Zeit von Thomas Tuchel beim BVB miterlebt hat. Ich habe mal eine Karikatur gesehen vor Jahren, ich weiß gar nicht, wer sie gemacht hat, Frank, aber da ging es um den Machtwechsel in Deutschland, wo eben die Liebesheirat zwischen der SPD und der FDP abgelöst wurde durch die Zweckgemeinschaft zwischen der CDU und FDP damals in den 80er Jahren. Ist das jetzt eine Zweckgemeinschaft, die die Bayern mit Thomas Tuchel eingegangen sind und was bekommen die Bayern, wenn es denn so ist, in dieser Zweckgemeinschaft?
War einen guten und einen schwierigen Trainer.
Immer noch, immer noch.
Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt natürlich Thomas Tuchel seit längerer Zeit nicht mehr aus nächster Nähe erlebt, aber ich habe das hier in seiner Dortmunder Zeit schon sehr nah mitbekommen und das war ehrlich gesagt auch seinerzeit vom ersten Tag an kompliziert. Also das war nie so, dass das hier in Dortmund irgendwie so eine große Liebesgeschichte zwischen damals noch Michael Zorc, Thomas Tuchel, Aki Watzke und so gewesen ist, sondern Thomas Tuchel mit seiner Entourage und seinen Berater hier vor allem am ersten Tag schon mit einem Selbstverständnis aufgeschlagen ist, das seinerzeit für Irritationen gesorgt hat. Und wenn er sich diesbezüglich nicht deutlich geändert hat, dann stelle ich mir das in München, wo du immer noch einen Uli Hoeneß, einen Kalle Rummenigge, einen Oli Kahn, Hasan Salihamidzic rumschwirren hast und ja auch eine Reihe von Spielern, denen es jetzt nicht gerade an Selbstverständnis und Selbstvertrauen mangelt, stelle ich mir das schon schwierig vor, ne? Dass er ein exzellenter Trainer ist. Dafür sprechen seine Erfolge. Das zeigt auch die Art, wie er Fußball spielt. Wo er war, war er erfolgreich. Aber er war dann auch immer relativ bald wieder weg, weil es immer Probleme gegeben hat im Umgang miteinander, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und ich glaube auch, dass das in München so sein wird. Meine These ist, das wird kurzfristig gut funktionieren. Es wird aber mittelfristig und spätestens langfristig, und mit langfristig meine ich so 3 Jahre, Thomas Tuchel in München Probleme bekommen. Meine Überzeugung.
Bin ich ganz bei dir, Frank.
Mit 3 Jahren beim FC Bayern, da wäre ja beinahe Rekord.
Das wäre schon viel. Ich bin auch eher bei mittelfristig.
Jetzt hat, ich glaube, unser lieber Freund Raphael Honigstein oder war es Jan-Arge Fjørtoft, Andreas, irgendwie die These auch in den Raum gestellt, naja, dass Tuchel eben jetzt auch dafür angestellt wurde, um einen harten Cut vielleicht mal zu machen bei Spielern wie Neuer, vielleicht auch sogar beim heiligen Thomas Müller. Siehst du diesen Aspekt möglicherweise auch bei der Verpflichtung von Thomas Tuchel?
Also, ich meine, dass das irgendwann mal passieren muss und dass sowas natürlich auch immer verdammt schwierig ist für Vereine, wenn man Spieler hat, die über Jahre hinweg den Verein geprägt haben, und über Thomas Müller und Manuel Neuer kann man ja jetzt nun uneingeschränkt sagen, das sind Spieler, die Teil ihrer Karriere Weltklasse waren. Ja, sich von so Leuten zu trennen, ist immer kompliziert. Und da gibt's auch keinen guten Weg, weil es gibt die Möglichkeit, dass man sich irgendwann mal trennt, bevor sie wirklich ganz klar ihr Leistungsvermögen nicht mehr abrufen können, aber dann gibt's halt viel Kritik von außen oder man hält zu lange an ihnen fest und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo jeder sieht, das geht jetzt überhaupt nicht mehr und das ist auch unschön und vor allen Dingen schadet's dann der erfolgreichen Arbeit der Mannschaft. Das heißt, aus meiner Sicht ist in so einem Fall ohnehin immer besser, lieber ein Jahr zu früh zu sagen, wir beenden das, als ein Jahr zu spät. Aber den genauen Zeitpunkt zu finden, ist halt extrem schwierig. Irgendjemand wird das tun müssen. Und sagen wir mal so, Thomas Tuchel wird sich vielleicht mit der Entscheidung nicht so schwer tun wie ein Hansi Flick. Also zum einen, vor allen Dingen, weil die Persönlichkeit dann vielleicht auch anders ist und mir schon gut vorstellen kann, dass Thomas Tuchel eben da auch einen klaren Blick auf die Qualitäten der Spieler hat und irgendwann dann halt auch mal sagt, das reicht mir nicht mehr, jetzt müssen wir was tun.
Aber Andreas, darf ich da ganz kurz rein? War das nicht immer die große Stärke des FC Bayern unter Uli Hoeneß, dass man es hinbekommen hat, sich auch von Spielern wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Mario Basler, anderen zu trennen, an dem Punkt, wo man gesehen hat, die sind jetzt über ihren Zenit hinweg oder sie kommen an ihren Zenit und wir ziehen lieber jetzt die Leine und trennen uns von ihnen. Ich finde, das war immer so ein Defizit hier in Dortmund, insbesondere unter Niebaum Meier, aber auch später, dass man das genau nämlich nicht hinbekommen hat. Ja, erinnere mich an Niebaum, der seinerzeit an Spielern wie Reuter und Kohler und so festgehalten hat, als sie längst über ihren Zenit hinweg waren. Und dann haben die nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen und dann nochmal eine. Und dem Ergebnis, das man dann auch kennt. Ne? Und Ottmar Hitzfeld war damals Trainer in Dortmund und hat gesagt, wir müssen an den Kader dran. Und man hat ihn nicht gelassen, weil man diese Nibelungentreue zu diesen Spielern aufrechterhalten hat. Und das kriegen die Bayern jetzt komischerweise irgendwie nicht mehr hin. Und da finde ich es, da zeigt dann natürlich auch eine Führungsschwäche, wenn sie sagt, jetzt muss ich mir einen Trainer holen, der das für mich managt. Also ich finde, das ist schon die Aufgabe eines sportlichen Leiters und einer Vereinsführung, das zu tun.
Da gebe ich dir natürlich recht. Es geht ja auch, also Problem ist bei Manuel Neuer, dass sagen wir mal, das, was passiert ist an Formkrise, das geht auf die Fußball-WM zurück und danach war er verletzt und jetzt muss man erst mal gucken, in was für einer Verfassung kommt der wieder zurück. Bei Lothar Matthäus und FC Bayern habe ich nur gerade gedacht, ja, die haben den dann irgendwann mal ins Ausland abgegeben, aber ich erinnere mich, dass sie ihn mit gefühlt 53 Jahren wieder zurückgeholt haben, um in der Bundesliga Libero zu spielen, deswegen, das habe ich auch noch so im Hinterkopf sitzen. Es ist auf jeden Fall immer schwierig, weil sehr viele Emotionen mit den Spielern verbunden werden. Klar. Aus dem Publikum heraus. Und man kann halt auch die eigenen Fans gegen sich aufbringen, wenn man sich von vertrauten und bekannten und liebgewonnenen Gesichtern dann halt irgendwie früher trennt, als es unbedingt sein muss. Dann gehen die irgendwo anders hin und haben noch ein gutes Jahr. Dann heißt, siehst du mal, was war das für ein Fehler? Also da den richtigen Weg zu finden, ist immer schwierig. Und was jetzt Tuchel angeht, das ist ja jetzt eine Entscheidung, die sowieso der nächste Trainer irgendwann, ob der Tuchel oder irgendwie anders heißt, die Entscheidung muss jetzt irgendwann mal getroffen werden beim FC Bayern. Was passiert mit Thomas Müller? Was passiert mit Manuel Neuer? Wie das dann läuft, ne? Ich meine, bei Mats Hummels zum Beispiel haben sie es sehr wohl geschafft, irgendwann mal zu sagen, das ist nicht mehr das, was wir wollen. Bei Niklas Süle haben sie es geschafft zu sagen, das ist nicht mehr das, was wir wollen. Das gab es in der letzten Zeit schon auch, dass man dann irgendwann mal gesagt hat, das passt nicht mehr für uns. Aus welchen Gründen auch immer, Niklas Süle ist ja nicht zu alt,
ja. Ja, wir kommen gleich zu Niklas Süle, auch zu Mats Hummels, wie Edin Terzic das abmoderiert hat in Dortmund, das kann Frank dann sicher sagen, aber Sven, ein Wort vielleicht noch zu den Bayern und auch zu jenem Mann, der jetzt nicht mehr Trainer ist, nämlich Julian Nagelsmann. Die letzten Tage steht in großen Lettern, vielleicht sogar auch in Rot schon geschrieben, Tottenham über jedem Bild, das man von Nagelsmann sieht. Denkst du, ohne dass wir es natürlich wissen könnten, aber nur gefühlsmäßig, dass er relativ bald wieder irgendwo einsteigen könnte, dann vielleicht sogar in der Premier League? Wie ist da dein Gefühl?
Also ich glaube nicht bei Tottenham. Also Tottenham kann ich mir schwer vorstellen. Tottenham hat enorme Probleme. Die Conte-Geschichte ist jetzt über Monate hinweg problematisch gewesen. Jetzt haben sie einen Sportdirektor, der weltweit gesperrt ist. Das ist ja jetzt auch in den letzten Stunden mehr oder weniger aufgepoppt, noch aus seiner Juventus-Zeit. Da wird es Unruhe geben, es wird Schwierigkeiten geben. Ich persönlich glaube auch nicht, dass sie unter die Top 4 kommen. Das ist auch ein Gefühl von mir. Ich glaube nicht, dass Nagelsmann zu Tottenham geht. Ich glaube, er hat auch andere Möglichkeiten. Er ist sicherlich nach wie vor einer der interessantesten Trainer Europas, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass diese Entlassung bei den Bayern seine Karriere jetzt nachhaltig beeinflussen wird. Vom Gefühl her glaube ich es nicht. Auch die Reaktion aus der Fußballwelt zeigt ja, dass eher Unverständnis auch im Ausland gezeigt wurde über diese Entlassung oder Freistellung. Ich glaube, er wird bald wieder auftauchen. Ich glaube nicht bei Tottenham. Premier League kann man nie ausschließen, definitiv. Spanien kann man nicht ausschließen. In Deutschland sehe ich es im Moment nicht als Option. Ich glaube, in Dortmund, wo man ihn ja auch mal ganz gern gehabt hätte, da ist man im Moment sehr glücklich. Und ansonsten glaube ich, alles andere wird kein Thema sein in Deutschland. Also wenn, dann Premier League oder Spanien. Gut, PSG ist immer ein Thema, ne? PSG kann immer sein.
Ja.
Ich brauche immer Trainer, nicht jedes Jahr.
Ja, ob er dort happy wird, weiß ich nicht. Aber ich möchte ja jedem starken Trainer die Hertha ans Herz legen. Wenn die Hertha Geld hätte, wäre das der Verein, der Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann, das wäre mal ein Trainer für die Hertha. Aber jetzt ist überhaupt keine Kohle mehr da. Der Frank hat ganz, ganz bestimmt genickt im Hintergrund und sogar Ja gesagt über die Glücklichkeit der Dortmunder mit Edin Terzic. Wie, fangen wir mal so an, wie hat es Terzic geschafft, die Causa Hummels, die vielleicht gar keine Causa ist, aber so hinzumoderieren, dass Hummels absolut damit einverstanden ist, zumindest nach außen hin in der 85. Minute eingewechselt zu werden?
Ja, nach außen hin einverstanden, innerlich wird es da schon in ihm arbeiten. Ne, das ist nicht die Rolle, die Mats Hummels für sich selber, für sein Selbstverständnis natürlich sieht und wahrscheinlich auch nur schwer akzeptieren kann. Wie hat das hingekriegt, das zu moderieren? Du hast mit Schlotterbeck und Süle ein recht stabiles Abwehrduo in der Innenverteidigung. Die haben jetzt auch nicht fehlerfrei gespielt. Nicht in der Hinrunde und auch nicht jetzt seit Wiederbeginn der Bundesliga. Da sind immer wieder Fehler drin. Aber sie sind natürlich schon aus Altersgründen die Zukunft. Ne? Und Mats Hummels ist die Zukunft natürlich nicht mehr. Und ich denke, dass das Kernargument ist, dass Edin Terzic auch zieht und das dann bei Mats Hummels natürlich auch verfängt, weil er ein intelligenter und ein selbstreflektierter Fußballer ist, dass er natürlich auch sieht, der Trainer will da dauerhaft und kontinuierlich und auch mit Blick auf die Zukunft was aufbauen und Erfolg haben. Und da spiele ich mit meinem Alter halt nicht mehr die allererste Geige. Das wird immer wieder in einzelnen Spielen schon auch durch Verletzungen so sein, dass Mats Hummels auch nochmal von Anfang an gefordert sein wird, sicherlich jetzt auch im Schlussspurt der Saison. Im Moment ist der BVB noch in zwei Wettbewerben, ob er das Mitte nächster Woche immer noch ist, gucken wir dann mal. Aber die werden Mats Hummels noch brauchen. Und dann ist die entscheidende Frage, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wann trennt man sich auch von einem Spieler oder wann kriegt er doch nochmal einen Vertrag? Macht man mit Mats Hummels nochmal ein Jahr weiter? Hat Mats Hummels da überhaupt ein Interesse daran, das noch zu machen? Oder sagt er, ich mache vielleicht nochmal was ganz anderes, mache vielleicht nochmal eine Auslandsstation? Wird sich jetzt aber auch dann relativ zeitnah, glaube ich, in den nächsten Wochen klären. Das hat Sebastian Kehl ja auch so angekündigt, dass die Gespräche mit Marco Reus und Mats Hummels jetzt zeitnah geführt werden und dann wird man da auch Klarheit haben.
Und nur Nachfrage zu Reus, die Geschichte, dass er nach Saudi-Arabien geht, traust du ihm das zu? Also
Nein. Okay. Also jetzt meine Einschätzung ist, Marco Reus wird hier nochmal verlängern. Marco ist, das ist ja nochmal anders als bei Mats. Mats ist nicht Dortmunder. Mats hat seinen Lebensschwerpunkt dann sicherlich auch nach seiner aktiven Laufbahn nicht hier in Dortmund. Der wird woanders wieder hingehen, nach Bayern wahrscheinlich. Marco ist Dortmunder, der ist hier geboren und der will auch nichts anderes mehr als hier beim BVB seine Karriere beenden und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die einen Modus Vivendi finden werden, wie sie das organisieren und mit Sicherheit auch in einer Art und Weise, in der Marco Reus anschließend beim BVB eine Rolle spielen wird.
Und dennoch, Andreas, ist der FC Bayern München nach wie vor in der Lage, aus eigener Kraft deutscher Meister zu werden? Wenn Frank sagt, dass er kurz- und mittelfristig dran glaubt, dass Thomas Tuchel Erfolg haben wird, dann impliziert das für mich ja dann doch einigermaßen deutlich, dass die Bayern am Samstag gewinnen werden gegen Dortmund. Was interessiert dich am meisten an diesem Matchup?
Ja, es ist halt aufgrund der Rahmenbedingungen relativ schwer vorherzusehen, wie eine Reaktion der Mannschaft ausfallen wird. Was ich halt aus Bayerns Sicht bedenklich finde, ist, dass man ja jetzt im Zuge der Trainerentlassung halt mitbekommen hat, dass es da manche Spieler gab, die Nagelsmann sehr treu ergeben waren und andere, die das nicht so sind. Ich meine, im gewissen Maße passiert das immer, weil die Stammkräfte lieben den Trainer und die häufiger auf der Bank sitzen, eben nicht. Also ist wahrscheinlich auch nicht in 100% der Fälle so, aber wäre der Normalfall. Aber dass es da trotzdem offensichtlich auch einen Bruch in der Mannschaft gibt oder eine Kluft in der Mannschaft gibt zwischen denen, die gerne mit Nagelsmann weitergearbeitet hätten, also so Leute wie Kimmich und Goretzka und anderen, das ist offenbar so. Das wird sicher ein Teil der Aufgabe von Thomas Tuchel sein, das zu moderieren und damit umzugehen. Aber wie gut das jetzt nach 2 Tagen Training, nachdem die dann am Mittwoch von der Nationalmannschaft zurückgekommen sind, funktioniert, weiß der Himmel. Ich bin mir sicher, dass Thomas Tuchel inhaltlich mit dem FC Bayern gute Arbeit machen wird. Die persönlichen Geschichten hat Frank ja schon angedeutet. Das muss man sehen. Das war in der Vergangenheit öfter mal das Problem. Ob sich das jetzt dann durch die Zeit bei PSG und bei Chelsea geändert hat. Aber es fällt mir jetzt wirklich schwer, eine Prognose für das Spiel am nächsten Wochenende abzugeben. Das eine, was man halt sagen muss, ist, die Erfolgsgeschichte des BVB in den letzten Jahren bei Auswärtsspielen in München ist nicht vorhanden. Ja, also das muss man einfach mal realistischerweise sagen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Hoffnung man da haben kann, haben muss. Aber da ist halt eine Portion Ungewissheit dabei, weil man jetzt gerade den Trainer gewechselt hat und weiß der Himmel, was da am Ende bei rauskommt.
War der letzte Sieg in der Bundesliga, Frank, korrigiert mich bitte, war das Tor von Götze? Weil ich glaube, da war ich sogar im Stadion.
Also der letzte Sieg in der Bundesliga war im November 2018, 3-2.
Ah, nee, da war ich nicht da.
Naja. In München hat der BVB 2014 zuletzt gewonnen. Das ist schon ein bisschen her.
Ein paar Tage her, ja. Sven, was mir halt aufgefallen ist bei den Bayern jetzt, dass die sprechen, ja, wir haben hier Probleme, aber gefühlt, wenn ich den Bayern zuschaue, vielleicht jetzt nicht so sehr in Leverkusen, wo sie nicht überzeugend waren, aber ich habe schon immer den Eindruck, dass die Bayern halt immer diejenigen bestimmen, wie die Spiele ausgehen. Ja, manchmal zum Guten oder meistens zum Guten, aber manchmal ist es ja nicht so, dass Leverkusen die an die Wand gespielt hätte, sondern dass sie einfach aus Unkonzentriertheit, warum auch immer, dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Täuscht mich dieser Eindruck?
Naja, das ist ja im Prinzip in den letzten Jahren eigentlich immer der Fall gewesen. Also es war ja immer so, dass die Bayern Spiele nicht verloren haben, obwohl sie ihre Leistung abgerufen haben und der Gegner halt besser war. Ich spreche jetzt von der Bundesliga. Sondern es war immer so, Bayern hat dann Punkte gelassen, wenn sie selbst zugelassen haben, dass der Gegner Punkte machen kann, ob das jetzt ein Sieg oder ein Unentschieden war. Die große Frage, und das ist das Spannende aus meiner Sicht für den Samstag, ist tatsächlich, weniger jetzt können die Bayern jetzt unter Tuchel alles abrufen, dann wird's ein souveräner Bayern-Sieg. So, das hört man ja immer so. Oder das denkt man auch, nachdem seit 2014 man, wenn man es mit den Dortmundern hält, verzweifelt auf irgendwas Zählbares in München hofft. Oder ist der BVB in der Lage, seine Leistung abzurufen, und zwar zu 100%. Und was ist dann für die Bayern drin? Wie nah ist man beieinander, wenn sich beide am oberen Leistungslimit bewegen? Weil die letzten Spiele in München, erinnere ich mich, war der BVB nicht in der Lage, das abzurufen, was möglich wäre. Und das ist natürlich die Voraussetzung. Aber wie groß ist der Unterschied aktuell in der jetzigen Form, auch aufgrund der letzten Wochen, wie groß ist das Selbstbewusstsein und sind sie in der Lage, auch auf hohem Niveau den Bayern Paroli zu bieten? Oder geht es wirklich nur um die Bayern? Wenn die Bayern alles abrufen, wenn die Bayern top motiviert sind, gut eingestellt sind, dann gewinnen sie, und wenn das nicht gelingt, dann hat der BVB eine Chance. Oder bewegen wir uns wirklich auf einem Niveau?
Tja, Frank, du bist der Mann, der diese Frage beantworten kann, und die Anschlussfrage oder die damit verbundene Frage ist, wie überspielt ist Jude Bellingham, oder wird er sich für dieses Duell wieder zu dem aufraffen können, was ihn halt auch auszeichnet, nämlich eigentlich der Unterschiedsspieler, so deppert ich dieses Wort finde, zu sein?
Ja, ich fange mal mit Jude an. Ich glaube, dass ihm jetzt gerade auch nochmal die Nationalmannschaft nochmal einen echten Schub gegeben hat. Er hat in beiden Spielen beinahe durchgespielt, hat seine Leistung auch wieder gebracht. Hat ein bisschen Knieprobleme, aber wirklich nicht gravierend. Spielt mit dieser Bandage, das sieht spektakulär aus. Beeinträchtigt ihn aber nicht massiv. Tatsache ist, dass er ein bisschen überspielt gewesen ist in den letzten Wochen, aber ich glaube, der wird am Samstag so heiß sein, dass er seine Leistung auf den Platz bringt. Da mache ich mir weniger Gedanken. Vielleicht nochmal zu der Frage auch. Also ich glaube, der Unterschied zu früheren Jahren bei dem Duell jetzt am Samstag, den kann man fast in zwei Sätzen zusammenfassen. In den letzten Jahren war es immer so, dass du gesagt hast, wenn die Bayern ihre Normalform auf den Platz bringen, dann hat der BVB keine Chance. Und diesmal ist es so, dass du sagst, wenn der BVB die Form der letzten Wochen auf den Platz bringt, wird es für Bayern verdammt schwer. Und ich glaube, das beschreibt ja, ganz genau gut den Unterschied. Ne? Und jetzt sind einige Spieler auch wieder dabei. Gregor Kobel, der im Hinspiel ja auch gefehlt hat. Julian Brandt wird wieder dabei sein. Adeyemi und Mokoko sind im Training. Bestimmt keine Kandidaten für eine Startelf, kann ich mir nicht vorstellen, aber auf jeden Fall wieder im Kader, um vielleicht auch in den letzten 30 Minuten noch mal ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen. Bei Schlotterbeck scheint die Verletzung, die er aus der Nationalmannschaft mitgebracht hat, jetzt auch nicht so zu sein, dass er am Samstag nicht spielen kann. Also es sind viele Alternativen auch wieder da. Und von daher glaube ich, trifft da eine aktuell sehr selbstbewusste und sehr formstarke Mannschaft auf eine Mannschaft, die zweifelsohne das größere Potenzial, die größere Klasse hat, aber vielleicht auch ein Stück weit eben im Moment mit sich selbst beschäftigt ist. Durch den Trainerwechsel, durch die letzten nicht so guten Spiele. Und das ist ganz spannend. Und das Schöne ist ja, egal wie es am Samstag ausgeht, es bleibt auch in der Liga spannend. Wenn der BVB gewinnt, sind es 4 Punkte. Das ist aber immer noch ein Fliegenschiss. Wenn es unentschieden ausgeht, bleibt Borussia mit 1 Punkt vorne. Gewinnt Bayern, ist Bayern 1 Punkt vorne. Also auch danach haben wir noch Spannung in der Liga. Und das ist ja eigentlich eine super, super Ausgangsposition. Ich will noch eins sagen zu den letzten Jahren Borussia in München. Das ist ja völlig richtig, dass das zum Teil desaströs war. Ne? 0-6, 0-5, 0-4. Man muss aber dann auch gucken, die letzten 3 Jahre, 2020 hat Borussia 2-3 verloren. Da ist das entscheidende Tor 5 Minuten vor Schluss durch Kimmich gefallen. 2021 war es ein 2-4, da fallen die beiden entscheidenden Tore für Bayern in der 88. und 90. Und im letzten Jahr war es ein 1-3, auch da war es bis 2 Minuten vor Schluss beim Stand von 1-2 offen und dann hat Bayern den Sack zugemacht. Also ich sag mal, die letzten Auftritte von Dortmund in München waren gar nicht so katastrophal. Unterm Strich hast du natürlich eine Serie von 9 Jahren, in denen du da sehr schlecht ausgesehen hast, das ist richtig.
Ja, ganz Fußball Deutschland freut sich möglicherweise auf den Samstag, aber ganz Deutschland als alle 84 Millionen Einwohner fragen sich, was wird das Musikradio 360 am Sonntag bringen, Andreas? Ich glaube, diese Frage bewegt wirklich alle.
Ja, und das soll ich jetzt schon verraten?
Ja, ich weiß es nicht.
Wollen wir die Spannung ein bisschen aufrechterhalten bis Sonntag?
Ja, okay, gut, dann machen wir das so. Dann bedanke ich mich bei dir, Andreas. Also wir hören Andreas Sonntag um 12 Uhr in gewohnter Manier. Frank, vielen, vielen Dank. Frank Fliege und Sven, dir auch vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 603.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 603. Ich habe ja gesagt, das ist noch nicht alles zum Fußball gewesen, denn in dieser Woche netterweise kurzfristig hat der Martin Konrad von Sky Sport aus der Auszeit. Servus, Martin.
Hallo, freut mich.
Du hast ja vor Aserbaidschan ein kleines bisschen gewarnt. Ich habe das doch in großen Teilen gesehen, das Spiel, dann zwar im Real Life, weil ein bisschen schwierig, da Zone irgendwie was mit den Rechten durften nicht live übertragen in Deutschland, weil es wahrscheinlich gleichzeitig oder parallel zum ORF war. Wurscht. Ich habe dann gesehen, es ist 4-1 ausgegangen.
Nein, es war Servus TV, erstmals ein Länderspiel auf Servus TV.
Dann hätte ich es ja möglicherweise sogar bei Servus sehen können. Was war es mal schon?
Zum Beispiel online wäre es möglich gewesen, aber deswegen durften die Kollegen vom anderen Center das nicht
sagen. Ich sehe. Aber du bist natürlich bei Sky, hast alles im Blick und ich sag, wenn ich auf diese Mannschaftsaufstellung schaue, Martin, dann ist ein 4-1 und dann auch das 2-1 gegen Estland gar nicht so ein schlechtes Ergebnis. Wie bewertest du die beiden Matches?
Naja, vom Ergebnis her muss man sehr zufrieden sein. 2 Spiele, 6 Punkte und es geht ja eher darum, dass man die Ergebnisse erzielt, um eben Erster oder Zweiter in der Gruppe zu werden. Und wenn man dann weiß, dass unter anderem noch in der Gruppe eben Belgien und Schweden ist, ja, dann ist auch schon gesagt, dass das eher diese Pflichtsiege sind oder anders ausgedrückt die 12 Punkte. Wenn man die hat, dann ist es schon ganz wichtig, weil was ist, wenn der ein oder andere vielleicht einmal auslässt bei einem dieser kleinen Teams, dann kann man sich eben auch ein Unentschieden leisten, ohne dass man eben ein Problem hat. Also insofern vom Ergebnis her ein blitzsauberer Start in eine Europameisterschaftsqualifikation.
Spielerisch hat es dir aber, nehme ich dem, jetzt nicht ganz so gut gefallen.
Na, spielerisch war es unterschiedlich. Ich würde mal sagen, Österreich hat natürlich beide Spiele dominiert. Das ist halt der Ausgangspunkt auch gewesen, dass beide Mannschaften und beide Gegner wenig überraschend defensiv gestanden sind, kompakt gestanden sind. Und wie das eben dann bei solchen Spielern ist, das Schwierigste im Fußball ist ja, gegen eine kompakte Defensive sich durchzusetzen. Und solange es 0-0 steht, ist es natürlich immer schwierig. Und Österreich war gerade im zweiten Spiel dann gegen Estland sehr, sehr großzügig in der ersten Viertelstunde bei 1-2, um nicht zu sagen 3 mit dem Strafstoß, Chancen, kein Tor zu erzielen. Dann bekommst du ein Gegentor, dann wird es schwierig. Und gegen Aserbaidschan war zwar am Anfang auch eine Großchance, die ungenutzt blieb, aber letztlich durch das Führungstor war natürlich dann eigentlich die Chance groß und eben auch eigentlich letztlich alles geebnet für einen Sieg. Insofern war das erste Spiel vom Spielverlauf her angenehmer. Und um zum Spielerischen konkret zu werden, Österreich spielt natürlich auch wenig überraschend ein intensives, pressingorientiertes Fußballspiel, das, glaube ich, dann im Juni gegen Belgien und Schweden schon ganz gut funktionieren wird oder auch den Gegner vor größere Probleme stoßen wird. Jetzt waren eben auch 2 Gegner da, für die war es auch problematisch, aber die jetzt generell einmal defensiver stehen in der Grundordnung, dadurch natürlich auch das Spiel oder die Art und Weise, um erfolgreich zu sein, natürlich eine größere Herausforderung ist für eine Mannschaft wie Österreich, eben spielerisch auch Lösungen zu finden. Und ich glaube, das war das ganz große Problem mit einer Mannschaft, die ohnehin natürlich in dieser Konstellation auch noch nicht zusammengespielt hat davor.
Ja, so jetzt wir haben über Michael Gregoritsch letzte Woche gesprochen, der gegen Estland verschießt er den Elfer, den er selber rausholt, schießt dann aber noch das Siegestor am Ende, glücklich, ja, aber gut, darf ja sein. Ich sag mal wieder so, wenn ich ein professioneller Fußballspieler bin, dann muss ich die Chance von Wimmer, die der, glaube ich, in der 2. Minute hat, Martin, der muss sitzen, sage ich da jetzt ganz, ganz platt.
Naja, ich glaube, das sagt auch jeder, auch der Spieler selbst, wird das so sehen.
Dass ich meine, das hilft uns ja nichts, aber
eine Großchance nutzen kann Wimmer. Braucht man nicht reden, auch ein Strafe. Der Michi Gregoritsch ist da genauso, ne? Ich meine, der weiß es auch, dass er mit dem 1-0, wie gegen Aserbaidschan, wo dann der Savica das 1-0 schießt, dass das Spiel natürlich dann in eine andere Richtung läuft, ja. Und nicht so wie über weite Strecken, wo du sogar einen Rückstand nachläufst, dann schießt du den Ausgleich und hast noch 20 Minuten, um ein Siegtor zu erzielen. Also, wir brauchen nicht drum herum reden. Natürlich geht es immer darum, dass du auch das Tor zielst, im Idealfall das 1-0. Und Österreich hat in beiden Spielen schon vor dem jeweiligen ersten Treffer der Österreicher Möglichkeiten. Und daran wird es auch liegen, dass man natürlich eiskalt ist in der Chancenverwertung. Aber ich meine, das ist auch etwas, was ja für alle gilt, nicht nur für Österreich.
Jo. So, jetzt hat Sabitzer im ersten Spiel zwei Tore gemacht. Im zweiten hat er nicht gespielt, war er verletzt. Ich habe das nicht mitbekommen, weil ich es erst dann im Real Life angeschaut habe. Ich meine, so viele Spieler, die international schon mal was gezeigt haben, haben wir eigentlich nicht. Was war mit Sabitzer im zweiten Spiel?
Ja, er hat sich ja verletzt im ersten schon.
Ah, schon, okay, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen.
Die Knieverletzung ist jetzt so gewesen, dass man, ich sag mal, wenn Spitz auf Knopf geht, wäre er vielleicht auch noch im zweiten Spiel, in der zweiten Hälfte zum Einsatz gekommen, aber da ist der Teamchef eben offensichtlich auch davon ausgegangen, dass das auch ohne Savitzer möglich ist und dass es ja auch um die Zukunft geht, dass er für ein Spiel da nicht dann noch eingesetzt wird und dann möglicherweise längerfristig ausfällt. Also, das war jetzt der Grund für seine Nicht-Nominierung im zweiten Spiel, eine Verletzung und die Hoffnung natürlich, dass er möglichst rasch wieder auf 100% ist. Ich glaube, das, worüber wir auch vor einer Woche gesprochen haben, könnte jetzt sagen, ist irgendwie eingetreten. Gregoritsch und Savica haben natürlich auch die Chance bekommen, vor allem Gregoritsch, weil eben Arnautović nicht dabei war. Insgesamt die Last natürlich eher auf Spielern war wie auf den beiden und auf Leimer und weniger auf Alaba, der ja nur einen Kurzeinsatz hatte. Mhm. Weniger eben auf Arnautović. Und das, was ich ja da versucht habe zu sagen, ist, ich glaube, Das ist wichtig für die beiden. Und am Ende des Tages, glaube ich, haben sie auch gezeigt, dass sie wichtig sein können. Und es ist ja auch erfolgreich verlaufen. Und ich glaube, das ist auch für die beiden jetzt vom Mentalen her sehr wichtig gewesen, dass sie mit ihrem Beitrag zum Sieg oder zu beiden Siegen auch gezeigt haben, dass diese Mannschaft eben auch solche Spiele gewinnen kann und dass deren Bedeutung damit auch weiter gestiegen ist innerhalb des Teams. Und ich finde eben deshalb auch meine Meinung dazu, dass ich glaube, dass Gregoritsch und Sabitz sehr oft ein bisschen unter dem Radar sind, obwohl ich der Meinung bin, dass die etwa in der deutschen Bundesliga und Sabitz jetzt auch bei Manchester United sehr wohl über eine Qualität verfügen, über die nicht so viele österreichische Teamspieler verfügen auf diesen jeweiligen Positionen.
Wie siehst du uns, und ich sage jetzt wirklich uns, aber wie siehst du das österreichische Nationalteam ganz hinten aufgestellt? Heinz Linden hat beide Spiele gemacht. Ich bin, ja, was soll ich dir sagen? Ich könnte nicht mal sagen, dass ich kein Fan bin, weil ich sehe keine Alternative. Aber gibt's denn keine Alternative zu einem Lindner, die einem ein bisschen besser gefallen könnte?
Gut, ich weiß nicht, wer dir alles besser gefällt. Vielleicht vom Optischen oder so. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber nein. Ich glaube, diese beiden Spiele waren jetzt auch nicht der Maßstab. Die Gegentore, da kann er nichts machen. Also das ist jetzt nicht seins gewesen. Insofern, die beiden Spiele waren kein Maßstab. Es gibt keine klare Nummer eins. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Auch die Spieler selbst wissen das. Es gibt Spieler, die eben noch im Kader sind. Hedel, Rapid, Schlager war diesmal verletzt, der Last-Spieler. Es gibt noch Legionäre wie Paints, der ist aber nämlich die Nummer 1 in Leverkusen. Also es gibt Torhüter, die alle auf einem, würde ich sagen, auf einem hohen Niveau sind, aber eben vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem es in den letzten Jahrzehnten schon österreichische Torhüter gegeben hat und dadurch auch unumschränkte, klare Nummer 1 Positionen. Insofern ist das sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Im Moment hat halt der Lindner die Nase ein wenig vorne, hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen, ist allerdings in einer schwierigen Situation. In der Schweizer Liga kämpft er gegen den Abstieg. Und ich glaube, da muss man dann abwarten. Das ist einmal das eine. Also diese Torhüterfrage ist sicherlich für die Zukunft nicht geklärt. Man muss auch abwarten, was ist mit Bachmann, Watford, der bis jetzt nicht einberufen wurde. Also es gibt, ich sage mal, es gibt einen Pool von 5 bis 8 Torhütern. Und da wird es dann sicherlich auch interessant zu beobachten sein, wer dann tatsächlich, wenn es gut läuft, nächstes Jahr dann auch bei der Europameisterschaft im Einsatz ist. Im Moment hat natürlich der Lindner die Nase vorne, weil der wird, wenn jetzt nichts passiert, ihn persönlich wird er auch im Juni im Tor stehen.
Tja, mich macht er nicht froh. Aber in Deutschland, das große Thema ist ja auch, oder war zumindest vor diesen beiden Länderspielen, das Vertrauen der Fans zurückgewinnen, bla bla bla. Wie hast du denn so die Atmosphäre? Wie schätzt du die Atmosphäre ein? Man hat gespielt in Linz in diesem neuen Stadion, das vor ein paar Wochen mit einem, wie ich sogar im Radio gehört habe, skandalösen Elfer für den LASK eröffnet wurde. Jetzt die Hütte hat relativ voll ausgeschaut. Waren die Leute recht begeistert?
Ja, natürlich. Begeisterung ist immer da, wenn ich glaube, das Publikum bei einem Länderspiel ist ja auch ein anderes als bei einem Bundesliga oder einem Spiel von Bundesliga-Vereinen. Ja, das ist ein Unterschied. Da geht es ja um Nationalstolz-Patriotismus. Da kommen ja auch sehr oft viel mehr Familien, viel mehr Kinder. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein wenig, aber das ist schon auch zu beobachten, dass der Zuschauer, die Zuschauergruppe ist nicht ident mit einem Wochenend-Ligaspiel. Ja. Und insofern war das natürlich für den Linzer Sportfreund, unter Anführungszeichen, schon dann auch ein Ereignis, dass wieder mal ein Länderspiel in Linz stattfindet, weil das war ihm jetzt über mehrere Jahre nicht möglich, aufgrund dessen, dass es auch kein dementsprechend verfügbares Stadion gegeben hat. Es war gut besucht und was dem Teamchef Rangnick ja sehr wichtig ist, da geht es ihm ja gar nicht einmal um die Anzahl, also um die Quantität der möglichen Zuschauer, sondern um die Qualität im Sinne von wie eng, wie sehr kann da unter Umständen auch Stimmung transportiert werden. Und das ist natürlich bei einem Stadion, wo die Tribünen bis zur Grundlinie quasi gehen und im Gegensatz zum Happelstadion ein anderes Feeling. Aber auch das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Insofern war ja auch der Wunsch, im Juni ein Heimspiel gegen Schweden in Wien im Rapid-Stadion zu machen.
Ja. Das geht aber nicht, glaube ich. Gell?
Findet ja jetzt nicht statt, weil Rapid dieselben Argumente gefunden hat am Ende wie Salzburg, das eben aufgrund der Doppelbelastung, Rapid spielt ja auch die zweite Mannschaft, in der zweiten Liga spielt, eigentlich nur im Juni die Chance ist, den Rasen zu erneuern. Apropos Rasen, das war ja das Hauptproblem jetzt in Linz, da ist ein neuer Rasen, aber da ist natürlich durch den Winter und dadurch, dass jetzt eigentlich wenig Sonne war und das ja auch das Stadion eben so ist mit dem Dach, wenig Licht zugekommen ist, eben der Rasen ja interessanterweise, obwohl bisher erst drei Spiele stattgefunden haben oder eigentlich in keinem so guten Zustand in gewissen Regionen des Platzes gewesen. Aber da sieht man eben schon die Problematik und das ist eben eigentlich das größte Problem jetzt gewesen in Linz und ist eben auch ein Thema in Salzburg und in Wien bei Rapid und deswegen wird dann im Juni eben gegen Schweden das Heimspiel im Happelstadion stattfinden. Ein Satz noch, ein Gedanke noch, wir wollen ja nicht nur über Lindner reden, es geht ja auch um die Defensive zuvor, was du angesprochen hast.
Ich habe mich geschreckt, dass der Danzo da
ja jetzt immer eine der kickt bei einem der besten Clubs im Moment in der Liga. Also der spielt um die Champions League Plätze. Das ist ja Stammspieler, insofern hat er auch Berechtigung, mehr als vielleicht manch anderer, könnte man jetzt sagen. Aber und der hat das jetzt auch ganz gut gespielt, nur Alaba war nicht ganz fit. Lienhardt war nicht ganz fit. Posch hat dann zwar gespielt, auf einer anderen Position auch ein bisschen. Also es war dann deswegen auch Daniliuk, der ja auch in Frankreich war, der jetzt bei Salernitana in der Serie A spielt. Also es gibt viele Spieler. Es wird natürlich auch ein bisschen getestet, auch in Anführungszeichen getestet. Es sind Qualifikationsspiele. Aber ich will nur sagen, es ist da auch noch nicht die Garnitur gefunden worden oder die Formation, mit der man mit Sicherheit sagt, das ist sie jetzt. Das ist die Top 11 oder das ist die Viererkette, mit der unbedingt gespielt werden muss. Also ich will nur sagen, auch hier gab es ja eben Ausfälle und aus diesem Grund auch eben dementsprechend Neulinge, die im Einsatz waren.
Ja, ein letztes Wort noch, weil du gerade über schlechten Rasen gesprochen hast. Dafür ist Graz ja berühmt. Kann ich mich erinnern, die letzten Jahre hat es da öfter mal Probleme gegeben. Wie viele Leute passen denn da in Linz rein? Also sind das mehr als in Graz oder ist es auf dem gleichen
Level? Es ist etwas mehr, ja. Also bei nationalen Spielen sind es 19.000 oder 18.500 oder so. Und bei internationalen Spielen aufgrund der Stellplatzgeschichte da ist es ein bisschen weniger, aber es ist auf alle Fälle mehr als in Graz. In Graz hast du ja maximal 15.000 und ein paar noch dazu und hier hast du auf alle Fälle zwischen 1000 und eben im nationalen Bereich sogar bis zu 4000 hier.
Okay. Wunderbar. Also, die Belgier sind der klare Favorit, nicht nur weil sie in Deutschland gewonnen haben, sondern weil sie auch sehr souverän in Schweden gewonnen haben. Bin mal gespannt, wer sich das Lukaku annehmen wird dann in der österreichischen Mannschaft. Vielleicht ist es der Danzo, der sich diesem mächtigen Körper entgegenstellt, aber das werden wir mit Martin hoffentlich zu gegebener Zeit noch besprechen können. Martin, am Wochenende geht's los in Österreich mit den Playoffs. Wo wirst du im Einsatz sein? Bist du im Stadion oder machst du Talk und Tore am Sonntag?
Ne, Talk und Tore es wird am Sonntag sein, ab Herbst, aber jetzt werden wir es einmal noch im Montag machen. Aber ich bin an diesem Wochenende mehr Beobachter, weil viel los war und jetzt müssen wir mal schauen, wieder Kräfte sammeln, um dann wieder für die entscheidende Phase wieder fit zu sein. Es ist ja dann Champions League, steht ja auch an, Viertelfinale und so weiter. Nein, also ich werde auf alle Fälle alles beobachten, aber ich bin jetzt konkret nicht im Einsatz am Morgen.
Martin Konrad, Freisport aus der Big Show 603, kurze Pause.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Madrigal und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 603, weg vom Fußball hin zu Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen jetzt.
Michael, wie immer, wenn ich Gewissensfragen habe, dann wende ich mich an dich. Folgendes.
Ja, sehr gut.
Folgendes. Also mich hat ja, das sage ich, ich sage nicht mal ungern, ich sage wie es ist, mich hat Romy Schneider als Sissi angefixt. Ja, also diese
eine unfassbar gut aussehende Frau.
Unfassbar. Also ja. Wer sich damals nicht, oder auch selbst wenn man es jetzt noch sieht, wer sich nicht in Romy Schneider als Sissi verliebt, ich weiß auch nicht, was da los ist. Egal. Jetzt bin ich also Sissi angefixt, wie es einem Mann meines Alters nicht mehr zusteht. Aber diese Person, der Kaiserin Elisabeth von Österreich, fasziniert mich. Ich weiß auch nicht warum. Also mich faszinieren generell die Habsburger und Sissi in letzter Zeit halt sehr, sehr oft bespielt. Es kommt in dieser Woche erst wieder ein Kinofilm raus, den keiner braucht. Und es gab ja zwei Serien, eine auf Netflix, eine bei RTL gemeinsam mit ORF. Eine hieß Die Kaiserin, der andere hieß, weiß ich nicht. Jedenfalls hat mir nicht gefallen oder hat mir nur semi-gut gefallen, weil ich mir denke, der österreichische Kaiser hätte doch bitte gerne ein bisschen einen österreichischen Akzent. Ja, das war mir sehr, sehr zu hochdeutsch. Sondern pass auf. Ja. Und es gab einen, wie ich jetzt sagen muss, brillanten österreichischen Film, der heißt Corsage. Läuft nicht mehr im Kino, ist nur ganz kurz gelaufen, weil es natürlich niemanden interessiert hat, außer mir. Aber ich habe ihn jetzt gesehen. Und Corsage es spielt im Jahr 1877, 1878, geht eben auch um Kaiserin Sissi, aber ohne Glamour, sondern so, wie es sein hätte können. Und jetzt pass auf, jetzt kommt's.
Ja, das finde ich gut, ja.
Mhm. Ja. Den Kaiser Franz Josef spielt ein Schauspieler, der heißt Florian Teichtmeister, und wie sich danach herausgestellt hat, hat der Herr Teichtmeister Bilder auf seinem Handy, auf seinem Laptop, wo auch immer gehabt, die ekelerregend, ich glaube sogar strafrechtlich verfolgt, das weiß ich nicht genau, jedenfalls Bilder, die man nicht haben sollte. Von
genau, also Kinderpornos.
Ja, genau, genau. Mhm. So, und jetzt, und das, ich habe Interviews gelesen mit der Regisseurin, die sagt, ja, kann man den Film jetzt überhaupt rausbringen? Also sie wurde gefragt, kann man den Film jetzt überhaupt rausbringen? Weil der eben da mitgespielt hat, der ist mittlerweile, glaube ich, von allen Positionen abgezogen, wo er war, mit Recht natürlich, wenn das denn stimmt. Und ich frage mich jetzt, und ich frage dich, Michael, ja, ich wusste es davor, bevor ich mir diesen Film angeschaut habe, und ich finde, er spielt diesen Kaiser Franz Josef grandios. Und ich kann Werk und Künstler, da kann ich es vielleicht noch trennen, aber wie einfach fällt dir es, Werk und Künstler zu trennen? Stichwort auch Michael Jackson.
Michael zum Jackson, ja genau, ich wollte gerade auf Michael Jackson zu sprechen kommen, der natürlich für immer mit meinem Leben verbunden sein wird, weil meine allererste Platte, die ich gekauft habe,
Thriller,
das allererste Album meines Lebens waren, also es waren zwei gleichzeitig, ich habe die zur gleichen Zeit im gleichen Geschäft gekauft, waren Spandau Ballet und Michael Jackson. Und also ich habe natürlich dieses Thriller-Album rauf und runter und vor und zurück gehört. Die Sache ist bei mir die, dein Kopf entscheidet das automatisch, finde ich. Ich glaube, man muss sich gar nicht hinsetzen und sagen und hinterfragen, kann ich jetzt noch Filme gucken mit Teichtmeister oder Musik hören von Michael Jackson, sondern wenn du ihn siehst, den Teichtmeister jetzt, oder hörst, Michael Jackson, dann passiert ja was in deinem Kopf. Und bei mir ist es passiert, dass ich Michael Jackson Musik nicht mehr hören möchte. Also bei mir, also wenn ich...
Same here.
Wenn ich jetzt Beat It höre, ich bin ja ein totaler 80er-Fan, immer noch, ich liebe Thompson Twins, Hold Me Now, höre ich dreimal die Woche. Also, aber ich kann Michael, also wenn Michael Jackson in meiner Playlist kommt, skippe ich das Lied vor.
Ja.
Ist so. Also das hat in meinem Kopf einfach, die Entscheidung ist getroffen worden, ohne dass ich aber drüber nachgedacht habe. Ich habe mich nicht hingesetzt, sondern es ist passiert. Und ich glaube, wenn dir das beim Teichtmeister auch so geht, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn du aber den Film gucken kannst und hast noch den gleichen Genuss dabei, diese schauspielerische Leistung zu sehen, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Du findest ja deswegen nicht gut, was er gemacht hat.
Nein, um Gottes Willen, ja.
Ne? Also,
ja, ich sehe einen großen Unterschied.
Ich glaube, also, du musst gar nicht, ich glaube, wenn du hinschaust und siehst, musst du nicht fragen, ist das jetzt richtig, sondern dein Kopf gibt dir in dem Moment die Antwort, ob es richtig oder falsch ist.
Ja, absolut. Und mir geht's bei Michael Jackson genau gleich wie dir, aber Michael Jackson hat mir auch viel bedeutet. Ich weiß nicht, wie man das jetzt beschreiben kann, aber ich bin zwei Tage jünger als du, aber für mich war Michael Jackson halt auch jemand mit in meiner Pubertät, der war da, das war der größte Star, gemeinsam mit Madonna wahrscheinlich in jener Zeit, und die Musik war grandios, aber wenn ich das jetzt höre, und Ö3 ist ja da schmerzfrei, ich weiß nicht, wie es bei den deutschen Radiostationen ist, da komme ich übrigens auch gleich dazu, aber Ö3 ist komplett schmerzfrei, und jedes Mal, wenn die Michael Jackson spielen, denke ich mir, habt ihr den Schuss nicht gehört?
Ja, also ich bin da auch so, es gibt ja in München am Bayerischen Hof, an dem Hotel, gibt es ja eine Michael Jackson Gedenkstätte, oder gab es über viele Jahre. Also das ist ein normales Denkmal, ich weiß gar nicht jetzt von wem, von irgendeinem Kaiser oder was. Und die wurde sozusagen umgestaltet, dieses Denkmal zur Michael Jackson Gedenkstätte, mit Fotos und Plüschtieren und Hunderten von Blumen. Und das wurde dann irgendwann geräumt, nachdem bekannt war, was er tatsächlich für ein Typ war. Und dann gab es aber Menschen, die wieder aufgebaut haben. Und ich, wenn ich da vorbeigehe, spazieren gehe oder irgendwie sowas, und da habe ich schon mal einen gesehen, der da auch wieder da rumdrapiert und wieder Michael Jackson Devotionalien hinhängt. Da war ich kurz davor, da hinzugehen und zu sagen, sag mal, bist du eigentlich noch ganz dicht in der Birne? Also wie bescheuert kann man denn eigentlich sein? Dann mach dir doch ein Altar zu Hause, ja, du perverser Pfosten, aber doch nicht hier wieder mitten in der Stadt. Also das regt mich dann schon auf, muss ich sagen. Ich habe es nicht getan, was wieder, ne, also meine Inkonsequenz und vor allem meine Feigheit haben sich da durchgesetzt. Aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Dass es diesen Film noch gibt und dass man den auch mal zeigen kann, jetzt dem Teichmeister oder sowas, das...
Ja,
das
der bedeutet mir nichts, weißt du?
Ja, das... Der hat, ich weiß ja nicht, ob man deswegen den Film verbannen muss und für immer löschen muss.
Ja, das Gleiche mit den Kevin Spacey-Filmen.
Kevin Spacey, ja, genau, ja, also...
Nee, sehe ich nicht so, dass man das verbannen muss, ja.
Also American Beauty, natürlich, ne, also einer der besten Filme aller Zeiten für mich, wo Kevin Spacey da mitspielt. Aber ich habe ihn auch, natürlich würde ich ihn jetzt auch mir nicht angucken wollen, ne, das ist...
Ja. So, übrigens gestern beim Laufen wäre es mir fast so gegangen wie dir mit dem Michael Jackson Memorial. Ich laufe so dahin und gestern wirklich kaum wahrnehmbar so langsam, weil es mir unfassbar schlecht gegangen ist, weil ich nicht in Form bin. Und dann kommt mir eine Mutter entgegen mit Kinderwagen und hat eine Zigarette in der Hand. Und ich wäre am liebsten stehen geblieben und hätte gefragt, ob sie irgendwo angerannt ist. Aber das nur nebenbei.
Ja.
Die nächste spannende Frage zum Basketball. Ihr merkt schon, wir sind mittendrin in der Easy Credit BBL, Michael und ich. Ich habe mich mal gefragt, Michael, was zeichnet eigentlich für dich einen guten oder sogar einen sehr guten Pokerspieler aus? Was kann Max Kruse, was jemand anderer nicht kann?
Einen guten Pokerspieler zeichnen viele Sachen aus. Oh, da, wo fange ich denn da an? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du zu 100% Kontrolle über deine Emotionen hast. Also erstmal der Blick nach innen, du selbst. Wer bin ich als Typ? Bin ich generell ein ruhiger Mensch, ein aggressiver Mensch? Wie verhalte ich mich in Stresssituationen? Wann begehe ich meine Fehler im Leben? Begehe ich die aufgrund von Einflüssen von außen, weil ich mich belabern lasse, weil ich falsche Informationen aufgesessen bin? Oder begehe ich Fehler, weil ich emotional instabil bin, weil ich meine Nerven nicht im Griff habe, weil ich meine Emotionen nicht im Griff habe, weil ich hyperaktiv bin, weil ich ungeduldig bin? Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Wann begehe ich im Leben Fehler? Selbsterkenntnis, Selbstreflexion. Das zweite ist natürlich genau der Blick nach außen. Das heißt, was gibt es für Menschen, Typen? Welche Typen sitzen mir denn da wohl so gegenüber? Schubladendenken, ganz wichtig. Also habe ich es da mit einem jungen Wilden zu tun, mit einem älteren Ruhigen, mit einer Frau? Ganz anderer Spielertyp als beim Mann beim Pokern. Und natürlich das Dritte, mathematische Fehler zu vermeiden. Das heißt also, wenn ich in einem Pot bin und da liegen 1000 Chips drin und ich muss 100 nachbezahlen, um die nächste Karte zu sehen, dann ist es ein Verhältnis von 10-1. Das heißt, in einem von 10 Fällen, das gut geht, was ich da jetzt mache, dann bin ich bei plus minus 0. Also das kann auch 9-mal schief gehen. Wenn es einmal gut geht, habe ich alles richtig gemacht. Das heißt, die Verhältnismäßigkeit dieses Einsatzes von 100 in einen Pot von 1000 ist... Man nennt das, sind sehr gute Odds. Also ich bekomme ein sehr, sehr gutes Verhältnis von dem, was ich investiere, zu dem, was ich gewinnen kann. Muss ich aber 800 bezahlen, dann ist es, also, ne, dann ist es natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Dann muss es ja in fast jedem Fall gut gehen, damit es bei plus minus null ist. Also da darf ich keine Fehler machen, was die mathematischen, das war jetzt eins von mehreren Beispielen, Dingen, die da passieren können, die müssen drin sein. Und dann das, was für alle Sportarten oder Spiele gilt, du musst jeden Tag dazulernen. Es ist, Spiele verändern sich. Poker ist im Jahr 2023 ein ganz, ganz anderes Spiel. Ganz, ganz anderes Spiel als 2008. Da kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Und da musst du am Ball bleiben. Du musst wissen, wie diese unterschiedlichen spieltheoretischen Dynamiken sich entwickelt haben, was gerade hip ist, was angesagt ist. Also das ist wie mit kurzen Röcken, also oder was weiß ich, mit Hipster-Frisuren. Du musst schon wissen, was ist denn gerade so bei denen angesagt, die viel spielen. Es gibt Small-Ball-Poker, das heißt kleinere Einsätze hier, da, so ein bisschen. Es gibt aber auch Brachial-Poker, wo du mit großen Einsätzen spielst. Es ist, Poker ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist, das klingt jetzt sehr, sehr
viel.
Viel, aber alles das, was du im Leben siehst, an Gier, an Macht, an Arroganz, aber auch an Bescheidenheit, an Duckmäusertum, alles das findest du am Pokertisch, weil das ein, die Menschen, die da sitzen, sind ja die Gesellschaft. Und du musst im Grunde wissen, was es da für Mechanismen gibt und vor allen Dingen immer wieder, das ist das, was ich ja jedem Menschen sage, guck doch mal beim, also meiner Frau sage ich es nicht, beim Rasieren im Spiegel, weil die rasiert sich nicht vorm Spiegel, sondern also gar nicht eigentlich, aber schau ab und zu in den Spiegel und guck, halte das Bild für 20 Sekunden fest, schau dich im Spiegel an und beantworte dir selber 2-3 Fragen. Bist du das, der du sein willst? Bist du an dem Ort, wo du sein möchtest? Machst du alles richtig gerade? Wo sind deine Baustellen? Und am Ende, woran kann ich arbeiten oder woran möchte ich gar nicht mehr arbeiten? Lass mir meine Ruhe, leck mich alle am Arsch. Aber diese Selbstreflexion ist, gerade fürs Pokerspiel, ist unfassbar wichtig.
Okay. Wenn du jetzt sagst, das Spiel verändert sich, also wenn ich Tennis mit Poker zu vergleichen ist schwierig, aber wenn heute Abend Daniil Medvedev, ich weiß gar nicht, wen er spielt, antritt, dann weiß ich, was ich von Medvedev als Spieler zu erwarten habe. Wenn du jetzt jemanden über einen längeren Zeitraum beobachtest, nehmen wir Max Kruse als Pass pro Toto, muss er ja nicht er sein, aber erkennst du unterschiedliche Spielstile bei den Pokerspielern? Gibt es wirklich diesen jungen Wilden, der, ja, ja, wo man immer weiß, dass der öfter mitgeht als notwendig?
Ja, also ich liebe Klischees, weil Klischees sind einfach wahr. Es gibt sie. Ja, also es gibt sie. Und es ist einfach so, dass Südeuropäer emotionaler sind als Norweger. Oder es ist so. Es ist die Wahrheit. Natürlich gibt es super aggressive, extrem emotionale Norweger und den totalen, sage ich jetzt mal, übertrieben ruhigen, zurückgezogenen Römer. Sizilianer. Das gibt es. Aber es ist nicht die Regel. Und Fakt ist, dass du, und es gibt zum Beispiel auch das ist ein Klischee, aber dass Asiaten sehr viel, ja, ein gewisses Kalkül beim Spielen haben, was du bei vielen Europäern so nicht findest. Das heißt, sehr, sehr angstfrei. Also, ich will nicht sagen jetzt sowas wie Kamikaze, ne? Also das ist ja das, was immer so uns in den Sinn kommt. Ein Kamikaze-Kämpfer, der keine Angst hat, sich ins eigene Schwert zu stürzen, um die Welt zu retten. Aber es gibt so Tendenzen, wie gesagt, nicht allgemeingültig, nicht auf jeden Menschen anwendbar, um Himmels Willen, aber die am Pokertisch durchaus mal, also wenn ich einen Südeuropäer am Pokertisch habe, habe ich doch immer wieder mal jemanden, der eigentlich deutlich aggressiver spielt als ein Mitteleuropäer. Das ist so. Das ist so. Und ein Jüngerer spielt aggressiver als ein Älterer. Ein Jüngerer ist, was kostet die Welt, und bam, 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 und der Ältere ist so, der hat einen niedrigeren Testosterongehalt, der ist, hat schon mehr in seinem Leben erlebt, der war vielleicht auch schon 2-3 Mal pleite, weiß, wie man Geld oder Chips zusammenhält. Daraus ergeben sich Mechanismen, und wie gesagt, das kann man nicht nur aufgrund von Asiate, Europäer, weiß, schwarz, wie auch immer, zurückzuführen. Das ist ich finde es auch total bescheuert, daraus Rassismus abzuleiten. Es ist Banane zu sagen, das ist Rassismus, dass die Asiaten keinen Alkohol vertragen können. Ja, na gut, aber es ist leider wissenschaftlich erwiesen, dass es da irgendein Enzym gibt oder irgendeine Geschichte gibt, die dafür sorgt, dass Asiaten auch im Übrigen wegen Milchprodukten, Laktoseintoleranz anders sozialisiert wurden in den letzten 10.000 Jahren als Europäer. Finde ich übrigens nicht rassistisch, finde das Weltklasse, dass die Menschheit so unterschiedlich ist. Also auf, nicht, dass man mich falsch versteht. Genau, und diese Mechanismen am Pokertisch, da waren wir, glaube ich, ursprünglich, ne? Die haben manchmal ihre Berechtigung, aber natürlich kann man da auch völlig fehlgeleitet werden. Ich habe gestern erst einen Poker-Bluff kommentiert von einer Frau. Frauen gelten allgemein, Klischee, als weniger aggressiv, beim Pokern auch, als wie in der realen Welt. Der Mann ist ja eher der Aggressivere, der Kriege vom Zaun bricht und der auf die Jagd geht, und die Frau ist eher das bewahrende Wesen. Und beim Poker ist es auch eigentlich eher so, dass die Frauen weniger aggressiv sind. Ich habe gestern einen Bluff und einen Agro-Move gesehen von einer Frau und kommentiert, den ich von einem Mann noch nicht mal vermutet hätte. Den Move hätte ich überhaupt nie vermutet. Der kam wie aus der Kalten. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, da hättest du nicht am Tisch sitzen dürfen.
Da wärst du drauf reingefallen.
Das hätte ich komplett anders interpretiert. Also der Typ, der hat dann den Bluff aufgedeckt, der hat bezahlt und lag richtig. Aber ich hätte an seiner Stelle weggeworfen und wäre auf den Bluff reingefallen. Also das ist dann auch, es passiert, logischerweise gibt es nicht die 100% Regel, dass alles immer zutrifft, aber ja, es gibt auf jeden Fall Strömungen in die eine und in die andere Richtung.
Dann lass uns on a light note schließen, diesen sehr, sehr intensiven Basketballteil. weil du gerade so schön gesagt hast, Bluff. Umgangssprachlich, man sagt eigentlich Blöffen, oder? Und irgendwie passt das überhaupt nicht. Da steht ein U drin. Oder sagst du auch, wenn du mit deinen Kumpels oder mit deinen Bekannten sprichst, Bluffen? Weil ich habe das Wort Blöffen, jeder weiß hoffentlich, was gemeint ist. Oder ist das nur österreichisch? Also Bluff, he calls his Bluff, okay, aber er callt seinen Bluff. Bist du manchmal geneigt, Bluff zu sagen?
Nein.
Okay, also, gut, dann ist das ein österreichisches Ding.
Ich weiß, dass man Bluff sagen kann. Ich habe auch schon Bluff gesagt. Also ich glaube, man kann beides sagen. Ich glaube, dass beides richtig ist. Aber das ist so wie mit dem, es kommt ja aus dem Englischen logischerweise, das ist so wie mit dem Wort Double oder Double.
Ja.
Also Sturm Graz hat das Double gewonnen.
Das stimmt, da sagt niemand, hat das Double gewonnen. Das ist richtig.
Ja, ja. Aber eigentlich heißt es ja Double.
Ja.
Und wir haben es ja irgendwann eingedeutscht und sagen Double, was totaler Nonsens ist. Aber und beim Bluff ist es, glaube ich, ähnlich, dass wir irgendwann so ein deutsches Äquivalent dazu genommen haben. Also das liegt ja oft nah beieinander. Wusstest du, dass aus welchem deutschen Wort das Wort Dollar entstanden ist? Die Währung?
Taler wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Ja. Also auch da, ne, gab es dann irgendwann mal die Auswanderer und dann Taler, und nach ein paar Jahrzehnten haben die dann aus Dollar, buff, hieß es Dollar. Und so, vielleicht werden wir in 50 Jahren nur noch Bluff sagen und sagen, das mit dem Bluff, das gibt's nicht mehr.
Wo findet man heute noch Taler? Und ich gebe dir einen kleinen Hinweis, Kollege Sascha
Bandermann.
Genau, Kollege Sascha Bandermann findet das auch, weil er hat erst vor kurzem jetzt auf Insta gepostet, dass seine Kinder zwar diese herrlichen Disney-Bücher mit Donald Duck und Mickey Mouse lesen, aber er schon ab und zu mal reinschaut. Da gibt's noch Taler.
Ich war letzte Woche bei meinem Enkelkind, 7 Jahre alt.
Warst du in Wien?
In Wien, genau.
Herrlich.
Ja, Traumstadt. Und habe, jetzt bin ich 55 geworden, das erste Mal wieder nach 40 Jahren, glaube ich, in Disneys lustige Taschenbücher reingeschaut und zwei, drei Geschichten gelesen. Ja, Wahnsinn! Also, und auch noch ein Mickey Mouse-Heft, ein aktuelles. Also einmal, zum einen hatte sie vom Flohmarkt so ganz alte lustige Taschenbücher, also Nummer 51,
schön,
was ich noch gelesen habe von vor 40 Jahren. Wo immer die eine Seite schwarz-weiß war und die andere Seite farbig. Keiner weiß, haben die jetzt wirklich wegen der Druckerschwärze oder wegen der Farbe das nur so gemacht? Und dann habe ich ein aktuelles Mickey Mouse bei ihr gelesen. Und tatsächlich faszinierend, wie die Themen der Gesellschaft, ne, also was momentan so ist, also Diversität, Respekt, Toleranz, wie das da in diesen Geschichten verarbeitet wird. Das war mir früher gar nicht so bewusst, also als Kind, wo ich das gelesen habe, dass man da irgendwie, ne? Und die alte Geschichte, also die aus dem lustigen Taschenbuch Nummer 51, die war politisch total unkorrekt. Das war
andere Zeiten, ja.
Dagobert hat Donald so über den Tisch gezogen, und Donald hat sich gewehrt mit einem Gewehr, was er gefunden hat. Also er kam in Besitz eines Gewehres, was das Gewehr spielt übrigens eine sehr, sehr große Rolle in dieser Geschichte, weil es eigentlich eine...
Ich bestell's mir gleich bei Amazon, wenn's irgendwo, oder eben auf einer Tauschbörse. Ich brauche das Taschenbuch Nummer 51, bitte.
Ja, und pass auf. Und dann hatte Donald die Faxen so dicke, dass er mit dem Gewehr zu Dagobert gefahren ist, um dem, wie es da drin steht, dem quasi, ja, zu erschießen. Jetzt hat er nicht da wortwörtlich, aber der wollte ihm wollte ihn bedrohen mit der Waffe. Also, ne, fährt hin und will ihn quasi umballern. Das ist ja heute undenkbar, dass sowas geschrieben wird oder gezeichnet wird. Dass da jemand, also, ne, Stichwort Amoklauf oder generell Umgang mit Waffen. Und wenn du die Geschichten von heute dagegen liest, was ich kurz danach gemacht habe, das sind Welten vom Ansatz her, von der Aufarbeitung her, von der Lösung her. Also da muss ich wirklich sagen, da hat sich viel getan. Und das ist vielleicht dann doch das, wo man sagen muss, ach, vielleicht ist die Menschheit doch nicht auf so einem ganz schlechten Weg. Also jetzt für unsere Generation und unser Leben, Jens, also ne, das ja, ist das Game ist, Over. Da ja, sind wir leider geschossen. Da ist nichts mehr zu machen hier. Da können wir einfach nur gucken, die nächsten 20 Jahre zu überleben und dann. Aber vielleicht ist das, was so ein bisschen entstanden ist, mehr Toleranz, Menschlichkeit, ein bisschen mehr den Fokus auf andere Sachen legen. Davon profitieren vielleicht die Menschen dann in 100 Jahren. Und dann bin ich gespannt, wie dann Mickey Mouse aussieht. Aber faszinierend.
Ich brauche so dringend Enkel. Es ist ja schon langsam also, Zeit.
Ja, weil die liest natürlich auch die Geschichte und ne, also hat ja auch dann Unterschied, also der hat das Taschenbuch Nummer 51, aber eben auch Mickey Mouse von heute und wird sich auch denken, irgendwie hat sich was anders. Und wir hatten damals ja nur Nummer 51. Ja. Also und zwischen Nummer 2 und Nummer 51 ist, glaube ich, nicht der ganz große moral-ethische Unterschied.
Herrlich.
Spannend.
Ja, Michael Körner war das. Michael, wie beim nächsten Mal bin ich auch so für Basketball. Das ist genau meine Expertise, die ich brauche. Mickey Mouse, Michael Jackson und dann eine Frage zum Pokern. Großartig.
Ja.
Michael, ich danke dir. Kurze Pause.
Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 603, weiter geht's mit Uwe Semra. Servus Uwe, guten Morgen.
Guten Morgen.
Uwe, die Berliner fahren nach Magdeburg, die Füchse nämlich, die Berliner fahren nach Kiel. Zweimal gibt's eine exorbitante Klatsche und trotzdem können sie noch deutscher Meister werden. Was sagt uns das über die Füchse?
Das sagt uns, dass die Füchse in einer Fünfergruppe eingebettet sind, wo für alle noch was ist und wo es im Tagesgeschäft einfach weitergehen muss. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Wir sind noch nicht dort, aber das bedeutet, dass jedes Spiel jetzt wichtiger wird und wenn man sich auf die direkten Duelle kapriziert, sieht man, dass es noch genug Spiele in diesem Geflecht gegeneinander gibt und für alle noch alles möglich ist. Klar, es ist eine Momentaufnahme. Ich fand, die Niederlage gegen Kiel hatte eine andere Qualität als die gegen Magdeburg, weil sie doch auf einer gewissen, in Anführungszeichen, Chancengleichheit beruhte. Das heißt, es war ja nicht so, dass sie nicht vor dem Tor aufgetaucht sind und irgendwie an der Deckung abgeprallt sind. Der Unterschied war Niklas Landin, ganz klar. Wenn der nicht gewesen wäre, dann hätten sie auch deutlich über 30 Tore erzielt, denn vorne hat es gestimmt. Es war ein atemberaubendes Spiel, aber ja, das waren jetzt auf jeden Fall mal zwei Dämpfer und jetzt spielen sie gegen Hannover und gegen die Rhein-Neckar-Löwen und das sind natürlich zwei Partien, wo man sich wieder bewähren kann und die müssen sie natürlich gewinnen, wenn sie oben weiter mitschwimmen wollen.
Jetzt kann man natürlich jemanden wie Landin nicht ewig halten, aber wie kann Kiel den ersetzen? Also Vincent Scherrar kommt ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, aber...
Richtig. Und ich erinnere mich an einen Talk, den wir hatten vor ein paar Wochen und da hat Markus Götz doch sehr darauf gedrungen, dass die Kieler einen Qualitätsverlust erleiden werden, wenn Landin geht und Scherrar kommt. Mittlerweile muss ich ihm da deutlicher Recht geben, als ich das damals getan habe. Wenn ich solche Spiele sehe, die immer wieder in Erinnerung rufen, dass an einem besonderen Tag Niklas Landin auch besonders motiviert ist und gerne dem Gegner dann die Luft rauslässt. Er ist nicht zu ersetzen und für ein Übergangsjahr dürfte der THW das gut machen können, aber danach müssen sie wieder eine Granate ins Tor stellen, wenn sie weiter europäische Spitze bleiben wollen.
siehst, gib mir eine, außer der spanische Nationaltorwart, der aber nur gegen Deutschland gut spielt, wer ist außer Landin eine richtige Granate?
Naja gut, das ist Wolf im Moment, der auf diesem Level spielt, klar. Es ist Perez de Vargas, ohnehin ist dieses spanische Duo, was die Nationalmannschaften angeht, wahrscheinlich das Beste. Also auch Rodrigo Corrales. Also da gibt es schon noch einige andere, aber in der Summe könnte es natürlich sein, dass Landin wieder der beste Keeper wird. Aber er ist jetzt nicht abgehoben, viel, viel besser als diese anderen genannten. Und das wird ja ein Stelldichein der Extraklasse, wenn wir jetzt auf das Viertelfinale der Champions League zusteuern. Ja. Dann sind ja auch alle im Rennen,
ja. Ja, die Kieler verlieren zwar zu Hause gegen Dinamo Bukarest, war aber Wurst, weil sie ja das Hinspiel haushoch gewonnen hatten mit 13, jetzt verlieren sie halt mit 1, 31, 32 und jetzt geht's, Uwe, gegen Paris Saint-Germain. Mit welchen Aussichten?
Mit, wie ich finde, guten Aussichten. Also PSG ist lange nicht mehr mit dieser Klasse durchdrungen. Also das ist, wie ich finde, ein gutes Los für den THW im Viertelfinale. Und also mindestens 50%. Derzeit ist der THW gut drauf. Die Verletzungsprobleme haben sich gelichtet. Also sind ja fast alle Spieler wieder an Bord. Erik Johansson wird immer besser. Ein verlässlicher Steineschmeißer im Rückraum, der auch gegen so eine gute Deckung wie die von Paris bestimmt seine Akzente setzen kann. Und wenn die Kieler eins geschafft haben, dann ist es das Einspielen auf hohem Niveau ohne Sander Sargosen. Also es sind doch weite Teile in ihrem Spiel, die ohne ihn auskommen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der für die Zukunft wichtig sein wird. Also ich glaube, sie können sehr optimistisch in das Viertelfinale gehen.
Jetzt nur zu meinem Verständnis, Uwe, wenn ich es richtig sehe, die Viertelfinale finden im Mai erst statt. Es ist eine ganze Monat Pause. Das nimmt doch die Luft aus diesem Wettbewerb. Why?
Das ist eine gute Frage, warum das mit den anderen europäischen Ligen nicht anders harmoniert wurde. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, denn das Final Four ist ja auch erst Mitte Juni. Das heißt, danach ist ja dann auch wieder ein bisschen Pause. Also ja, und das ist jetzt keine ungewöhnliche Terminplanung für diesen Wettbewerb. Aber sie sind dann erstmal wieder ein bisschen aus dem Fokus. Das ist zweifellos richtig.
So, die Magdeburger, die haben es eigentlich noch besser erwischt, oder? Ich meine, wer Nord rauswirft, kann nicht schlecht sein, wie Wiesla Plock, aber ich meine, besser Plock als Nord, sage ich an dieser Stelle.
Finde ich auch. Also das ist auch für Magdeburg ein absolut machbares Los. Ich bin der Meinung, wir sehen am Ende zwei deutsche Mannschaften im Final Four.
Oh, das war schön.
Das ist absolut machbar. Die Magdeburger haben ja im Prinzip ihre Bürgerpflicht vorher erledigt, indem sie diesen zweiten Platz erreicht haben in der Gruppe. Und dann kriegst du halt jetzt auch Wiesla Plock im Viertelfinale. Und das ist eine gute Chance, ins Final vorzukommen, gar keine Frage. Ne? Also man hat weder Vesprem, man hat kein Barca, man hat kein Kielce. Das haben sie sich alles vorher prima erarbeitet. Und jetzt heißt es einfach zugreifen.
Tja, Plock heißen die. Also ich habe es natürlich falsch ausgesprochen, aber
es ist irgendwas dazwischen. Also ich finde auch immer als Kommentator macht es keinen Sinn, dem absolut authentischen der jeweiligen Landessprache hinterherzuhecheln. Das macht gar keinen Sinn. Also ob wir jetzt Block sagen, Plock oder Plock, wir wissen, wer gemeint ist.
Ja, na ja, gut. Ich meine, auf der anderen Seite, du weißt ja im Tennis auch, du kannst nicht Henri Leconte sagen, weil jeder weiß, er heißt Henri Leconte. Ja, also muss man ein kleines bisschen aufpassen. Wenn wir auf die Bundesliga schauen, Uwe, am Samstagabend, da gibt's auch ein relativ unbedeutendes Fußballspiel, über das wir schon gesprochen haben. Aber ich glaube, ganz Deutschland wird gebannt vom Fernseher sitzen und sich Wetzlar gegen Minden anschauen, weil das wohl die letzte Chance sein wird für Minden, die Klasse zu halten. Sehe ich das richtig?
Ja, denke ich auch. Also das ist das berühmte Vier-Punkte-Spiel. Das ist jetzt auch so ein bisschen zur Unzeit, weil Wetzlar im letzten Spiel ja echt gut gespielt hat, muss man sagen. Die haben jetzt vielleicht die Blockade gelöst. Aber ja, also da muss Minden natürlich gewinnen, wenn sie überhaupt noch den Rettungsanker werfen wollen. Ich habe da wenig Hoffnung, muss ich sagen. Wetzlar hat für mich immer noch das viel größere Potenzial in ihren Reihen und jetzt haben sie einmal das Ganze gut gelöst und sind für mich auf einem durchaus aufsteigenden Ast.
Wir schauen im Fußball immer gerne auf die zweite Liga und denken uns, oh, das wäre toll, wenn diese Mannschaft jetzt wieder in der ersten Liga spielen würde. Ich glaube, bei Gummersbach, solange Gummersbach in der zweiten Liga war, hat man das auch sagen können. Gibt es jetzt irgendjemand, also Balingen wird aufsteigen, aber ist es Balingen etwa jemand, den die Handball-Bundesliga unter Anführungszeichen braucht?
Das ist eine Frage, die wir uns bei Balingen ja schon seit 20 Jahren stellen. Als liebenswerter Vertreter der Südflanke durchaus. Aber es zeichnet sich natürlich ab, dass wir genauso wie Hamm in dem Jahr drauf es wieder schwer haben werden, die Klasse zu halten. Gar keine Frage, ob da so viel Potenzial da ist. Aber sie sind in der zweiten Liga herausragend. Sie werden sich verdienen. Und für meine Begriffe zeichnet sich keine zweite Mannschaft ab, die überhaupt die Klasse hat, da mitzukommen. Also viele schwächeln im Moment. Eisenach zum Beispiel hat jetzt auch verloren. Und die hatten einen Atomlauf um die Jahreswende. Aber das sind alles Teams, wo man auch die Rahmenbedingungen sich angucken muss. Ne? In Baling wird ja seit langer Zeit auch eine Erweiterung der Halle oder Neubau diskutiert, um natürlich langfristig auch die Möglichkeiten zu erweitern, die man dort hat. Ne? Mehr Zuschauer und alles, was dranhängt, bessere Sponsorenbetreuung und diese ganzen Aspekte. Aber bei den anderen Mannschaften in der zweiten Liga, also schwer vorstellbar. Denn ja, eins muss man ja sagen, die Teams, die jetzt in der letzten Zeit hochgekommen sind, da hast du ja Gummersbach auch genannt. Ne? Das gilt natürlich auch im weitesten Sinne für den HSV. Die sind jetzt etabliert, die sind da oben dabei und deswegen bekommen solche Mannschaften wie Wetzlar, die ja durchaus im erweiterten Kreis der Europapokalplätze vor nicht allzu langer Zeit noch mitgekämpft haben, kommen jetzt in Bedrängnis, ja, weil solche Teams an ihnen vorbeiziehen. Das heißt, die Latte liegt da ganz schön hoch und die Kluft zwischen erster und zweiter Liga ist im Moment sehr groß, da hast du absolut recht.
Und wenn man sich jetzt das anschaut, das sind 38 Mannschaften insgesamt, die ich mir anschaue und ich sehe eine Mannschaft, korrigiere mich bitte, ich bin geografisch nicht ganz so beschlagen, die aus Bayern kommt, das macht mich weinend, ganz ehrlich, weil wenn du sagst, die Flanke, ne, Würzburg, gehört Würzburg noch zu Bayern oder ist Würzburg schon nicht mehr Bayern? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das ist einfach für mich komplett unverständlich, dass dieser Süden so null bespielt wird und es gab irgendwann mal, glaube ich, ein Projekt mit Dominik Klein, dass da irgendwas gewesen wäre in München, aber es ist einfach, es ist ein Drama, Uwe. Warum dieses Drama?
Naja, also es ist einfach so, dass die Bayern einfach alles können. Das muss man so sagen. Ne? Also in anderen Landesteilen gibt es den Wintersport in dieser Form nicht. Ne? Da ist Eishockey natürlich ein großer Konkurrent, aber auf der anderen Seite ist Bayern genauso Handballland. Und gerade die Region München hat viele, viele Vereine, die echt eine gute Jugendarbeit machen, aber wo früher oder später die Vereine abwandern. Und ansonsten hast du, um deine Geografie mal ein bisschen aufzumöbeln, nicht nur Würzburg, sondern auch Coburg, die ja auch schon in der ersten Liga waren, die aber weit weg davon sind, im Aufstiegsrennen mitzumachen. Wir haben gerade einen Trainer entlassen, also die haben auch ihre Probleme. Aber es ist natürlich Erlangen, die sich da sehr gut schlagen seit einigen Jahren und auch eine tolle Struktur dahinter haben, viele Zuschauer. Das ist gut, aber was natürlich fehlt, das ist eine Initiative in München, ne, die auch wirklich eine Signalwirkung hätte. Und für meine Begriffe geht das nur, wenn ein bestehender Verein, so wie zum Beispiel Fürstenfeldbruck, die sich ja auch immer wieder in dem Spannungsfeld zwischen zweiter und dritter Liga bewegen, wenn der aufgepeppt wird, ne, wenn da ein Gönner oder Liebhaber kommt oder eben ein großer Verein, so wie es die Bayern mit dem Basketball gemacht haben, aber da sehe ich keinen anderen großen Club, der sich sowas als Sidekick leisten würde in Sachen Handball. Das müsste passieren, ja, dass dort einer reingeht und sagt, okay, wir versuchen es jetzt und dann aber auch mit einem Plan dauerhaft das dort etabliert. Denn eins ist klar, wann immer guter Handball angeboten wird in München, kommen die Leute in Scharen und wollen es sehen. Wann immer die Nationalmannschaft in München spielt, das ist ein anderer Schnack, keine Frage. Aber Handball ist durchaus beliebt, wenn er aufflammt in dieser Region. Und deswegen wäre es durchaus möglich, eine Bundesligamannschaft dort zu etablieren. Also das fehlt auf der Landkarte der Handball-Bundesliga, genauso wie Baden, Südbaden dort fehlt, ne, wo früher Hofweier, Schutterwald, Wilstedt und so weiter. Also da ist ja bis Freiburg runter ist ja überhaupt kein Verein. Das ist nicht im, dann hast du erst wieder Konstanz auf der anderen Seite. Ne? Also es sind schon Regionen in Handball-Deutschland, die sind absolut verwaist. Da passiert nichts und das ist sehr, sehr schade und das würde der ersten und der zweiten Liga gut tun, wenn da mehr passieren würde.
Ja, also realistischerweise gibt es ja nur zwei Optionen. Bei den Bayern wird nichts sein, weil da die haben eben die Basketballer, da sind sie eh vorstellig geworden, glaube ich. Frank Baumann irgendwann mal und die andere Möglichkeit ist, dass Red Bull was macht. Aber nachdem der Mateschitz nicht mehr da ist, ich glaube, der Minzlaff wird jetzt eher sparen wollen, lese ich zumindest. Also ich sehe hier leider schwarz. Uwe, was gibt's am Wochenende für dich?
Am Wochenende gibt's endlich das Tennistrainingslager in Italien.
Stark!
Von daher klinke ich mich raus. Ihr könnt euch um den Fußball und Eishockey kümmern. Und ich bin dann in der Woche nach Ostern bin ich wieder da.
Großartig. Uwe, schönen Aufenthalt und hoffentlich haut die Schlaghand wieder hin. Wir wissen ja, ja, während der WM, da gab es eine Verletzung. Wir schauen mal. Ja. The Great Uwe Semrau, kurze Pause, Big Show 603.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Hallo Jan. Unser wilder Ritt durch die diversen deutschen Ligen in der Big Show 603 geht weiter und jetzt geht er weiter mit zum einen Jan Lüdecke. Servus Jan.
Servus. Hi.
Heute nicht zum Rugby, so wie letzte Woche schon nicht. Außer es gibt was zum Rugby, da kommen wir dann später noch dazu. Und Franz Büchner. Servus Franz.
Hallo, grüße.
Es gibt ja auf diversen Motorsportportalen, zum Beispiel sicherlich auf anderen Portalen auch, immer so eine Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, Jan. Und darf man das nicht nur auf die letzte Nacht, sondern auf die letzten Nächte auf die Straubing Tigers gewissermaßen projizieren, die den ersten Matchball in Overtime nicht machen in Wolfsburg und dann zu Hause 3-1 verlieren gegen Wolfsburg?
Also ich habe tatsächlich auch sehr schlecht geschlafen.
Ja, warum Jan, warum?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Hatte nichts mit Eishockey zu tun.
Ist
hatte
Vollmond.
Nichts mit Sport zu tun und ich habe keine Erklärung dafür. aber ich glaube tatsächlich, dass die Straubinger letzte Nacht relativ wenig geschlafen haben. Ja, ziemlich bitter aus Straubinger Sicht. Ich hatte das Gefühl, als sie da 3-2 in Führung gegangen waren, dass sie die Serie echt übernommen hatten, dass sie dominiert haben. Und mein Eindruck war so ein bisschen, Wolfsburg hat nicht mehr viel dagegen zu setzen. Es waren sehr, sehr spannende, sehr, sehr enge erste Spiele. Aber dann nach Spiel 4 und Spiel 5 hatte ich wirklich den Eindruck, jetzt ist Straubinger am Drücker. Und da, also Wolfsburg, nee, geht nichts mehr. Aber solche Gedanken hat man oft irgendwie während Eishockey-Playoffs und dann wird man doch eines Besseren belehrt. Wolfsburg hatte noch irgendwo einen Gang zuzulegen und hatte dann vielleicht den doch etwas besseren Torwart in dieser Serie.
Franz, dein Take ist es für... Ich weiß ja nicht, ich meine, ob man ist ins Viertelfinale gekommen, wunderbar für die Playoffs qualifiziert, als starker Vierter noch dazu, die Straubinger, aber realistischerweise, dass sie den Titel gewinnen, das war eh nicht drin. Ich würde nicht sagen, dass es wurscht ist, schon gar nicht nach diesem Verlauf der Serie, aber gibt's irgendeinen Lichtblick am Ende des Tunnels für die Straubinger nach dieser Saison?
Also ich finde, die Entwicklung der Tigers über die letzten Jahre, dass sie anhält, ist, glaube ich, so der, ja, der Lichtblick tatsächlich. Also es ist jetzt nicht zu erkennen, als dass dieses Team schlechter werden würde. Mal schauen, wie sich jetzt das Ganze dann natürlich jetzt nach diesem Aus und nächste Saison aufstellt. Was so die große Stärke der Tigers war, dass sie es geschafft haben, jetzt über die letzten paar Jahre, wo sie ja recht erfolgreich waren, im großen Teil den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten, gerade auch was die Defensive angeht, immer noch mal ein bisschen zu bestücken, ein bisschen zu verbessern. Das ist so ein Trend, der müsste sich natürlich fortsetzen. Wenn sie das schaffen, glaube ich, werden sie auch in den nächsten Jahren noch eine Rolle spielen, definitiv. Aber natürlich musst du irgendwann auch mal über diese erste Runde oder über das Viertelfinale hinauskommen. Das haben sie ja tatsächlich erst ein einziges Mal geschafft in ihrer Geschichte. Und das ist jetzt auch schon, ich glaube, 11 Jahre her. Und die Ansprüche jetzt nach diesen starken Spielzeiten zuletzt sind natürlich ein bisschen gewachsen. Du hast Champions Hockey League gespielt, du spielst tolle Hauptrunden, eine nach der anderen und fliegst dann irgendwie im Viertelfinale raus. Das ist dann unterm Strich, glaube ich, enttäuschend und zu wenig. Aber wie gesagt, die haben sich jetzt da etabliert, seit 2-3 Jahren in den Top 4 der Liga. Nur wenn man Top 4 der Liga ist, heißt das eigentlich, dass man auch Halbfinale spielen müsste. Und ja, diesen Schritt, den müssen sie dann irgendwann mal hinbekommen.
Es gibt immer ein nächstes Jahr, wissen wir, Baseballfans, der Pittsburgh Pirates zum Beispiel. Jetzt dieser von dir angesprochene Torwart, korrigier mich bitte, Jan, aber ich denke, du sprichst von Dustin Strahlmeier, wenn ich es richtig gesehen habe. Wird das reichen? Es geht eben jetzt gegen die großen Titelfavoriten, die ja von sich selbst jetzt auch sagen, genau das, was ihr beide gesagt habt. Die Pause war lang für die Münchner, bis sie dann gegen Bremerhaven ran durften, haben die ersten beiden Spiele verloren, die letzten vier dann gewonnen. Wird ein Strahlmeier alleine reichen oder was muss für Wolfsburg wirklich passieren, dass sie eine reelle Chance haben, ins Finale einzuziehen gegen München?
Boah, also ich sehe diese Chance nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass diesmal die Pause ein klarer Vorteil für München ist, weil Wolfsburg nach dem Spiel gestern morgen schon wieder in München ran muss. Klar, ist jetzt keine weite Anreise, also ich habe jetzt dazu noch nichts gelesen, aber ich gehe davon aus, dass sie mit dem Case geplant haben, eben, dass es Freitag weitergeht und dass sie jetzt in Bayern geblieben sind. Alles andere wäre ja völliger Humbug gewesen. Ich sehe für Wolfsburg keine Chance, aber auch da lassen wir uns überraschen. Vielleicht zeigen sie doch wieder, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Es ist eine gute Mannschaft, gar keine Frage, Wolfsburg. Tief besetzt, aber ich glaube, dass die Klasse weder in der Spitze noch in der Tiefe ausreicht, um wirklich München gefährlich zu werden. Gerade Münchner, die jetzt irgendwie in den Flow gekommen sind, die eben auch nicht aus so einer Spaziergangsserie kommen, sondern die sich wirklich diese 4 Siege sowas von erarbeiten mussten. Ich glaube, das wird München helfen. Dazu jetzt diese kleine Pause für München, das heißt ein bisschen Zeit, sich auszuruhen, während Wolfsburg gestern gespielt hat, morgen schon wieder, finde ich schwierig. Für mich, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, das wird ein Sweep. Mhm. Ich glaube an ein 4-0 für München, aber klar, ne? Also man hat ja auch gesehen in der Serie München gegen Bremerhaven, ein starker Goalie auf der Gegenseite und das war Maxi Franzreb für Bremerhaven. Er kann dir das Leben wahnsinnig schwer machen und Dustin Strahlmeier ist auch einer der Besten seines Fachs. Er kann auch durchaus sein, dass der Wolfsburg in 1-2 Spielen bis zum Schluss die Siegchance erhält oder ihn eben mal so einen Sieg wirklich holt.
So, jetzt habe ich, Franz, vor Beginn des letzten Jahres gab es so eine Baustellenbegehung da drüben bei dem SAP-Garten und ich konnte ein paar Worte mit Matthias Niederberger plaudern, der ja da, korrigier mich bitte, aber ich meine, der hat die Münchner im letzten Jahr unfassbar gequält, als er noch für die Eisbären gespielt hat. Jetzt spielt er in München und gibt's irgendjemand in den Playoffs, der Niederberger am Ende des Tages das Wasser wird reichen können? Als Torwart.
Also, wie gesagt, es gibt schon ein paar gute. Dustin Strahlmeier gehört dazu. So von der individuellen Klasse her kann man die, glaube ich, schon vergleichen. Also, das ist schon wieder ein interessantes Duell da zwischen den Pfosten. Auch bei Ingolstadt mit Michael Garzeig, der auch eine starke Serie gegen Düsseldorf zum Beispiel gespielt hat. Also, da gibt's schon so ein paar, die da in der Richtung unterwegs sind. Henrik Haukeland von Düsseldorf ist ja schon raus, der überragend gespielt hat in der Saison. Sonst wäre Düsseldorf wahrscheinlich gar nicht erst bis in dieses Viertelfinale gekommen. Aber ja, es wird natürlich da ein bisschen dünner. Und Niederberger hat das natürlich jetzt über die letzten Jahre gezeigt, dass er auf dem Niveau und auch zu dem Zeitpunkt der Saison immer wieder ein Faktor, ein sehr entscheidender Faktor auch sein kann. War es auch in der Serie gegen Bremerhaven. Das fällt immer so ein bisschen ab, weil halt vor ihm noch so viel Qualität rumläuft. Aber Das ist schon nicht zu unterschätzender Faktor. Wenn man es nicht schafft, ihm so ein bisschen unter die Haut zu fahren, das gab es zu Beginn der Serie gegen Bremerhaven, hat man das ein, zwei Mal gemerkt, dass er sich dadurch auch mal ein bisschen rausbringen kann aus seinem Spiel, aber das passiert eigentlich recht selten. Und wenn man das nicht schafft, dann wird es halt brutal schwer, ihn wirklich irgendwie mal ins Schwanken zu bringen. Also ja, ich glaube, Strahlmeier könnte jetzt von den Halbfinalisten her, ist für mich tatsächlich sein Gegenüber Strahlmeier einer derjenigen von der Qualität her, den man da vergleichen kann. Aber Niederberger, wie gesagt, jetzt auch über die letzten Jahre sicherlich der beste Goalie in der Liga.
Freitag.
Jens, möchte
ja, bitte.
Zu Niederberger und einen Rugby-Bezug haben.
Bitte.
Matthias Niederberger ist nämlich liiert mit einer ehemaligen deutschen Rugby-Nationalspielerin. Mit Larissa Stone.
Okay.
Nur mal so ein.
Also wir sprechen ja oft über die Probleme der deutschen Männer, was heißt Probleme, aber über den Status der deutschen Männer. Wo stehen die deutschen Frauen? Sind die näher an der Weltspitze dran als die deutschen Männer, Jan?
Nee, und da gibt's noch größere Probleme. Okay. Also, finanzieller Art, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber zu sprechen.
Also, Freitag 18:45 Red Bull München gegen Wolfsburg bei Magenta und um 19:15 Uhr dann auch bei Magenta der ERC Ingolstadt gegen Mannheim. Dazu kommen wir gleich. Aber Jan, wenn denn jemand kurz entschlossen, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, am Freitagabend drüber geht in die Olympia-Eishalle, die ja doch noch ein, zwei Jahre ihren Dienst tun muss. Auf welche Feldspieler würdest du denn einen bei Wolfsburg, einen bei München ganz besonderes Augenmerk legen?
Boah, das ist natürlich nicht
so. Ich weiß, es rennen nur jeweils 22 herum, aber irgendjemand, der wirklich herausragend war bis jetzt.
Ja gut, also ich glaube, da kommt man dann an München wirklich an Yasin Elitz nicht vorbei. Der ist Spieler des Jahres geworden. Allgemein finde ich so die ganze Riege dieser eher kleineren, wendigen Spieler bei München, würde ich sagen. Elitz, De Sousa, Ortega, das sind die, die momentan so ein bisschen für Spektakel sorgen. Und bei Wolfsburg finde ich Tyler Morley sehr überragend. Das ist so ein Importspieler, der so eine gewisse Anlaufzeit gebraucht hat in der DEL. Der war neu in der Liga. Aber je länger die Saison dauert, desto besser ist er geworden. Das ist für mich eigentlich so ziemlich der beste Spieler da im Kader.
Stark. So, dann gehen wir eins weiter, Franz. Die gleiche Frage an dich. Auf wen muss man bei Ingolstadt und Mannheim aufpassen? Und vor allen Dingen, wen siehst du vorne in diesem Duell? Weil eigentlich, also ich glaube, wie wir vor zwei Wochen gesprochen haben, waren ja alle Serien extrem ausgeglichen. Und dann gewinnt aber Ingolstadt 4-1 die Serie und Mannheim gewinnt 4-2. Gegen Köln die Serie. Wen hast du da vorne?
Ich sehe die Serie auch, diese kommende Serie zwischen Ingolstadt und Mannheim sehr eng tatsächlich. Wenn ich jetzt tippen müsste, ich würde schon auch da mal auf 7 Spiele gehen und sehe dann aber Ingolstadt vorn, weil sie für mich so ein bisschen aufgrund der bisher gezeigten Saisonleistung die bessere Konstanz auch haben, die du dann vielleicht auch brauchst über 7 Spiele, gerade wenn du ein 7. Spiel gewinnen willst. Also sie haben das jetzt auch in der Serie gegen Düsseldorf das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt. Siehe dieses 5. Spiel, wo sie 3-6 hinten liegen, wo sie sich nochmal zurückkämpfen und in der Verlängerung dann den entscheidenden Sieg dann holen, um die Serie zuzumachen. Würde für mich jetzt vor der Serie ein bisschen für Ingolstadt sprechen, aber da bin ich bei Jan, was weiß ich schon. Am Ende geht es doch wieder ganz anders aus. Also ich glaube, Ingolstadt ist ganz schwer, da jemanden wirklich herauszuheben, weil das ist wirklich, die sind auch so tief besetzt. Du hast eigentlich 4 Reihen, die man alle spielen lassen kann, zu fast jedem Zeitpunkt der Saison. Wirklich ganz schwer, da jemanden rauszuheben. Ich würde mal auf Matt Bowley gehen, Verteidiger, weil der extrem viel Eiszeit bekommt, weil der jetzt in der Saison, im Saisonverlauf immer besser und stärker geworden ist. Der kann auf jeden Fall auch in der Serie vielleicht so ein X-Faktor sein. Bei Mannheim definitiv die Reihe mit Wolf und Plachter, die von den Kölner Haien überhaupt nicht in den Griff zu bekommen war. Also die haben da wirklich quasi gemacht, was sie wollten, mehr oder weniger. Die haben die Serie übernommen und waren ein Riesengrund, warum Mannheim am Ende die Serie gewonnen hat. Also das wird ganz spannend sein. Vielleicht auch in dieser Konstellation. Bowdy als Verteidiger wird sicherlich viel Eiszeit auch haben gegen Plachter und Wolf. Wie kriegt man diese zwei, beziehungsweise dann diese Reihe um die zwei dann ausgeschaltet? Also da sind so ein paar Matchups, die sind sehr interessant.
Einen habe ich noch. In der NHL meine ich öfter zu hören, auch in den amerikanischen Podcasts, Jan, dass die Schiedsrichter in den Playoffs ein kleines bisschen anders pfeifen, nämlich großzügiger. Ist dieser Trend auch in der deutschen Eishockeyliga bemerkbar, dass einfach im Grunde genommen weniger Strafen vergeben werden, weil die ja doch den Spielverlauf viel mehr beeinflussen.
Also wäre mir jetzt nicht tatsächlich aufgefallen, irgendwie, dass das anders gepfiffen wird. Aber ich glaube schon, dass das allgemein da so ein bisschen angepasst wird, weil jeder weiß, in den Playoffs wird wirklich anderes Eishockey gespielt. Da kracht's viel mehr, da werden viel mehr Checks gefahren. Da wird einfach härter gespielt und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dann die Marschroute daraus resultierend einfach allgemein etwas ruhiger ist. Aber mir wäre jetzt nicht aufgefallen wirklich, dass es ins Auge spricht, dass sie anders pfeifen.
Okay. Franz, wo werden wir dich pfeifen hören an diesem Wochenende? Hoffentlich nicht aus dem letzten Loch.
Das hoffe ich auch, aber es sollte ganz gut aussehen.
Du bist doch so fit, Franz, du bist so fit.
Ja, ich habe auch gar nicht so viel zu tun.
Gut.
Das kommt dann auch noch günstig hinzu. Also ich mache ein bisschen Zweitliga-Zusammenfassung am Wochenende, am Samstag. Und am Montag, ich nehme das mal mit rein, bin ich noch in Ingolstadt, aber beim Fußball. Ingolstadt gegen 1860 München.
Und gerade wollte ich, wenn du Zweite Liga sagst, wollte ich sagen, dann bleiben dir wenigstens die 60er erspart. Aber nein, ihm bleiben die 60er nicht erspart. Okay. Gut, Jan, du am Wochenende?
Freitag, Sonntag jeweils im Audi Dome. Freitag ist Euroleague gegen Monaco. Sonntag ist Courtside Live gegen Ludwigsburg. Und am Dienstag bin ich dann in Ingolstadt für Spiel 3, Ingolstadt gegen Mannheim.
Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich immer im Zwei-Tage-Rhythmus.
Ja.
Okay, ausgezeichnet. Wunderbar. Jan Lüdecke und Franz Büchner, danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 603.
Ja, grüß euch, servus, der Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
Motorsport in der Big Show 603 geht los in bewährter und gewünschter und geliebter Formation. Zum einen mit Eddie Mielke von Run Racing. Servus, Eddie.
Ja, schönen guten Tag aus Bremen.
Aus Bremen und mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch auch. Schön zu hören, dass der Eddie die Stimme auch wieder hält. Das haben wir bei der Formel E schon gehört. Das scheint jetzt tatsächlich der Mist mit Corona scheint überwunden, Eddie. Freut uns.
Ist es?
Das klappt. Hat auch am Wochenende schon gut funktioniert.
Ja, gut, dann lass uns gleich mal reingehen. In Sao Paulo wurde gefahren. Mitch Evans hat gewonnen. Pascal Wehrlein, 7. Platz. Auf den schaue ich natürlich nach diesem Saisonstart besonders. Was, Eddie, waren so die zwei, drei Dinge, die man wissen muss über dieses Rennen?
Also zum ersten Mal hat sich bestätigt, was die Experten anhand des Streckenlayouts im Vorfeld vermutet haben, dass es nämlich ein Energiespar-E-Pri wird. Und letztendlich ist es kein Zufall, dass drei Jaguar-angetriebene Fahrzeuge auf dem Podest gestanden haben, nämlich neben Mitch Evans, dem Sieger, ja auch noch Nick Cassidy und Sam Bird. Also alle drei Jaguar angetrieben und das hat sich in den ersten Saisonrennen schon gezeigt, dass der Jaguar ein sehr, sehr effizientes Auto ist. Und genau darauf kam an in Sao Paulo bei der Brasilien-Premiere, denn keiner wollte vorne fahren, alle wollten im Windschatten fahren, um möglichst viel Energie zu sparen. Und das war letztendlich dann auch der ausschlaggebende Grund für diese Jaguar-Dominanz, die allerdings auch durch einen Fahrfehler von Antonio Felix da Costa zustande gekommen ist. Der hat sich nämlich verbremst in seinem Porsche und hat dadurch dann viele Plätze verloren und konnte nicht mit um den Sieg mitkämpfen. Ja, und die große Schlagzeile aus deutscher Sicht ist natürlich, dass Pascal Wehrlein seine WM-Führung ausbauen konnte, obwohl es im Qualifying überhaupt nicht lief. Da hat er ja auch noch eine Strafe kassiert nach seinem Fehler in Kapstadt und musste von 18 aus losfahren. Aber trotzdem ist er in die Top 10 gefahren, hat gepunktet, im Gegensatz zu seinem großen Widersacher, zu dem WM-Zweiten Jake Dennis. Der ist nämlich von Dan Ticktum abgeschossen worden und das sorgt da gerade auf den sozialen Medien richtig für Aufregung, weil Jake Dennis komplett sauer auf Dan Ticktum war und auch noch ist, nach diesem Fehler des jungen Briten, der Jake Dennis aus dem Rennen genommen hat. Also Vorteil Pascal Wehrlein, er wird also in gut drei Wochen auf dem Tempelhofer Flugfeld in Berlin beim Heimspiel zwei Rennen, Samstag und Sonntag, dann in Berlin als WM-Führender nach Deutschland kommen. Ja, und das hatten wir so in der Formel E noch nie und ich denke mal, dass wir die deutschen Fans freuen.
So, wenn ich das jetzt so höre, The Voice, was Eddie erzählt, ich erinnere mich daran, dass es gab mal so eine Challenge in Österreich. Da ist Niki Lauda gegen irgendjemand, was weiß ich, gegen irgendeinen random Hörer von Ö3 angetreten, und da ging es darum, ihr beide habt einen vollen Tank, wer schafft es weiter? Also wer kann effizienter Auto fahren am Ende des Tages? Ist das jetzt gut für den Rennverlauf eines Formel-E-Rennens, wenn da keiner vorn sein möchte und alle nur Energie sparen? Oder konterkariert das eigentlich den Renngedanken? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, es ist eigentlich beides. In diesem Fall galt tatsächlich bei diesem denkwürdigen Rennen im Sambadrom oder durch Sambadrom von Sao Paulo tatsächlich die Effizienz. Und Effizienz war im Motorsport in 50er, 60er, 70er, 80er Jahren immer ein Thema. Auch zu seligen Zeiten, zum Beispiel beim Sportwagenbereich bei der Gruppe C. Aber klar war, dass das so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, der Grundgedanke des Motorsports. Das war mir auch ein bisschen zu viel Taktikspielerei. Das hing allerdings, Eddie hat es ja gerade gesagt, völlig klar mit dem Layout der Rennstrecke zusammen. Das sollte man vielleicht fürs nächste Jahr ein bisschen ändern. Also mir war das zu extrem und mir war es auch ehrlich gesagt zu gefährlich, denn das waren teilweise, ist man ja auf der Geraden schon vom Gas gegangen und in diesem Mauer- und Leitplankenkanal kann das durchaus böse Auffahrunfälle geben, dieses vorsätzliche vom Gas gehen und das absichtliche Vorbeilassen von hinter einem liegenden Fahrer. Es war ziemlich bizarr. Das ist Grundgedanke der Formel E, immer auch effizient fahren muss, ist keine Frage. Ich fand allerdings, dass das tatsächlich die Sache ein bisschen auf die Spitze getrieben hat und ein bisschen zu viel des Guten war. Hängt natürlich auch mit dem enorm hohen Luftwiderstand zusammen, aber ich glaube, diese Strecke, nachdem wir so viele Rennen ja in diesem Jahr, in der neuen Saison schon hatten, auch neue Rennen auf fantastischen Rennstrecken, die wirklich grandiosen und spektakulären Sport geboten haben, war mir das in Sao Paulo ein bisschen zu wild und ein bisschen zu langsam, hat mir nicht gefallen.
Ja, Editor. Da gebe ich der hier musste völlig recht, da muss nachgebessert werden. Und Nico Müller hat es ja auch im RAN.de-Interview ganz deutlich gesagt, das, was Stefan gerade angesprochen hat, die Gefahr dabei, dieser Ziehharmonika-Effekt, der dann immer wieder entsteht vor diesen langsamen Schikanen, vor diesen langsamen Kurven. Das war gefährlich, hat sich auch Sebastian Buemi, der Le Mans-Gesamtsieger und ehemaliger Formel-1-Fahrer, richtig drüber aufgeregt. Da muss man wirklich ans Layout der Strecken ran. Das war jetzt nicht der beste E-Tree aller Zeiten, den ich übertragen durfte. Und ich sehe das genauso wie Stefan. Das war einfach drüber, das war zu viel. Da wurde zu viel ad absurdum geführt und das muss sich für die Zukunft ändern.
Ein Wort noch dazu, Eddie, weil wir letzte Woche auch gesprochen haben, dass natürlich auch zwei Lokal-Matadore da am Start sind. Für die ist es aber nicht wahnsinnig gut gelaufen, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, für die Brasilianer im Feld.
Ja, Sergio Sette Camara und Lucas Di Grassi, der unglaublich viel Werbung gemacht hat vor dem Rennen. Für die ist es überhaupt nicht gut gelaufen. Also für die war es auch ein EP zum Vergessen. Schade. Aber trotzdem, die Tribünen waren gut besucht und ich denke, wenn man diese angesprochenen Nachbesserungen da vornimmt in Sao Paulo, dann hat auch das Rennen eine Zukunft. Aber wie gesagt, am Streckenlayout müssen sie ran, da müssen sie was tun.
So, apropos nicht gut gelaufen, der Voice. Alles, was ich vom ersten Auftritt der MotoGP, ich weiß, mein Vater ist davor gesessen, an seinem Geburtstag am Sonntag hat er sich schon die Moto 3 angeschaut in Österreich bei Servus TV. Aber alles,
nicht für deinen Vater.
Ja, selbstverständlich. Aber alles, was ich von der MotoGP gehört habe, der ist gestürzt, der ist ausgefallen, der ist verletzt. Ist überhaupt jemand ins Ziel gekommen in Portimao, The Voice, an diesem Wochenende?
Ja, natürlich sind auch Leute selbstverständlich ins Ziel gekommen. Aber selbstverständlich ist zu diskutieren, ob dieses Sprintformat am Samstag als separates, kurzes Rennen, für das es schon WM-Punkte gibt, ob das so in dieser Form der Weisheit letzter Schluss war. Wir erinnern uns allerdings auch in der Formel 1, als man das eingeführt hat, nicht bei jedem Grand Prix, sondern in den ersten Jahren ja nur bei drei Formel 1 Rennen, gab es eine Menge Diskussionen und kontroverse Meinungen. Deswegen würde ich mal sagen, mit der Erfahrung von einigen Motorsportjahren als Journalist hinter mir, geben wir dem nochmal zwei, drei weitere Rennen. Vielleicht müssen die sich wirklich erst eingrufen. Klar ist aber so, wie das da war, war es ein Gemetzel. Und tatsächlich haben wir eine Menge Fahrer jetzt, vier der Stammfahrer, die jetzt schon verletzt sind vor dem zweiten Grand Prix. Das ist natürlich nicht gut und ist der ganzen Sache abträglich. Man wollte selbstverständlich den Gegenwert für die Zuschauer verbessern. Man wollte den Samstag aufwerten. Das Sprintrennen selbst war okay, aber alle sind natürlich reingegangen, als gäbe es keinen Morgen. Völlig klar. War auch vorherzusehen. auch so Leute tatsächlich wie Fabio Quartararo, der nicht so unbedingt von Anfang an schon ein Freund war, fühlte sich jetzt nach dem Rennen bestätigt, nach dem Samstagrennen, wobei wir auch da sagen müssen, vielleicht kommt da auch die Enttäuschung ein bisschen hinzu, denn man hatte schon gehofft tatsächlich, dass der Ex-Weltmeister aus Nizza, der 23-jährige Franzose, jetzt mit einer vielleicht etwas verbesserten Yamaha wird mitspielen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weder am Samstag noch am Sonntag in Portimao. Klar ist aber auch, Alex Espargaró hat eine Wutrede nach diesem Chaosauftritt gehalten und ich muss sagen, da ist auch einem von seinen Argumenten ist einiges wirklich dran. Der Druck ist natürlich gewaltig, ist völlig klar. Einer war wirklich absolut über allem Chaos schwebend und absolut souverän, müssen wir sagen, Riesenglückwunsch und Gratulation an den Weltmeister. Was Pecco Bagnaia da gezeigt hat, war fantastisch, absolut fehlerfrei, mit Ruhe die Vorteile des Motorrads auf der langen Gerade von Portimao ausgespielt. Also das war wirklich schon souverän. Er fährt jetzt mit der Nummer 1 und das war wirklich auch eine weltmeisterliche Leistung, oder Eddie?
Ja, absolut. Also Pecco Bagnaia hat gezeigt, warum er Weltmeister geworden ist. Spätestens an diesem Wochenende jetzt in Portimao hat sich da aus allem rausgehalten und hat wirklich den Weltmeister in ähnlicher Manier abgeliefert, hat das Sprintrennen am Samstag gewonnen, hat dann die lange Distanz am Sonntag gewonnen. Aber nochmal zu diesem neuen Format, zu diesem Sprintrennen. Man muss bei 21 MotoGP-Wochenenden einfach wirklich auch mal an die Substanz denken aller Beteiligten. Die sind ja jetzt dieses Wochenende, kommendes Wochenende, schon wieder in Argentinien. Da ist man aber nicht in Buenos Aires, sondern in Termas de Rio Hondo. Das bedeutet, wenn man da normal hinfliegt, muss man in Buenos Aires erstmal vom internationalen durch den massiven Verkehr der argentinischen Hauptstadt auf den nationalen Flughafen, um dann nochmal 1,5 Stunden zu fliegen nach Termas de Rio Hondo. Also mit den ganzen Überseerennen, für meinen Geschmack geht das zu sehr an die Substanz aller Beteiligten. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Fahrer, sondern auch die Mechaniker, die Teams, alle, die dazugehören. Das ist eine zu große Belastung in meinen Augen. Ja, und was darüber hinaus noch passiert ist, ist natürlich der Aufreger schlechthin, Marc Marquez. Die Paarung von seinem unbändigen Ehrgeiz mit der im Moment schlechten Honda, die er fährt, das hat ihn nicht gestört im Qualifying. Er fährt dann wirklich das Ding auf Pole, indem er sich einen Windschatten sucht, eines Ducati-Fahrers, in dem Fall war es Enea Bastianini, klebt da dran und fährt dann tatsächlich mit diesem Motorrad, was kein anderer auf der Welt könnte, auf die Pole Position. Aber dann eben der Blackout im Rennen. Miguel Oliveira, ausgerechnet den Lokalmatadoren auf der Aprilia, der einen sehr guten Start hatte, der ums Podest mitkämpfen wollte und auch mitgekämpft hätte, den schiebt er raus und schießt ihn ab. Und ja, auch Jorge Martin war betroffen. Das war ein absoluter Blackout von Marc Marquez. Das war kein normaler Verbremser mehr, sondern das war viel, viel zu spät und viel zu viel gewollt. Mit Material, das das im Moment nicht hergibt und da wird viel drüber diskutiert. Das Fahrerlager ist also ein bisschen gespalten. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Strafe, die ausgesprochen worden ist, auch Marc Marquez hat sich ja dabei verletzt, Miguel Oliveira hat sich dabei verletzt. Die Strafe, die ausgesprochen wurde, ist ein Double Long Lap Penalty. Das ist ja diese Ehrenrunde, so ähnlich wie die Strafrunde beim Biathlon, die es in der MotoGP länger gibt. Das ist in meinen Augen nicht genug. Ich hätte Marc Marquez für ein Rennen mindestens gesperrt, weil das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ihm sowas passiert. Und da müssen die Offiziellen wirklich höllisch aufpassen, dass das nicht überhand nimmt.
The Voice, ist es, reicht's dir, The Voice?
Nee, ich sehe es eigentlich absolut ähnlich wie Eddie. Nun haben sie tatsächlich ja bei den MotoGP-Stewards auch mit Freddy Spencer, einen ehemaligen Weltmeister, einen Fahrer mit dabei. Aber das, die Kritik, die wir im letzten Jahr ab und zu mal schon gehört haben, vor allem, dass es bei vergleichbaren Vergehen unterschiedliche Strafen gibt, das ist wirklich blöd und es geht jetzt gleich wieder los. Dazu haben sie dann auch noch die Stewards leider einen saudoofen Formfehler gemacht. Haben nämlich gesagt, tatsächlich in der Begründung der Strafe, dass diese Double Lock Penalty von Marc Marquez in Argentinien beim nächsten Grand Prix abzuhalten, absolviert werden muss. Da war denen vielleicht noch nicht klar, dass er wird da gar nicht antreten können. Aber da hätten sie natürlich sagen sollen, beim nächsten Rennen, bei dem er antritt. Und Honda hat deswegen heute, weil da genau so ein blöder Fehler von den Rennkommissaren passiert ist, ich habe die Entscheidung gelesen, habe mir gedacht, warum machen die das? Was soll das? Warum steht da das sogar die Veranstaltung schon drin, bei dem die Strafe zu absolvieren ist? Ist doch Unsinn, sondern sagt beim nächstmöglichen Rennstart. Und dieser Formfehler, da hat Honda eigentlich recht, so wie ich das sehe, dass er Einspruch gegen die Strafe einlegen mag, soll das also beim nächsten Rennen absitzen. Aber das steht in dieser FIM-Entscheidung der Stewards nicht drin. Also da ist eine Menge Dinge, die wir tatsächlich noch ein bisschen besser machen können, auch die Rennkommissare. Und ich muss zugeben, er hat sich sofort entschuldigt. Es ist nicht das erste Mal, Eddie hat völlig recht. Es war ein brachialer, großer Fehler nach dieser fabulösen Pole-Runde, bei der wir ja alle unseren Augen nicht getraut haben. Das war wieder die Magie von Marc Marquez, dem Überflieger. Aber da schwebt er manchmal eben dann auch zu sehr ab. Und das war ein grober Fehler. Es hätte noch schlimmer sein können, in den Pulk so reinzuschießen. Schlimm genug, dass da jetzt eben auch drei Fahrer betroffen sind, alle drei verletzt, inklusive ihm selbst. Aber ich glaube, er muss da tatsächlich einen etwas anderen Approach finden. Er muss das ein bisschen anders machen und muss ein bisschen realistischer sehen, was er mit diesem Motorrad aktuell leisten kann. Und dann nicht die Sache mit der Brechstange versuchen.
Ja. Vielleicht. Jetzt ist Marc Marquez. Eine, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die MotoGP im Gesamten. Ich weiß nicht, ob das immer noch komplizierter werden muss in Sachen Aerodynamik. Überholen ist immer schwieriger geworden. Und dann stelle ich auch nochmal die Frage, habe ich hier auch schon häufiger gemacht, müssen die Motorräder wirklich 360 km/h schnell sein? Muss das sein? Müssen diese ganzen aerodynamischen Hilfsmittel, diese ganzen Flügel sein? Kann man die nicht einfach abbauen und dann mit 310 auch genauso guten Rennsport liefern? Denn wir haben 4 Verletzte, teilweise schwer Verletzte. Pol Espargaro, der ist dann auch den auch nicht optimalen Kiesbetten in Portimao auch so ein bisschen zum Opfer geworden. Der ist schwer verletzt, hat einen Kieferbruch, hat Wirbelbrüche. Da wird es Monate dauern, bis wir den wiedersehen. Aber insgesamt 4 Fahrer, die jetzt in Argentinien schon nach dem ersten MotoGP-Wochenende nicht antreten können. Das zeigt deutlich, dass die ganze Geschichte ein bisschen over the edge ist, ein bisschen über dem Limit ist. Es droht auszuufern, es droht zu gefährlich zu werden. Dazu dann eben halt mit der schon angesprochenen physischen Belastung von 21 Rennwochenenden mit jeweils 2 Rennen. Samstag Sprint, Sonntag dann das normale Rennen. Ich glaube, da muss dringend was passieren, denn sonst geht es irgendwann nicht mal mit Verletzungen aus. Also ich mache mir da große Sorgen und stelle mir auch mal die Frage, muss das sein? Weil ich glaube nicht, dass irgendein Zuschauer auf der Tribüne den Unterschied zwischen 310 und 360 irgendwie überhaupt wahrnehmen kann. Muss das sein, dass das so ausufert, sowohl in Sachen Aerodynamik als auch in Sachen Topspeed? Denn das ist ein Warnsignal. 4 Verletzte, 4 teilweise Schwerverletzte nach dem ersten Wochenende. Oh Mann, so darf und sollte es nicht weitergehen.
Gut. Ja. Ja. So viel dazu, Eddie. Wir haben uns schon gefragt, der Voice und ich, was du an diesem Wochenende treiben wirst, weil deine Kernsportarten sind ja nicht am Start.
Ja, gut, ich gebe schon Motorsport, NLS 2 zum Beispiel, Nürburgring-Langstreckenserie auf dem Nürburgring. Nein, ich werde aber an diesem Wochenende dritte Liga kommentieren. Das gegen den Halleschen FC. Das ist auch ein hochbrisantes Duell im Abstiegskampf der dritten Liga. Und ansonsten laufen die Vorbereitungen eben auf schon angesprochene Heimspiele der Formel E in Berlin und auch auf den ja bald anstehenden, naja gut, ist noch ein paar Wochen hin, Saisonstart der DTM. Da gibt's nächste Woche Workshops und ähnliche Dinge. Also ganz ohne Motorsport wird es natürlich nie abgehen. Und natürlich werde ich auch reingucken am Wochenende, was da in Argentinien hinter was der Rio Honda bei der MotoGP passiert.
Sehr fein. Wunderbar, da wünschen wir dir selbstverständlich viel Erfolg und viel Spaß. Wir machen eine kurze Pause, der Voice bleibt für die Formel 1 selbstverständlich auch noch da.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
Die wird 6.
Sportradio 360, die Big Show 300, nein, 300, ja, warum sage ich jetzt 3? Weil das der Sohn von Stefan eben schon 3 Jahre alt ist. Grüß dich Stefan, das ist die Big Show 603. Grüß dich Stefan.
Servus in die Runde.
Geht's dir so wie mir und vielleicht noch wie der Voice, aber für mich fängt jede Formel 1 Saison eigentlich erst mit dem Grand Prix in Australien an. Ich brauche gute Stimmung, ich brauche freundliche Menschen, ich brauche Sonne. Also für mich geht's erst an diesem Wochenende los.
Ja, total. Also so geht's mir auch. Ich denke, jedes Mal, wenn der Kalender rauskommt und Australien ist nicht die Nummer eins, denke ich mir, Chance verpasst, weil vom Feeling her ist es einfach ein gutes Gefühl. Ja, genau. Nein, es ist wirklich so, man kommt da ja auch aus der Komfortzone raus, weil man ein bisschen früher aufstehen muss tatsächlich. Und einfach dieses Gesamtpaket, das man da hat mit Melbourne, die Strecke ist klasse. Die Rennen sind auch unheimlich beliebt, wenn man da sieht, dass am Freitag schon 70.000 vor Ort sind, nur um die Supercars und den Porsche Cup zu sehen und die Formel 1 noch gar nicht aktiv ist da. Das ist schon beeindruckend, was da alleine der Donnerstag auf die Strecke zaubern kann in Melbourne. Also das ist ein rundum gelungenes Wochenende, auch weil man sich da in Australien nicht so fein ist, die Top-Serie in Australien, die Supercars, ins Rahmenprogramm der Formel 1 zu setzen. Man stelle sich mal vor, bei einem etwaigen Deutschland-Grand Prix würde die DTM neben der Formel 1 fahren. Ja, mhm. Undenkbar. In Australien wird es gemacht und das trägt halt alles auch ein bisschen dazu bei, dass es halt was Besonderes ist. Und die Location ist natürlich durchaus exklusiv. Der Strand ist nicht weit, die Stadt an sich ist super hip, sehr modern und die Australier lieben die Formel 1 und vergöttern diesen Event. Also das macht alles zu einer runden Sache. Und für mich der persönliche Charme schon seit Jahrzehnten war immer einfach, man kommt raus aus der Winterpause, man stellt den Wecker auf extrem früh. Damals war das Rennen ja noch um 4 Uhr deutscher Zeit. Jetzt ist es 7 Uhr, das ist nicht mehr ganz so toll, finde ich. Aber eben, das ist das Besondere in der Nacht. Die Autos fahren zum ersten Mal und meistens waren die Rennen ja auch recht unterhaltsam. Das macht für mich den Reiz von Melbourne aus. Und ja, es ist der verkappte Saisonauftakt und ich habe jetzt auch das Gefühl wieder, jetzt geht's jetzt richtig los.
Ja, The Voice. Und die australische V8-Serie, das ist ja genau dein Beritt, oder? Die australische V8-Serie.
Ja, natürlich. Ist eine fabelhafte Idee gewesen von Anfang an und die sind sich eben nicht zu schade, die australische V8, die sonst ja auch zum Beispiel in Bathurst rund um den Mount Panorama eben auch 300.000 Leute generiert. Aber die sagen auch, wir fahren im Rahmenprogramm der Formel 1, weil da die beiden Besten sich eigentlich treffen. Wenn ich dir an die Egos und der Stefan Ehlen weiß, worüber wir reden, wir haben lang genug zusammen in der DTM gearbeitet, wenn ich da an die Egos der Formel 1, der DTM-Macher, da rede ich nicht von Gerhard Berger, sondern die Leute vorher schon, der ITR, das würden die nie, nie im Leben machen mit der Formel 1 zusammen, weil die sagen, wir sind selber die Stars. Also es ist tatsächlich ein Gemeinsinn der Australier, eine große Sportbegeisterung ohnehin dieses jungen, relativ jungen Landes, sportbegeisterten Landes, das dazu führt, dass tatsächlich Australien neben dem guten Timing, das bei uns noch Mistwetter ist, Aprilwetter gerade hier auch in Tübingen, dass das da wirklich losgeht. Das einzige Nachteil da ist immer diese elendlange Fliegerei dahin ans andere Ende der Welt.
Ja, man geht im Kreis, sagen wir meine Tennisreporter, für 3-4 Tage, bis man sich dann mal irgendwie eingefangen hat. So, nachdem die Vier für sich offenbar Stefan Ehlen auch beschlossen hat, der Weltmeister steht fest, es wird Max Verstappen werden, machen wir einfach irgendein Fass auf, das keiner braucht. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann möchte die Vier jetzt verbieten, den Teams am Ende oder den Mechanikern und wer auch immer da alle dabei ist, auf die Zäune zu klettern. Ist das wirklich das größte Problem, das die Formel 1 im Moment hat?
Nein, aber du hast es schön formuliert. Die Formel 1 hat eigentlich eine schöne Tradition darin, dass sie sich eigentlich immer Sachen zum Problem macht, die eigentlich gar kein Problem sind. Sie so zum Beispiel dieses Schmuckverbot, was ja letztes Jahr auch ein prägendes Thema war und jetzt auch dieses Jahr wieder ist, was dann so halb durchgesetzt wird, aber dann auch doch wieder gar nicht und am Ende doch unter den Tisch fällt. Und die Sache jetzt mit der Jubelregelung, eigentlich irritiert das schon ja seit Monaten oder Jahren, weil dieses Verbot, was jetzt nochmal explizit ausgesprochen wurde, das gab es eigentlich schon mal. Okay. Das gibt's schon, ja. Es ist eigentlich jetzt nur nochmal nachgeschärft worden, so nach dem Motto, Freunde, ihr wisst schon, es gibt bestehende Regeln und jetzt wird's halt dann künftig an die Sportkommissare überwiesen. Und ja, da kann man sich dann wieder drüber streiten, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Also vor dem Sicherheitsaspekt, glaube ich, muss man sagen, ja, ist sicherlich sinnvoll, wenn da mal ein Zaun bricht, was nicht passieren wird. Aber für den Fall, dass das doch mal eintritt und da mal irgendein Mechaniker dann auf die Strecke fällt und da kommt ein Auto sehr nahe ran, weil der Fahrer halt zum Jubeln an die Boxenmauer abbiegt, dann geht sowas schnell böse aus. Und das will natürlich keiner. Das kann auch ein Weltverband nicht tolerieren, dass sowas in der Theorie passieren kann. Allerdings muss ich dann auch sagen, dann frage ich mich, wie es dann sein kann, dass ein Lance Stroll in Bahrain mit zwei gebrochenen Handgelenken fährt. Ne? Also da passt der linke Schuh zum rechten Schuh irgendwie nicht so zusammen. Und dann denke ich mir irgendwie, man ist dann stets bemüht um Korrektheit, aber das halt auch nur zu einem gewissen Grad. Also ganz konsequent sind die Sachen alle nicht. Und ja, mei, ganz ehrlich, es gibt nichts Faderes als ein Bild bei der Zieldurchfahrt, wenn halt der Fahrer ins Ziel fährt und das war's. Man hat ja vor Jahren auch schon mal die Zielflagge entmachtet als das Instrument, das das Rennen beendet und hat dann ein Display das machen lassen, um dann doch wieder zur Zielflagge zurückzukehren. Und das ist doch ein sehr stimmungsvolles Bild tatsächlich, wenn die Leute im Rahmen der Möglichkeiten, die die Zäune überhaupt noch lassen, und das sind nicht viele, weil die sind ja wirklich hoch und die sind wirklich strikt, da gibt's nur kleine Löcher, man kann ohnehin immer jubeln. Insofern weiß ich nicht, ob das Problem wirklich so groß ist. Und wenn man dann dran denkt, also ruft euch mal die Bilder in Erinnerung von vor 20 Jahren, Schumacher, Ferrari, was da los war bei den Siegen, wie weit die Mechaniker über die Boxenmauer gehangen sind, das waren irre Bilder. Sicherlich nicht ungefährlich, aber es ist, glaube ich, noch nie was passiert.
Also man sollte vielleicht, der Stefan Ehlen hat ja so zwei wunderschöne Bücher geschrieben über die Historie auch der Formel 1. Wir erinnern uns, Stefan, die Bilder kennst du, die Fotos zumindest. Colin Chapman, wenn seine Lotus-Rennautos über die Ziellinie gefahren sind, war er bei Start und Ziel neben dem Rennleiter und hat die Mütze in die Luft geschmissen.
Jawohl.
Das ist auch ein Markenzeichen der Formel 1 gewesen bei jedem Sieg. Und genau solche Sachen braucht man. Man braucht Emotionen. Und wenn wir auch ein sportliches Reglement haben in der Formel 1, das 120, 125 Seiten ist, eng geschrieben, dann ist das zu viel. Man muss das Ganze wirklich ein bisschen entschlacken. Und dass man tatsächlich jetzt, ich erinnere mich an der DTM, Stefan, haben wir auch lange Zeit tatsächlich so einen Witz gemacht und haben gesagt, ja, wer ist denn in diesem Jahr tatsächlich von den Sportkommissaren der Metallbeauftragte? Weil es da auch drum ging, dass man im Grunde keine Piercings haben darf. Und da wurde ein Sportkommissar wurde immer abgestellt, der dann mal rumgegangen ist und am Trainingsfreitag gesagt hat, Leute, was habt ihr denn da? Wie sieht's bei dir aus? Naja, das können wir doch da lassen. Da hat man einfach unter der Hand eine ganz gute Regelung gefunden. Ich glaube, dass man Sport transportieren muss, dass man Emotionen zeigen muss und dass man da einfach auch mal ab und zu mal die Vernunft walten lassen sollte. Das war im letzten Jahr mit Hamilton so, mit seinem Piercing. Ein ziemlicher Schwachsinn, wenn man dem eine Erklärung unterschreiben lässt, dass er die vier nicht haftbar macht, falls was passiert, wenn er sie trägt, dann ist das okay so. Und auch mit den Zäunen und dem Jubel, ich finde, das sollte unbedingt erlaubt bleiben.
So, jetzt ist Lance Stroll angesprochen worden. Stefan Ehlen, denkst du, also gut, der war natürlich verletzt, das ist immer keine Frage, ein Handicap, wahrscheinlich hätte er sogar gar nicht fahren sollen und dürfen mit seinen beiden gebrochenen Händen oder Armen. Aber wie groß denkst du, ist der Druck auf Lance Stroll, wenn Fernando Alonso, der war jetzt zweimal auf dem Podium, er ist ganz klar der bessere Fahrer, wird ihn das ein kleines bisschen erden? Stroll Junior, oder ist er über so banale Dinge wie Erdung komplett erhaben?
Also zunächst einmal, er hat die ärztliche Freigabe gehabt. Die FIA hat auch gesagt, passt alles, dann darf er natürlich fahren. Ja. Mich stört nur daran, dass niemand sonst gesagt hat, ist das komisch, so eine clevere Idee. Ja. Ja. Genau, aber ansonsten...
Stimmt, darf ich dann nur ganz kurz reingrätschen, ja, Stefan und Jens, ihr erinnert euch doch, dass wir auch über Greg Moore an dieser Stelle vor vielen, vielen Jahren schon mal gesprochen haben, im Rückblick natürlich auf seinen Unfalltod. Der ist beim IndyCar-Rennen in Fontana tödlich verunglückt, war ein kommender Mann für die Formel 1, ein sehr, sehr schneller Kanadier, der auch beim Saisonfinale damals bei den IndyCars noch Meisterschaftschancen hatte und deswegen mit angebrochenem Handgelenk fahren durfte. Die Rennärzte haben ihm den Start erlaubt mit einer Manschette. Das war ein Riesenfehler, denn der ist da tödlich verunglückt, weil er nicht mehr schnell genug reagieren konnte, als das Auto ausgebrochen ist. Also wir haben dramatische Unfälle, tödliche Unfälle schon gehabt. Genau deswegen muss man im Grunde bei der Fitness der Fahrer, darf man da keine Kompromisse machen. Also da hat die Formel 1 einen Riesenfehler gemacht. Das geht so nicht. Wir kennen es im Übrigen aus der Motorrad-WM ja auch, dass einer, wenn er vor dem Rennen aufs Motorrad gehoben wird, weil er selber zum Motorrad nicht laufen kann, und die Mechaniker im Hinterher nach dem Rennen auch nicht auf die Schulter klopfen, weil das Schulterblatt gerade frisch verschraubt worden ist. Auch da sind Dinge, wo man sagen muss, Leute, das geht so eigentlich nicht. Und ich glaube tatsächlich, das war ein Fehler, dass man ihn hat überhaupt starten lassen. Entschuldigung, Stefan, ich wollte da nur kurz das noch von Greg Moore einfügen.
Ja, finde ich auch, stimme dir vollkommen zu. Beim Motorrad ist das ein ähnliches Problem. Wir wollen da niemandem irgendwie den Heldenstatus absprechen.
Nee, überhaupt
ganz
nicht.
Im Gegenteil. Aber wenn jemand sagt, wir machen hier einen auf Sicherheit, dann gehört das meiner Meinung nach dazu. Und zu Lance Stroll, also der ist sportlich über alles erhaben. Also Papa hat das Team, Papa hat einen neuen Sohn gekriegt, den Fernando Alonso, jetzt hat er halt zwei Söhne im Team. Der ist da völlig okay mit der ganzen Situation und Lance Stroll weiß ganz genau, dass er kein Alonso ist, der ist auch kein Vettel, das war er auch vergangenes Jahr nicht und Verletzung hin oder her. Vielleicht war das sogar gar nicht schlecht, dass von Anfang an einfach klar ist, hey, der Alonso ist der große Heilsbringer, der große Superstar und der Stroll ist halt auch dabei. Und so ist er im Prinzip irgendwie auch dem direkten Duell von Anfang an dem Alonso entgangen, weil sonst wäre klar gewesen, schau mal her, der Alonso frisch im Team versägt den Stroll im ersten Qualifying um so und so viel Zehntel
Und so kann der Lawrence toll im Prinzip sagen, naja, mein Sohn war ja auch verletzt. Ja, mhm. Und die Verletzung, Handicap, das zieht sich über Wochen, bis er da wieder voll da ist und so. Da kann auch der Lance Stroll im Prinzip sagen, naja, ich war halt nicht voll da. Insofern ist das eigentlich, ja, so blöd die Geschichte ist mit der Verletzung, natürlich irgendwie auch eine gute Sache, weil so kann man ein Stück weit erklären, was da gerade passiert. Aber ansonsten, mei. Ja, der Lance Stroll wird so lange im Team fahren, solange der Papa sagt, ja, Junge, hast noch Spaß? Und er macht immer nicht den Eindruck, der Lance Stroll, als hätte er viel Spaß.
Genau, aber das ist er das, ja. Warum
er wird so lange halt einfach nur fahren. Naja, es könnte auch schlimmer sein, er könnte was arbeiten müssen, in Anführungszeichen. Also nein, ich glaube, der ist ein patenter Rennfahrer, der kann wirklich gut fahren, aber er ist halt keiner, der jetzt irgendwie groß Sympathien ausstrahlt oder so. Ne? Er sitzt halt in dem Auto drin, hauptsächlich, weil Papa sagt, sitzt da drin so. Und ja, das macht er ja ganz ordentlich, muss man auch sagen.
Ja, stimmt.
Also Stroll ist sicherlich keiner, der total talentfrei ist, sondern der hat natürlich profitiert davon, dass Papa ihm sehr vieles ermöglicht hat in den Nachwuchsklassen, aber er musste diese Titel und die Sachen, die er da geholt hat, auch selber einfahren. Das hat er gemacht, ja. Also fair enough, in der Formel 1 ist er okay. Kein Überflieger, aber bei weitem nicht der Schlechteste.
Kein Nikita Mazepin, wolltest du mir damit sagen.
Zum Beispiel.
Ja. So, und eine Sache noch zu diesem Team, The Voice. Es gibt ja Stimmen, die sagen, naja, wenn man sich jetzt den Aston Martin anschaut und den umlackieren würde, gäbe es überhaupt keinen Unterschied zu einem Red Bull. Ist das wirklich so schlimm in aerodynamischer Hinsicht? Sind die beiden Autos quasi identisch?
Naja, identisch nicht, aber die Diskussion hatten wir ja in den letzten Jahren immer wieder mal, dass auch dann diverse andersfarbige Mercedes plötzlich gefahren sind, weil man Mercedes dauernd nachgebaut hat, als die Messlatte, die Silberpfeile gelegt haben. Also klar ist es im Reglement und da achtet die Formel 1 eigentlich durchaus schon drauf. Klar geschrieben ist, dass man nicht einfach nur nachbauen darf. Das würde auch so nicht funktionieren. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht einfach die Seitenpontons, die Kühler, den kannst du nicht einfach jetzt auf den Mercedes bauen, dann ist der Mercedes schnell. So einfach funktioniert nicht. Oder den Unterboden vom Red Bull, der offenbar sehr gut ist, jetzt einfach neben an Ferrari schrauben und dann ist Ferrari plötzlich vorne dran. Es ist ein sehr komplexes Gesamtsystem, dass du da austüfteln musst. Und klar ist auch Alpha Tauris Form Schwäche momentan hängt damit zusammen, dass die Eigenentwicklung machen und eben nicht zu viel von Red Bull übernehmen. Da scheint auch Helmut Marko gerade wieder ein bisschen drauf zu gucken, weil jetzt nach dem Tod von Dietrich Mateschitz ganz offenbar mehr bei Red Bull auf die Kosten geachtet wird. Und es gibt da sehr viele Möglichkeiten der Kooperation. Der Stefan weiß es auch. Haas hat das ja zum Beispiel in der engen Kooperation mit Ferrari bisher auch eigentlich ganz gut gemacht. Soweit das eben erlaubt ist, ist es in Ordnung. Und dass da nicht getrickst wird und nicht gegen das Reglement verstoßen wird, ist völlig klar. Da muss jeder seinen eigenen Trend finden. Jedes Team muss das Auto selbst entwickeln und bauen.
Tja, bei Elens zu Hause wird nicht zur Mittagssuppe gerufen, sondern
aber es wird gebaut.
Es wird getrommelt.
Es
wird getrommelt, genau. Hier wird noch zur Suppe getrommelt. Ja, so, dann schmeiße ich euch raus mit folgender Frage. Wer wird Dritter am Sonntag? Stefan Ehlen?
Ach, das ist eine gute Frage, ja.
Ich glaube Mercedes. Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, oder es sind nicht die Ferrari.
Das ist ein kühner Tipp, Jens. Nein, ich glaube, es ist wie gehabt. Es ist Max Verstappen, dann Sergio Perez und dann der Fernando Alonso.
Stark.
Langweilig, aber
ja, so wird schon. Na, für die Aufregung ist hier The Voice zuständig. Ich höre ich Pierre Gasly? Höre ich Esteban Ocon? Was höre ich von dir, The Voice?
Ich sage tatsächlich rot Charles Leclerc, weil Ferrari eigentlich tatsächlich zwar über eine Runde nah dran ist, aber die brauchen mal auch mal wieder irgendwie ein bisschen vielleicht durch Glück am Ende. Wir werden Safety-Car-Phasen haben, wie üblich in Melbourne. Wir haben kuriose Rennen immer wieder gehabt. Wir haben witzige Rennverläufe, Spektakel. Ich gehe davon aus, auch wenn das Wetter zumindest Freitag und Samstag instabil, aber am Sonntag wohl stabil sein soll. Also ich sage jetzt einfach mal, um was anderes zu sagen, ich setze auf Rot und auf Charles Leclerc. Denn ich muss sagen, ich mag den neuen Teamchef, den Frédéric Vasseur, mag ich sehr und der hat da momentan keinen einfachen Job.
Ich mag ihn vor allen Dingen in der Parodie, wo der Parodierende die Perücke falsch rum aufgesetzt hat und Frédéric Vasseur schaut großartig aus. So, ich habe das alles aufgeschrieben und nächste Woche werden wir sehen, ob ich mit meinem Mercedes oder The Voice mit seinem Charles Leclerc oder eben dann doch Stefan Ehlen mit Fernando Alonso recht hat. Kurze Pause, danke Stefan, dann geht's weiter in der Big Show 603.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 603 mit einer Sportart, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zum Glück liegt sie auch zum einen Axel Goldmann, Just Baseball 390 am Herzen. Grüß dich, Axel.
Hallo, hallo.
Und auch Tom Heberlein, mittlerweile wöchentlicher Gast. Finde ich schön, Tom. Du kannst Ski und du kannst auch Baseball. Servus, Tom.
Servus.
Wir wollten und wir werden auch über die große Regeländerung gleich sprechen. Aber Axel, ich habe Vibes von 1995. Warum? Damals war ich zu Beginn der Saison in den USA und die New York Yankees haben ihr erstes Spiel in Cleveland. Damals hieß das Clevelander Stadion, glaube ich, Jacobs Field, gespielt und auf der Shortstop-Position war ein junger Mann, der in einer Art und Weise gehypt wurde, wie ich es nicht verstanden habe, der aber, das muss man leider, so fair muss man sein, auch wenn ich ihn absolut overrated für overrated halte, nämlich Derek Jeter, hat dann dort den Shortstop gegeben, war sehr, sehr erfolgreich, hat die Nummer 2 getragen für die New York Yankees und jetzt, Axel, jetzt, das ist der Punkt, jetzt herrscht aus meiner Sicht schon wieder so ein unfassbarer Hype um einen jungen Mann, der sich Anthony Volpe oder Volpe, ich weiß nicht, wie man ausspricht, nennt.
Volpe.
Volpe, gut. Ist dieser Hype, Axel, nach allem, was du weißt, und du weißt viel, und hast vielleicht sogar schon was gesehen, gerechtfertigt?
Bah, zu früh.
Zu früh.
Zu früh. Kann ich nicht sagen, der ist 21, ist jetzt bei den Yankees tatsächlich angedacht als Everyday Shortstop. Er ist halt ein Homegrown Player. Das heißt, der hat auch Yankee-Blut in sich.
Und das ist noch schlimmer als Bayern-Blut, möchte ich sagen.
Da, tatsächlich. und ich habe halt den Eindruck, dass er schon eins der großen, großen Talente ist auf einer schwierigen Position. Shortstop ist eine sehr anspruchsvolle Infield-Position. Und ich denke schon, dass er Potenzial hat, aber ganz ehrlich, ihn jetzt mit Derek Jeter zu vergleichen, mit dem Captain, mit jemandem, der ja eine lebende Legende in New York ist. Ich finde, das ist erstens dem Jungen gegenüber ein bisschen unfair. Der Druck, der da aufgebaut wird, sollte nicht so groß sein. Und zweitens, lass ihn doch erstmal ein Jahr spielen oder zwei und dann gucken wir weiter. Die Statistiken, die bisherigen Eindrücke sind alle gut, aber lass ihn mal 162 Spiele MLB spielen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Derek Jeter, übrigens keine Legende in Miami, Tom, möchte man auch sagen,
nachdem
er die Marlins in den Boden gefahren hat.
Nicht direkt, nee.
Tom, ja. Du wolltest noch was sagen, Tom.
Na, ich wollte nur sagen, man sollte auch nicht vergessen, das war Spring Training. Ich glaube, wir haben uns letztes Jahr an der gleichen Stelle hier drüber unterhalten. Spring Training ist halt Spring Training. Und über 162 Spiele, wie der Axel es gerade schon gesagt hat, ist es wirklich aussagekräftig, was da passiert normalerweise. Ich kann verstehen, dass die alle durchdrehen in New York. Man darf ja in New York auch nie vergessen, dass die ja, dass die Medienlandschaft da natürlich ganz extrem ist. Also da ist München mit dem FC Bayern eher ein Ponyhof dagegen. Und die haben den natürlich auch ein bisschen reingeschrieben, glaube ich. Aber ja, ansonsten hat Axel da, glaube ich, völlig recht.
Ist halt auch gefährlich, ne? Weil, ja, total. Weil New York ist dann halt auch vielleicht neben Philadelphia das schwierigste Umfeld, sagt man ja gern in Stuttgart.
In Stuttgart. Jetzt haben wir Stuttgart auch mal untergebracht.
Ja, genau. Ja, ich meine, wenn er jetzt, keine Ahnung, im ersten Monat, im April, jetzt irgendwie nicht über die Mendoza-Line kommt, dann steht aber auf der New York Post hinten schon wieder ein giftiger Artikel. Und dann sind die Sportradio, die Talkradio-Hosts schon wieder dabei, Feuer zu legen. Also, wie gesagt, der Typ ist 21, lass ihn mal ankommen. Voraussetzungen sind alle super, aber es ist noch viel zu spielen, bis er dann wirklich evaluiert werden kann.
Ja, also definitiv.
Das, was Axel sagt, kann ich natürlich nur bestätigen. Ich habe mal 2 Jahre in New York gelebt und war doch relativ oft auch im Yankee Stadium als Zuschauer. Und wenn man da nur so links und rechts hört, die meisten Leute, die da drin sind, man kann natürlich nie für alle sprechen, aber die meisten haben ein dermaßen tiefes Wissen über Baseball, sind aber auch grantig, als ob sie direkt aus Wien kommen würden und sind richtig bereit, Leute fertig zu machen. Das ist grandios. Bevor wir jetzt zu dieser Regeländerung kommen, Tom, eine Sache auch noch, vielleicht eher generell gesehen. Ich glaube, Forbes Magazine hat es veröffentlicht, dass die Franchise, die am meisten Gewinn gemacht hat, und vielleicht bringe ich das auch was durcheinander, die fantastischen Oakland Athletics waren, die exakt 1,20 Euro investiert haben in den Kader, aber mit 80 Millionen Dollar rausgegangen sind. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn auf der anderen Seite eine Mannschaft wie die New York Mets sich dumm und dämlich zahlen, was die Luxury Tax angeht. Also irgendwas stimmt da im System auch nicht.
Das stimmt überhaupt nicht. Oakland ist natürlich sowieso ein Spezialfall. Also man darf ja auch nicht vergessen, auch die haben einen Eigentümer, der Milliardär ist. Also das ist ja der Erbe dieser Gap-Bekleidungskette. Und das ist einfach, das ist ein Pfennigfuchser. Und dessen großes Ziel ist es natürlich, dass er jetzt irgendwann dann mal tatsächlich in Las Vegas landet, wo sie ihm ein Stadion hinstellen wollen, weil offensichtlich er nicht in der Lage ist, das in Oakland anständig auf die Beine zu stellen. Letztendlich darf man nicht vergessen, denen geht's allen nur ums Geld. Es sei denn, sie sind so jemand wie Steve Cohen bei den New York Mets oder jetzt Ray Davis bei den Texas Rangers, die offensichtlich zu viel Geld haben. Der Eigentümer von den Oakland A's hätte das auch, aber ich glaube, sie wollen letztendlich auch dafür sorgen, dass sie endlich mal aus Oakland rauskommen. Das ist, finde ich, relativ offensichtlich. Und bei den Oakland Raiders war es ja auch nicht anders. Die haben den Eigentümer mit der kleinsten Portokasse, der ist jetzt auch nach Las Vegas gegangen. Ja. Die versuchen halt einfach, die Städte zu erpressen, um irgendwelche Stadien hingestellt zu bekommen. Das macht Oakland natürlich nicht mit, weil die grundsätzlich sowieso kein Geld haben. Und ich find's einfach nur noch peinlich. Ja, gut, dass sie an dieser Luxury Tax dann natürlich verdienen. Da, sagen wir mal so, da nutzen sie halt das System aus, das letztendlich von allen 30 Eigentümern ja auch so beschlossen wird. Und insofern will ich ihm da jetzt nicht mal direkt einen Vorwurf machen. Er nutzt das System halt aus. Es ist einfach total schade. Ich meine, die A's sind halt wirklich ein sehr traditionsreicher Club. Sie waren es auch lange in Oakland. Aber diese Pfennigfuchserei, die da jetzt veranstaltet wird, das ist schon echt super peinlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Das sehe ich in Pittsburgh ja genauso, auch wenn die jetzt gerade, glaube ich, mit ihrem besten Spieler versuchen, den Vertrag zu verlängern. So.
Sag mir mal einen Spieler aus der Probable Starting Lineup der Oakland A's.
Ich weiß keinen. Aber Axel kann 1-9 runterbeten in verschiedenen
gegen Dings. 1-9 runterbeten wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, Oakland hat halt tatsächlich das Problem, dass Tom beschrieben hat, dass der Owner halt einfach sagt, ihr könnt mich mal. Lass mich mal überlegen, wen haben wir denn da? Ist schwierig sogar. Tatsächlich.
Ich war jetzt so ready.
Der schlechteste Left-Fielder der MLB.
Ja, Tony Kemp spielt da, den kennt man.
Natürlich.
Den schon.
Gut, ja. Entschuldigung.
Jetzt, ist alles
kleine,
gut.
Kleines Trivia zwischendurch.
Ja. So, jetzt hat Axel ja schon gesagt und Tom auch, 162 Spiele, also alleine die Regular Season, das hört sich lang an, aber eines der großen Probleme ist die immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne der Fans. Da hat man ja vor ein paar Jahren eingeführt, the runner on second base in extra innings, also so wird das gestartet. Und jetzt, Axel, wir kennen es aus dem Tennis, die Shot Clock ist da, beim Tennis konsequenzlos am Ende des Tages, bis halt irgendwann mal der erste Aufschlag weg ist. Die Erfahrungen im Springtraining, waren die geteilt oder waren sie überwiegend positiv, weil in den Minor Leagues gab es diese Shot Clocks ja schon?
Also für mich waren sie überwiegend, zum überwältigenden Teil positiv. Das liegt aber daran, dass ich halt kein Spieler bin und kein Pitcher, sondern eher halt Konsument oder Fan des Spiels. Aber bevor wir darüber reden, Frage an euch beide. Ist die Pitch Clock der größte Rule Change oder ist es der Shift? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher.
Ja, ich bin kein Freund der Shift-Regel, weil das ist ein taktisches Mittel und das sollte man nach wie vor einsetzen dürfen.
Ist ja egal, es muss ja nicht bewerten. Aber vom Impact aufs Spiel.
Ist größer der Shift aus meiner Sicht.
Ich glaube auch.
Ja, ist es auf jeden Fall. Das andere ist ja letztendlich nur, ich meine, die Pitchclock ist einfach nur dazu da, dass du das beschleunigst. Und du hast ja schon gesehen, die haben da ja im Springtraining haben sie ja da schon adapted. Also die haben sich ja da schon drauf eingestellt. Also es gibt ja mittlerweile auch Pitcher, die Batter veräppeln, wie Max Scherzer gleich mal ausprobiert hat. Also ich glaube, dass da passt man sich an. Also ob du jetzt 30 Sekunden brauchst, um mit deinem Catcher auszumachen, ob du ihn jetzt links oder rechts am Ohr vorbeiwirfst oder ob du nur 15 Sekunden hast. Also ich glaube, dass das nicht die große Rolle spielt. Und ja, es ist auf alle Fälle unterhaltsamer. Und der Shift gebe ich euch recht.
Ja. Vielleicht nehmen wir die Hörer mal kurz mit.
Ja, bitte unbedingt.
Genau.
Die Regeländerung ist, dass es tatsächlich eine sogenannte Pitch Clock jetzt gibt in der MLB. Das bedeutet, die Pitcher, die Werfer, haben 15 Sekunden Zeit, einen Pitch auf den Batter zu werfen oder im besten Fall in die Strike Zone beim Batter zu werfen, wenn die Bases leer sind und 20 Sekunden, wenn Läufer auf Base sind. Umgekehrt muss der Batter 8 Sekunden, bevor die Pitch Clock abläuft, ready to bat sein, also in seiner Box stehen. Das, was die MLB erreichen will, ist, dass das Spiel halt einfach eine gewisse Dynamik bekommt im Wurf. Dass also nicht, wie man es tatsächlich von manchen Pitchern gesehen hat, zwischen Pitches eine Minute oder 90 Sekunden liegt. Für mich ist das eine überragende Änderung. Für mir macht das Spiel dadurch einfach mehr Spaß, weil halt die Action ein bisschen schneller aufeinander folgt.
Genau.
Es ist auch tatsächlich in meinen Augen ein kleines Sieb, weil wir werden jetzt im ersten Monat oder in den ersten 6 Wochen werden wir eine Menge Dinge sehen, die wir vielleicht vorher noch nicht so gesehen haben, dass sich Pitcher und Catcher besser absprechen müssen, dass man halt vielleicht sogar schon einen Plan hat für die gesamte Pitching-Sequenz, die kommt, weil halt einfach die Zeit für großes Taktieren nicht da ist. Ihr kennt das vielleicht aus, weiß ich nicht, die Indianer von Cleveland oder so, wenn Charlie Sheen halt 23 Mal den Kopf mit dem Kopf wackelt, bevor er dann nickt und endlich den Pitch angezeigt bekommt, den er haben will. Das wird halt nicht mehr passieren. Und für mich ist es eine super Lösung, die MLB da jetzt eingeführt hat. Man hat es in den Minors gesehen, die Adaption der Pitcher, das wird funktionieren. Und man muss es ja auch so sehen, viele junge Leute, die jetzt kommen, in den nächsten Jahren. Die kennen es halt schon ihr ganzes Leben aus den Miners. Wer jetzt halt grantelt, das sind halt die Fensterrentner halt, die alten Menschen, die halt sagen, so, das haben wir früher nicht gehabt.
Ja, genau.
Und das ist mein Take zur Pitch Clock.
Ja.
Richtig oder falsch, Tom, nur ganz kurz, richtig oder falsch. Die Schauspieler, es hat keinen Film gegeben in der gesamten Geschichte der gesamten amerikanischen Filmgeschichte, wo die Schauspieler mehr Spaß gehabt haben als bei Indianer von Cleveland. Weil ich glaube, dass Charlie Sheen sich so als Closer gesehen hat, dass Wesley Snipes sich so als Willie Hayes Mays gesehen hat. Und das, also es ist ein grandioser Film. Schaut euch den bitte an, wer noch nicht gesehen hat. Er ist schon sehr alt, aber es ist fantastisch.
Vielleicht sollten wir schnell, wenn wir schon dabei sind, den Shift kurz erklären.
Ja, auch das
für
bitte.
Die Leute, die es. Also wenn man sich von der Homebase eine über die Second Base hinaus eine verlängerte Linie denkt, dann hat man ja praktisch eine linke Spielhälfte und eine rechte Spielhälfte. Und in Zukunft ist es so, dass von dieser gedachten Linie aus links zwei Spieler stehen müssen und rechts zwei Spieler stehen müssen. Früher war der Shift
Infield-Spieler,
genau, also bis zum Ende dieser, ja, bis zum Ende dieses Bogens, der über dieses Infield hinausgeht, über diesen Diamond hinausgeht. Und früher war es so, dass man das eben fast nach Belieben die Leute hin und her schieben konnte, was natürlich dazu geführt hat, dass die Defense, also die Abwehrspieler, sage ich jetzt mal, einen Vorteil hatten, weil sie eben davon ausgehen konnten, wenn ein Schlagmann schlägt, dass er dann wahrscheinlich oder dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er dann auf eine bestimmte Stelle des Feldes zielt. Und da haben sie dann halt mehr Leute hingestellt. Und das ist jetzt verboten. Also auf jeder Seite müssen zwei Leute stehen. Allerdings gibt es da jetzt auch ja schon die ersten Änderungen, nämlich dass von den drei Outfieldern einer näher ans Infield hinrückt, also praktisch nur noch zwei Leute im Outfield stehen. Also ich bin mal gespannt, wie sie das dann letztendlich auflösen. Ich finde es auch ein bisschen, sag mal so, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil da die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass mehr Runs zustande kommen. Ja,
ja.
Du hast eine andere Meinung.
Nein, eigentlich nicht mehr. Ich tue mich halt mit dem Shortstop ein bisschen schwer.
Ja, das stimmt.
Aber was ist der Sinn von einem Shortstop, wenn er kein Shortstop spielen kann, hat David Robertson gesagt. Und ich finde, er hat da schon einen Punkt. Allerdings ist es so, wir hatten im letzten Jahr den geringsten Betting Average seit 1968 in der MLB. 2,43 war der Average in der League-wide, also der Liga-weite Durchschnitt, genau. Und die MLB steht in Konkurrenz mit anderen Sportarten. Und die MLB muss halt gucken, dass sie halt attraktiv bleibt, so sage ich es jetzt mal. Attraktivität kommt im Sport halt größtenteils durch Ergebnisse zustande. Jetzt hast du im Baseball den Sonderfall, dass es halt auch ein 0-0 geben kann, wo wir am Ende uns die Klamotten vom Leib reißen und sagen, das waren die besten Pitching-Leistungen, die man je gesehen hat. Aber das ist selten. Und deswegen sagt die MLB, wir brauchen mehr Singles, wir brauchen mehr Leute auf Base. Weil, wenn wir Leute auf Base haben, dann haben wir mehr Action im gesamten Spiel. Darum haben sie ja auch zum Beispiel die Bases größer gemacht, um fast 8 Zentimeter, was eine ganze Menge ist. Und wenn du das aufs dritte Base hochrechnest, dann bist du dann, ne, also das ist schon viel. Und wenn man sich die Zahlen aus den Minors anguckt, dann ist die Steigerungsrate für Singles mit der Shift-Regel tatsächlich einigermaßen signifikant. Und ich glaube, dass die MLB halt einfach sagt, wir müssen hier ein bisschen für mehr Action sorgen, deswegen gibt's die Shift-Rule. Ich glaube auch, dass man sich daran anpassen kann. Ich find's halt mit dem Shortstop ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Wobei natürlich ist es so ist, ich meine, der Second Baseman war ja letztendlich auch schon kein Second Baseman mehr. Der stand ja auch irgendwo schon zwischen
Erster und Zweiter.
Und zweiter Base rum. Also ja. Ich verstehe die Sentimentalitäten, die man an dem Shortstop entgegenbringt, weil es natürlich wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Position ist und vielleicht sogar mit Sicherheit die wichtigste war, sage ich jetzt absichtlich. Aber ja, also ich bin mal gespannt. Ich bin auch jemand, der sagt, okay, wenn es mehr Runs bringt und mehr Action bringt, dann habe ich da nichts dagegen.
Ja, so. Also ich hoffe, dass wir Axel und Tom über das ganze Jahr hinweg, und es ist ein langes Jahr im Baseball, noch öfter am Start haben werden. Und es ist natürlich auch völlig irre, wäre es jetzt zu tippen, wer denn die World Series gewinnen könnte. Nur zur Erinnerung, im vergangenen Jahr war es die Houston Astros. Aber vielleicht diese Frage noch zum Abschluss, Axel. Welches Team, mit Ausnahme der Red Sox natürlich, denen du ja anhängst, aber welches Team interessiert dich denn am meisten? Oder wo ist die meiste?
Die
Padres, bitte. Warum?
Meilenweit die Padres. Weil sie, erstens müssen sie jetzt langsam, sie haben halt unglaublich viel Geld investiert, wieder mal. Sie möchten gegen die Dodgers anstinken. Ich glaube, das Window of Opportunity ist jetzt so weit offen wie noch nie in San Diego. Aber wenn es dieses Jahr wieder nicht klappt, mit den ganzen Superstars, mit Tatis Jr., der zurückkommt, vielleicht, hoffentlich, wenn er nicht vorher noch irgendeinen Motorradunfall baut, dann ist das ein aufregendes, faszinierendes und unglaublich gutes Team und hat Potenzial, 110 Siege zu erreichen in der Regular Season und in die World Series zu gewinnen. Und mich interessiert halt wirklich, ob sie es dieses Jahr zusammenkriegen oder nicht. Letztes Jahr sehr enttäuschende zweite Saisonhälfte, aber dann immerhin in den Playoffs ja für Aufsehen gesorgt. Aber ja, Padres interessieren mich sehr. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Tom, du darfst nicht die Padres und nicht die Cubs nehmen.
Ich muss dem Axel, obwohl ich es ungern tue, leider ein bisschen widersprechen. Also ich finde es natürlich auch super spannend, was die da treiben. Ich bin nur ein bisschen der Meinung, sie haben ihren Pitching-Staff ein bisschen vergessen. Also wenn ich mir die anschaue, ich weiß nicht. Da gibt's, glaube ich, bessere. Aber das nur am Rande. Unabhängig davon.
Das ist aber Meckern auf hohem Niveau, ne?
Naja, cool. Also Musgrove ist gerade verletzt. Dann haben sie Darvish, ja, da weiß
ich nicht. Da können sie ja genau. Nun nichts für.
Gut. Snell, okay, weiß ich nicht. Wie der jetzt gerade, der hatte eine gute zweite Hälfte letztes Jahr, okay. Dann haben sie den alten Wacker jetzt geholt. Also ich weiß nicht, es gibt wesentlich bessere Pitching
Stats. Josh Hader, der beste Reliever.
Ja, ja, gut, aber der hat jetzt auch nicht gerade so den besten Auftritt gehabt, nachdem er getradet worden ist. Aber gut, das
Chris Mitt.
Okay, überredet.
Leute, ja, die Padres sind fantastisch.
Ja, gut, ich sage, ich widerspreche dir nicht. Ich bin auch sehr gespannt, was die da treiben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na gut.
Ansonsten, puh, ich finde die Mariners auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Das ist ein Small-Market-Team, die haben eine gute Rotation, die haben gute Feldspieler, sage ich jetzt mal. Ich bin mal gespannt, was die da treiben. Also ich finde, also die interessieren mich sehr, muss ich sagen. Und dann bin ich gespannt, ganz ehrlich gespannt auch, was die Braves machen. Die Braves haben Swanson gehen lassen, haben mit ihren ganzen jungen Leuten verlängert. Die haben auch einen guten Pitching-Staff, die haben richtig gute Leute da rumlaufen. Und ich beantworte die Frage, ich glaube, die gewinnen es das Jahr.
Bitte, das wollten wir noch hören. Danke. Meine zwei Sätze noch, mir interessiert natürlich am meisten, was die New York Mets machen mit diesen zwei Jungs da, mit Scherzer und Verlander als beste beiden Werfer vorneweg, ob die alle gesund bleiben, das sind viele Fragen. Gut, ich freue mich auf die nächsten Plaudereien mit euch. Kurze Pause, Big Show 603. Danke Axel Goldmann, danke Tom Heberlein.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous écoutez la radio 360.
Die Big Show 603 geht weiter mit der NBA und mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Servus, Sepp.
Hallo, Jens.
Ich schaue mir gerade das Playoff-Picture an, Sepp, und falle vom Glauben ab. Ich habe nie daran geglaubt, dass die Dallas Mavericks den Titel holen könnten, aber nicht mal in den Playoffs jetzt. Das ist ein Epic Disaster, Epic Failure, oder muss man das mit der Konstruktion dieses Teams trotz Kyrie Irving eigentlich, ja, hat man es ein bisschen kommen sehen?
Boah, also zum Ersten, du bist nicht alleine. Kyrie hat sich auch nicht vorgestellt, dass es nur ums Play-in geht. Also da habt ihr schon mal was gemeinsam. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, niemand hätte erwartet, dass der das nicht mal unter den Top 10 Teams in der Conference landet. Also bei aller Liebe für vielleicht überschätzte Titelambitionen, wie realistisch war das auch vor dem Trade, nach dem Trade etc. pp. Also ich glaube, da hat nicht wirklich irgendjemand realistisch dran geglaubt, dass man drei Serien im Westen, in diesem Westen gewinnt und dann auch gegen diese drei ja absolute Monster im Osten, Milwaukee, Boston, Philly, dass man da den Titel holt, aber hinter New Orleans zu landen, ohne Zion Williamson, ohne die Lakers, ohne LeBron James eine lange Zeit, die Minnesota Timberwolves, ohne Karl Anthony Towns und sogar hinter Oklahoma City, ein Team, das nur aus jungen Spielern besteht und bei dem es um Talentakquisition und Talententwicklung geht, das hätte sich wirklich niemand auch in den kühnsten Albträumen vorstellen können. Und also ich sag mal so, auch ohne den Trade wäre es vielleicht dazu gekommen, denn dieses Team ist einfach nicht gut zusammengestellt, ist nicht gut gecoacht. Ich glaube, die Spieler haben Jason Kidd mittlerweile auch ja so komplett satt, merkt man an manchen Statistiken, die immer darauf hindeuten, ja, wie arbeitet das Team, wenn es mit dem Coach länger zusammen ist, vorm Spiel, erstes Viertel, nach der Pause etc. Körpersprache, Luka Doncic Aussagen, dass er noch nie so wenig Spaß hatte. Und ja, viele werden jetzt wahrscheinlich nur Kyrie Irving dafür verantwortlich machen wollen, aber der Fisch stinkt vom Kopf. Also das hat sicherlich nichts mit Kyrie zu tun. Hätte man das Team anders zusammenstellen müssen? Definitiv. Also schon im Sommer Jalen Brunson ziehen zu lassen, war ein Fehler. Auch der Trade wahrscheinlich, bei dem er die allerletzten einigermaßen soliden Verteidiger abgegeben hat, das war vermutlich auch ein Fehler. Aber das ist ja meistens so die Handschrift einer Franchise, die so ein bisschen in der Bredouille steckt. Und dieser Club ist ja im Panikmodus so ein bisschen, ja, weil Luka Doncic, den willst du natürlich unbedingt halten, den willst du zeigen, wir versuchen alles, um dir ein Meisterteam zur Verfügung zu stellen, aber das hat bisher einfach nicht geklappt. Man hat nicht die Spieler gefunden um Luka herum, die passen. Porzingis ging schief, Brunson hat gepasst, den hat man ziehen lassen aus Geldgründen. Mhm. Und Luka plus Kyrie, das reicht einfach nicht. Und jetzt kommt natürlich die nächste große Frage, was passiert im Sommer? Kyrie Irving kann als Unrestricted Free Agent hingehen, wo er möchte. Man hat nicht genug Cap Space, um dann einen großen Fisch an Land zu ziehen. Und es gibt keine verfügbaren Spieler im Sommer. Also das ist alles schon sehr, sehr, sehr trist und sehr, ja, dunkle Wolken am Horizont. Also wenn nicht am Horizont, dann vielleicht sogar schon über dem Kopf jetzt und es regnet ein bisschen. Also 5 Spiele haben sie noch. Ja, Miami, sein, ja. Atlanta, Sacramento, Chicago, San Antonio. Da kann man sicherlich 3 davon gewinnen, aber ob das reicht, wie gesagt, in der Conference, also sie müssen jetzt im Prinzip mindestens 3 davon gewinnen, wenn sie die Chance sich wahren wollen, ins Play-in zu kommen. Und selbst das wäre dann, ne? Da musst du erstmal gegen 10-9 1 gewinnen, 7-8 musst du dann ein zweites gewinnen und dann stehst du erst in den Playoffs. Also puh, wird schwer.
Ich habe sie gesehen vergangenen Sonntag bei den Hornets, die auch ein absolut pitiful Team sind und das haben sie geschafft zu verlieren. Also wie Doncic dann den Dreier, glaube ich, versenkt zur erstmaligen Führung, 3 oder 4 Minuten vor Schluss, dachte ich, okay, jetzt reißen sie es doch noch, dann haben sie es doch verloren. Und was ich da nicht verstanden habe, Sepp, da kannst du mir weiterhelfen. Doncic bekommt da ein Technical und dann heißt es, er ist für das nächste Spiel gesperrt. In Indiana war das, glaube ich, und dann hieß es aber 1-2 Tage später, naja, einen Tag später, Referees haben sich nochmal angeschaut und das Technical ist zurückgezogen worden. Ist das eine Lex Luca oder kommt sowas öfter vor?
Also ein bisschen Lex Luca ist ein paar Mal schon passiert und die NBA, sagen wir mal, hat schon immer so die Interessen
der Fernsehstationen.
Genau. Also gewisse Interessen werden da, ne, alle sind gleich, aber manche sind eben gleicher. Und da wird natürlich geschaut, also war das jetzt, angeblich hat er irgendwas zum Schiedsrichter gesagt. Ja, viele konnten nicht ganz nachvollziehen, warum das revidiert wurde, aber es war jetzt nichts Gravierendes und wahrscheinlich hat man sich da gedacht, okay, versuchen wir halt Luca irgendwie mit drin zu lassen und vielleicht die Mavs irgendwie, also ich meine, Luca ist halt must-see Television, ne? Also ist klar, aber ich sag mal so, die Frustration bei Luca und auch bei den Mavericks insgesamt wegen Luca und aufgrund seiner Körpersprache, das ist halt einfach auch, was so die Führungsqualitäten anbelangt, ist es natürlich auch mehr als fragwürdig, aber irgendwo auch aus seiner Warte verständlich, denn dieses Team ist einfach nicht, das Team ist einfach nicht gut und sicherlich nicht das, was er sich vorstellt.
Ja. So, ein Team, das the longest drought, habe ich gelesen. Waren 16 Jahre, wo die Sacramento Kings, oder war es sogar vielleicht noch länger, wo die nicht in den Playoffs waren. Und ich muss mal schnell zurückrechnen, waren die Pittsburgh Pirates in dieser Zeit überhaupt mal, ich glaube einmal waren sie in den Playoffs und deshalb, sonst ist Pittsburgh ja das traurigste Team in allen 4 großen Sportarten zusammen. Aber die Sacramento Kings, ist das so die Story, die dein Herz am meisten wärmt in diesem Jahr?
Auf jeden Fall eine der Stories, die mein Herz wärmt. wir hatten vor ein paar Wochen schon, als es sich angebahnt hat, ne, ein bisschen über Sacramento und die Fanbase und auch diese, ja, diese langen, langen 16 Jahre, 2006, das letzte Mal, als sie in den Playoffs standen, Legenden wie Ron Artest, Mike Bibby, Bonzi Wells, das waren damals die Starter für Sacramento. Und eine ganz andere Zeit, also irgendwo stand, glaube ich, heute iPhone gab es noch gar nicht. Kobe Bryant trug immer noch die Nummer 8. Die besten Teams, ich habe es mir mal rausgesucht für diese Aufnahme. Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks waren die Top 3 damals in der NBA. Championship-Anwärter natürlich. Und ja, Sacramento, wie gesagt, lange, lange Jahre nur Mist gebaut. Besitzer mit sehr, sehr komischen Vorstellungen sich eingemischt in Sachen, die ihn eigentlich nichts angehen. Klar, ist ein Club, aber die besten Clubs funktionieren immer dann. Du weißt das, Jens, im US-Sport vor allem, wenn der Besitzer besitzt und die anderen dann,
ja, unsichtbar
bleibt. Genau, und die anderen machen lässt. Ne? Es gibt Experten in gewissen Bereichen, die sollte man einfach machen lassen und sich nicht unbedingt immer einmischen mit so halbgaren Ideen. Wie gesagt, in den letzten Jahren, also Monte McNair, der General Manager, damals Tyrese Halliburton gedraftet, Keegan Murray gedraftet, dann Halliburton für Sabonis getradet, Mike Brown als Head Coach verpflichtet. Und das passt alles zusammen. Die Handschrift von Mike Brown ist klar erkennbar. Die Sacramento Kings mit der statistisch zumindest, ja, das ist wie gesagt inflationär heutzutage, was Offense anbelangt, aber die effizienteste Offensive aller Zeiten. Also niemand hat mehr Punkte auf 100 Ballbesitze jemals erzielt als diese Sacramento Kings. Und das ist eine klare Handschrift, das ist eine Identität. Die Spieler kennen ihre Rollen, sie mögen sich. Und mit den Fans zusammen in Sacramento, die wie gesagt zu den treuesten und zu den passioniertesten weit und breit zählen, hat sich das alles schön amalgamiert zu so einem Gesamtkonstrukt. Und es macht Spaß. Also ich glaube nicht, dass die Sacramento Kings viel Schaden anrichten werden in den NBA Playoffs. Dafür sind sie vielleicht A, ein bisschen zu jung, schrägstich unerfahren und B, nur mit Offense kommst du auch nicht allzu weit. Aber hey, ein paar Spiele gewinnen, vielleicht eine Serie spannend machen und wie gesagt, schon längst alle Erwartungen übertroffen. Also ich glaube, die Vegas Over-Under-Dinger hatten sie bei irgendwo im 30er-Bereich, was die Siege anbelangt. Niemand hat ihnen auch nur ansatzweise vielleicht, wenn alles perfekt läuft, irgendwie 8, 9, 10 Play-In oder so. Jetzt sind sie das ganze Jahr über schon Zweiter, Dritter im Westen und absolut, also eines der Top-Teams. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Zufallsprodukt und du weißt, wie es ist im US-Sport. 6 Monate Zufallsprodukt ist ja unmöglich. Also das ist schon legitim, was die da gezeigt haben.
Ja, bei den Pittsburgh Pirates, um nochmal drauf zurückzukommen, sagt man dann nach dem 10. Spiel, they were fun while they lasted, wenn sie mal ausnahmsweise eine ausgeglichene Bilanz haben und dann geht's wieder bergab. Ich habe noch zwei Fragen zum Osten. Du sprichst ja die drei Monster an und mein Eindruck ist so, dass Joel Embiid in diesem Jahr bei den Philadelphia 76ers möglicherweise sogar noch mal ein kleines bisschen besser geworden ist. Wenn man jetzt so ein schwierig aufzustellendes Ranking vielleicht verfassen würde, da ist Giannis, da ist Nikola, hilf mir, dass ich
Jokic
natürlich, ja, das kriege ich nicht raus. Wo ordnet sich da Joel Embiid ein?
Ja, also das sind schon die drei besten Spieler, ligaweit und auch nicht von ungefähr die Top-MVP-Kandidaten, nicht nur in diesem Jahr, Jens. Also Giannis hat zweimal in Folge gewonnen, dann hat Jokic zweimal in Folge gewonnen. Jetzt sagen viele, ist Embiid mal an der Reihe, weil es komisch wäre, wenn einer von den anderen beiden drei hätte MVP-Awards und Joel keinen. Er ist statistisch, vor allem jetzt in den letzten Monaten, hat er sich mehr und mehr an Jokic herangepirscht, hat ihn bestimmten Advanced Stats, da gibt es ja unendlich viele von diesen Zahlen, Metriken, die man sich da um den Kopf schmeißen kann. Und das Schöne an Statistiken ist ja immer, dass man
alles
so deichseln kann. Ja. Ganz genau. Das sind meine Argumente und du kannst nichts dagegen sagen. Ende der Diskussion. Aber Embiid spielt eine Monster-Saison, also seine vielleicht beste in der NBA, also 33,2 Punkte im Schnitt bei 54% aus dem Feld. Das ist natürlich ein absolutes, das ist unfassbar. Und er trägt die Philadelphia 76ers das ganze Jahr über schon. James Harden immer wieder angeschlagen. Ja, das ist nicht mehr der James Harden aus Houston-Tagen. Hat angeblich, sagt er, die ganze Saison schon Probleme mit der Achillessehne etc. Wurde auch immer mal wieder geschont. Philly nicht das Nummer 1 Team ligaweit. Sie hatten auch ein paar Möglichkeiten, bei denen sie dann die Spieler geschont haben, wo es auch gerade ja im lange erwarteten Rematch gegen Nikola Jokic in Denver war diese Woche die Chance, aber Embiid hat nicht gespielt, den haben sie geschont. Aber sie sind, wie gesagt, in derselben Größenordnung. Also Denver hat 51 Siege, Philly hat 50 Siege. Die Argumente, die man ab und zu dann heranzieht, von wegen, ja, ein Spieler von einem Team mit so und so wenigen Siegen kann kein MVP werden, das zählt alles nicht. Und letzten Endes wird sich zwischen diesen dreien entscheiden. Also manche präferieren Giannis, weil er der vielleicht kompletteste Spieler ist. Jokic, der dominanteste Offensiv, das ist lächerlich, als Center ein Triple-Double im Schnitt aufzulegen und das beste Team der Conference. Und Embiid, wie gesagt, seit Jahren so aufgelegt, in diesem Jahr sogar nochmal ein Stückchen besser, robust geblieben. Philadelphia, eines der absoluten Top-Teams ligaweit. Und wie gesagt, ich finde es immer schön, diese Argumentation zu verfolgen. Was mir nicht gefällt, ist, wenn man die anderen dann schlecht reden muss, denn das sind alles alle drei. Das sind absolute Monsterspieler, herausragende Spieler. Und das ist wie mal, wenn man früher zwischen, keine Ahnung, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal und David Robbins jetzt unbedingt den anderen diskreditieren musste. Oder Patrick Ewing war noch dabei. Ne? Also das ist, wie gesagt, das kann in alle Richtungen gehen und die Wähler müssen entscheiden. Ob das korrekt ist, dass die Wähler dann bestimmen, das ist eine ganz andere Diskussion dann. Aber wie gesagt, Embiid hat es mehr als verdient. Jokic und Giannis hätten es aber genauso verdient. Also da kann man so oder so nicht für oder gegen argumentieren.
So, und einen habe ich noch. Und das letzte ist, Cleveland ist auf Platz 4 in der Eastern Division. Und ja, LeBron hat damals mit Kyrie gemeinsam den Titel nach Cleveland geholt. Aber does anybody care? Haben die Hütte voll? Ist das ein Team, das man sich anschauen kann? Weil irgendwie ohne LeBron die Stadt Cleveland als solche, ich habe es gerade vorher im Baseball gesagt, Jacobs Field hat mir getaugt damals, mir haben die Indians getaugt, mir taugt der Film Indiana von Cleveland, aber Cleveland als Sportstadt nicht ganz so fresh. Jetzt habe ich die Browns natürlich vergessen, aber wie, does anybody care?
Ich weiß nicht, ob anybody cares about Cleveland, aber auf jeden Fall, die Cavs sind eine Nummer. Also die Cavs, du hast schon angesprochen, Playoffs. Übrigens das erste Mal seit einem Vierteljahrhundert ohne einen gewissen LeBron James wird das erste Mal sein, dass Cleveland ohne LeBron in den Playoffs auflaufen wird. 1998 war das letzte Mal der Fall. Aber die Cavs sind stark. Also die Cavs sind offensiv, defensiv eines der Top-Teams der Liga. Ich glaube, in Runde 1, wenn es zum 4-5er-Duell gegen die New York Knicks kommen sollte, danach sieht es stark aus momentan. Ich glaube nicht, dass sich da noch viel tut, weder nach oben oder nach unten. Cavs sicherlich Favorit. Und dann in Runde 2 wird es dann wahrscheinlich gegen Milwaukee gehen. Die sind dann ein paar Nummern zu groß. Aber nichtsdestotrotz auch Cleveland, analog zu Sacramento, ja, ein paar schwächere Jahre gehabt und dann starke Arbeit geleistet. Donovan Mitchell vor der Saison geholt, aus Utah, und Donovan Mitchell war so das letzte Puzzleteil, das dieses Team auf ein komplett neues Level geschossen hat. Als Scorer, als Initiator in der Offense haben exzellente Verteidiger. Evan Mobley spielt eine monströse Saison. Jared Allen. Also das ist ein richtig, richtig starkes Team. Darius Garland noch, der andere Guard. Sehr stark gecoacht, haben Tiefe, wie gesagt, an beiden Enden. Und machen Spaß, auch zuzuschauen als neutraler Fan. Man muss jetzt nicht unbedingt Cavs-Fan sein. Ich glaube, viele Cavs-Fans, die es früher gab, die haben längst danach irgendwie die Affinitäten gewechselt, sind später vielleicht Miami Heat-Fan geworden, sind heute vielleicht Lakers-Fan. Ja, also da hing viel mit LeBron zusammen. Und es ist schön, wenn Teams dann auch nach dem Abgang des Superstars irgendwann dann wieder in die Puschen kommen, ähnlich wie Sacramento.
So, in ein paar Tagen wissen wir es also, über wen wir uns am meisten freuen können. Also ich würde Dallas immer noch gern sehen, einfach weil ich Luca gern zuschaue und weil ich weiß, dass es eine...
Wir alle, Jens.
Und auch weil ich weiß, dass es eine Off-Season sicherlich nicht dazu verwenden wird, um 10 Kilo abzunehmen, sondern wird eher bei Mutti zu Hause noch ein paar Knödel oder Cevapcici oder was auch immer sich reinhauen. Ich danke dir herzlich, Sepp, wie immer eine große Freude. Kurze Pause in der Big Show 603.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 603, Zielgerade, das heißt für uns Tennis, und wieder mit dabei von Sky, das ist Paul Häuser. Servus, Paul.
Servus.
Und Jörg Almaroth. Servus, Jörg. Jörg, ganz, ganz schwierige Thematik, und wir wollen jetzt gar nicht so in die juristischen Details reingehen, aber wenn man sagt, dass Dirk Hordorf, der mächtigste Mann im Deutschen Tennisbund über das letzte Jahrzehnt, vielleicht die letzten zwei Jahrzehnte war, liegt man damit völlig falsch oder liegt man damit sehr nahe an der Wahrheit?
sehr nah an der Wahrheit. Also eigentlich ist das die Wahrheit. Das ist für jeden, der sich tatsächlich etwas besser mit dem deutschen Tennis auskennt oder beruflich damit befasst, das tun wir ja, liegt das auf der Hand. Also er ist der relevanteste deutsche Funktionär im internationalen Tennis, ist der am besten vernetzte Akteur ansonsten. Ja, das ist völlig klar. Und insofern ist das, ja gut, eben auch in verschiedensten Funktionen auf beim DTB, beim Hessischen Tennisverband und ja, auch noch in einer in einer Trainerorganisation, die sich vor einigen Jahren gegründet hat, tätig. Also ja, eine Person, die viel Einfluss hat.
Ja, also wer es da draußen nicht mitbekommen hat, Dirk Hordorf hat seine Ämter und zwar auf Drängen des Deutschen Tennisbundes zurückgelegt, weil dann doch sehr schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen des Machtmissbrauchs. Wie gesagt, das Thema, ich möchte es gar nicht zu weit vertiefen, aber Paul, hast du in dieser Gemengelage was beizutragen oder wollen wir gleich nach Miami gehen? Haha, das ist ein schöner Ausweg, schöne Tür, die ich dir aufgemacht habe.
Nee, die Frage ist, falls Paul da nichts zu sagen will, die Frage ist ja tatsächlich, ob alles von allen Seiten erzählt worden ist. Ich glaube, es wird, da bin ich mir ziemlich sicher, nach den, zumindest sag ich mal, Gesprächen oder Informationen, die ich habe, ist diese Thematik noch nicht ausreichend durchleuchtet worden. Und ja, eine der großen Fragen ist ja, wie tragfähig ist tatsächlich dieses Konstrukt der Anschuldigung. Wer weiß, was noch alles kommt. Ich wage es gar nicht zu sagen, aber Maximilian Abel als Kronzeuge, nun gut, eine schwierige Angelegenheit. Wenn man, was in den Berichten ja durchgeschimmert ist, auch sich vergegenwärtigt, dass es, bevor diese Veröffentlichung dann passiert sind, es ja offensichtlich eine, wie soll man das nennen, einen Versuch gegeben hat, das außerhalb der Öffentlichkeit zu regeln, im Sinne von Geldforderungen. Und naja, das ist alles etwas schwierig, ne? Wie gesagt, und welche Interessen auf vielen Seiten hier eine Rolle spielen. Ganz, ganz, ganz schwierig. Also wie gesagt, ich bin da der Überzeugung, dass wir noch nicht alles kennen. Also in jeder Beziehung. Ne? Also das ist eine Geschichte, die jetzt erst angefangen hat, die ist noch längst nicht beendet.
Ja.
Das ist es, Paul.
Ja, nee, das ist es nicht. Sehe ich ganz genauso, Jörg. Und ich habe die Info, dass da auch noch was kommt. Also das auch, also erstmal Kompliment möchte ich sagen, auch an die Kollegen von NDR, Sportschau und SZ. Ja, da wird, glaube ich, auch noch eine größere Dokumentation sogar kommen im TV. Und ja, sicherlich auch die Rolle des DTB. Mhm. Es ist, wie Jörg gesagt hat, super schwierig. Es ist sehr, sehr komplex. Aber natürlich wurden da Fehler auch gemacht in der Kommunikation, jetzt in der Aufarbeitung der Geschichte. Das war am Anfang nur eine reine Präsidiumsinformation. Das war jetzt nicht sehr transparent. Man hat, also ich finde es ja große Klasse, dass auch Dietloff von Arnim dann ins Gefängnis geht, Maximilian Abel besucht, sich diese Geschichte anhört. Aber es sind sicherlich jetzt schon ein paar Fragen offen, warum wurde genau diese Kanzlei ausgewählt? Es ist eine Anwalts- und Wirtschaftskanzlei, jetzt keine Kanzlei, die spezialisiert ist auf diesen Bereich, auch Prävention. Ja, und die Kommunikation war jetzt in dieser Woche, fand ich dann schon gut. Der DTB ist dann in die Offensive gegangen, hat den Druck auf Dirk Hordorf erhöht. Jetzt ist er zurückgetreten. Das fand ich war gut. Sicherlich muss trotzdem die Frage sein, man weiß seit einem Jahr von diesen schweren Vorwürfen und er war jetzt ein Jahr lang noch im Amt und das sieht dann natürlich nicht gut aus, auch klar, wie Jörg das auch gesagt hat, ja, es ist ganz schwer, dieses Fehlverhalten nachzuweisen, aber was jetzt diese Recherche, was jetzt diese großartige Recherche der Journalisten ergibt, sind ja zwei Namen, zwei, die richtig in die Offensive gehen, zwei, die sagen, sie wurden von The Court of, ja, da psychisch und körperlich missbraucht. Und es gibt aber noch viel mehr. Es gibt noch andere, die wollen aber nicht genannt werden. So, und ich glaube...
Ja, es gibt allerdings auch noch andere, die auch von der anderen Seite ja noch da noch das befeuern werden. Es ist nicht nur die eine Seite, die da noch nachlegen wird. Ist jedenfalls mein Eindruck. Und wie gesagt, die Rolle des DTB, das ist ja wirklich eine Geschichte für sich. Das wird natürlich, auch wenn wir darüber reden, ist natürlich auch die Frage, welche Implikationen hat das tatsächlich? Also dieses Beauftragen dieser, ja, sachfremden Agentur, genau, einerseits, dann von dem Wegschieben hin zu der Privatangelegenheit des Trainers Hordorf und nicht sozusagen realisieren, dass das natürlich auch damit nicht getan ist und dann,
genau,
im nächsten Moment die Drohung zurückzutreten, das ist natürlich nicht konsistent, das Ganze. Also da ist eben die Frage, man darf sich sicher sein, dass David Haggerty auch seine großen Krakenarme sozusagen oder Augen irgendwo hat oder Leute, die ihm das zutragen. Das wird der Kandidatur von Dietloff von Arnim für den Chefposten bei der ITF nicht förderlich sein.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, Jörg, weil ich glaube, dass es werden hier im Moment auch ziemlich viele offene Rechnungen bezahlt, ja, finde ich. Ja. Aber ich meine, gut, wenn das, es ist eine ganz, ganz schwierige Lage, und wenn die Vorwürfe stimmen, es sind schon ein paar grausliche Dinge, die da zu lesen waren. Es wird nicht zu Ende sein. Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, aber bald, Paul, ist die Geschichte von Miami zu Ende erzählt und man denkt immer, man fährt nach Florida, weil das Wetter dort beständig großartig ist. Als Baseball-Fan weiß ich, aber das Wetter ist nicht beständig großartig. Jetzt ist der Terminplan ein bisschen durcheinander gekommen. Das heißt, Carlos Alcaraz kann erst heute sein Viertelfinale gegen Taylor Fritz spielen. Und das heißt aber auch, dass Jannik Sinner für das Halbfinale dann eigentlich 24 Stunden mehr Vorbereitungszeit gehabt hat. Ist das einfach Pech? Ist das Wettbewerbsverzerrung? Hätte man vielleicht zumindest das Spiel von Alcaraz gegen Fritz früher ansetzen müssen, damit eben nicht dieser große Abstand stattfindet? Nämlich heute als erstes Match, aber das erste Match wird er bei Sky übertragen, ist, glaube ich, Medvedev gegen Cerundolo.
Ja, ist schon okay. Wir spielen, ist nicht Best of Five, also das passt schon. Das ist alles in Ordnung. Man hat jetzt, ja, mit diesen zehntägigen Masters-Turnieren hast du natürlich auch genügend Spielraum. Dann darf es auch mal so einen Regentag geben. Das ist vielleicht dann auch für Rom zum Beispiel auch praktisch. Da gab es ja in der Vergangenheit dann auch immer Stress, können wir uns erinnern, dann, dass dann mal an einem Samstag noch Viertelfinale gespielt werden musste und noch ein bisschen aufgeholt werden musste. Und dann gab es zwei Spiele an einem Tag. Also das macht's jetzt für Rom, Madrid alles ein bisschen entspannter.
Ja,
und ja.
Miami auf München da.
Ja, München hat ein Thema. Das stimmt. München wird wahrscheinlich auch.
Wenn ich mir überlege, dass du jetzt in Monte Carlo am 9. April, gut, Monte Carlo hin und her, und München Mitte April, das ist schon eine sportliche Veranstaltung irgendwie.
Ja, also wenn ich auf das Wetter heute draußen schaue, Paul, also hier, dann möchte ich mir nicht ausmalen, dass man hier in knapp 3 Wochen, ich freue mich ja auf das Turnier, aber es ist eine ganz schwierige Sache. Jörg, wer hat dich denn in Miami, egal ob Männer oder Frauen, bleiben wir bei den Männern, bislang am meisten beeindruckt? Ich habe da einen Kandidaten, von dem ich nicht dachte, dass er so viel besser geworden ist, aber wer hat dich bis jetzt beeindruckt?
Sag doch erst mal.
Also ich finde...
Sinner.
Nee. Genau, ich finde, dass sich Jannik Sinner echt nochmal verbessert hat. Ich finde, er steht näher an der Grundlinie, der spielt zwischendurch mit so viel Geschwindigkeit. Er hat sich seine Stops wieder ein bisschen abgewöhnt, die schlechten Stops. Und ich bin echt beeindruckt, dass der jetzt zum zweiten Mal hintereinander beim Tausender im Halbfinale steht. Also muss ich echt sagen, Respekt, also es, und ich billige ihm schon gute Chancen zu. Gegen Fritz hat er letzte Woche gewonnen, gegen Alcaraz hat er eine 2-3 Bilanz. Also mir gefällt der Sinner sehr, ja, sehr gut.
Das, ja, würde ich unterschreiben und naja, wenn man bei den Damen, bei denen ja man suchen muss nach Überraschung oder nach irgendwelchen Knalleffekten, da würde ich natürlich schon sagen, Sorana Cristea, das ist einfach mal ein kleines blitzlichartiges Ding, wo du sagst, naja, ja, aus dieser Routine, die sich da so ein bisschen eben im Moment entwickelt hat, heraus. Und bei den Herren ist es abseits von Jannik Sinner, die Amis feiern Chris Eubanks oder so.
Ist eine schöne Geschichte. Ja, wird wieder vorbei sein, ja.
Eben. Und ansonsten ist es natürlich etwas, wo man auch mal sagen muss, das vielleicht Schockierendste ist, wie sehr doch diese beiden Events in Indian Wells und Miami in diesem Jahr so an dem breiten Publikum, wo ich den Eindruck vorbeigehen, einfach, ja, weil natürlich kaum deutsche Beteiligung da ist, einer wie Djokovic fehlt, einer Nadal fehlt. Man kann jetzt immer natürlich sagen, okay, da alle die da nachrücken, alle Newcomer, alle Next Gen oder was weiß ich, aber wenn man ehrlich ist, guck mal in die Zeitung, was da drin ist oder was nicht drin ist. Es ist schockierend, wie sehr das am Publikum vorbeigeht.
Das ist es nämlich, Paul, ja, man merkt gar nicht, also Zverev fliegt also unerklärlicherweise mit 0 und 4 gegen Taro Daniel raus, Struff verliert gegen Dimitrov, muss er nicht zwingend verlieren und Batsch ist das Interesse, wie ich finde, unverdientermaßen gering, weil wer Carlos Alcaraz mal Tennis spielen gesehen hat, es ist jedes Mal wieder eine Offenbarung, auch gegen Tommy Paul, gegen Lajovic ist er hinten raus ein bisschen fahrig geworden, aber Alcaraz ist jedes Mal eine Show und Paul leider ist es so, das hätte sich mehr Publikum verdient. Nicht, dass ich wüsste, was man machen könnte.
Ja, absolut. Und genau das, was Jörg beschreibt, das macht es uns bei Sky nicht einfach, weil einfach, ja, diese Begeisterung, die kommt gar nicht erst so richtig ins Rollen, kommt gar nicht auf. Und dabei gibt es schon schöne Geschichten zu erzählen. Und Alcaraz ist, wie du sagst, es ist einfach immer wieder eine Schau. Es ist einfach Wahnsinn. Und jetzt kann er hier das Sunshine Double gewinnen. Es sind tolle Duelle. Jetzt Alcaraz gegen Fritz wird sicherlich interessant. Auch wenn ich Alcaraz da schon deutlich vorne sehe. Und Alcaraz-Sinner, sollte es dazu kommen, das ist ja auch wirklich, da könnte sich eine spannende Rivalität entwickeln. Und ich finde, Sinner läuft wirklich sehr, sehr unterm Radar. Wir dürfen nicht vergessen, der hatte Matchball gegen Alcaraz bei den US Open. Und ich glaube, wenn er dieses Match gewinnt, gewinnt er danach auch die US Open. Ich kann es nicht beweisen, aber mein Gefühl, weil er auch eigentlich, Wimbledon hat er schon super stark gespielt. Da hat er Alcaraz in vier souverän rausgenommen und war 2-0 Sätze gegen Djokovic vorne, hatte dann am Ende keine Chance gegen Djokovic trotzdem. Aber er hat sich verbessert, wie du sagst. Er steht noch offensiver an der Linie. Körperlich hat er nochmal zugelegt. Ich glaube, Darren Cahill da ins Team zu holen. Ja, sicherlich, das hat alles irgendwie Hand und Fuß. Jetzt sich quasi emanzipiert von Piatti, nächster Schritt gegangen. Und ja, also da, Alcaraz braucht einfach einen Gegenspieler langfristig. Und das könnte Sinner sein. Zverev, mal schauen. Ja.
Das unterschreibe ich. Ja. Das unterschreibe ich. Das sind auch zwei, die sozusagen zueinander passen, ne? Einfach.
Genau. Super Match.
Toll. Ja, Hard-Hitting absolut clean das ganze Spiel und ja, das ja, ich hab ehrlich gesagt Sinner, das ist ja natürlich auch eine Erwartung, die man oft hat, dann wenn jemand schnell hochkommt, dass auch dann ganz schnell die ganz großen Erfolge, das geht aber auch größtenteils ja nicht in dieser Zeit mehr und insofern klar, es ist eine Evolution da, fast auch wieder ein bisschen typisch, ne, von dem Mann, der jahrelang praktisch den Aufbau bewerkstelligt hat und jetzt gibt's einen anderen Input und ja, das sorgt für Fortschritt und das ist gut und ja, also das ist ein Spieler, der mir von Anfang an einfach sympathisch war in seinem ganzen Auftritt und so und ja, da wünsche ich mir auch einfach, dass er eine gute Karriere hat.
Ja, also
absolut,
überhaupt keine Frage. Und ich finde es natürlich auf der anderen Seite auch bei Sinner mittlerweile, aber jetzt auch im Vergleich zu Holger Rune, Paul, finde ich es natürlich schon bemerkenswert, wie bei sich jemand wie Alcaraz über das ganze Spiel ist. Natürlich zeigt er Emotionen, aber man hat nie den Eindruck, dass er die Konzentration irgendwie verliert, sondern der weiß, das muss ich tun, um zu gewinnen, und dieses Ziel verfolge ich. Vielleicht liegt's auch am Coach. Ich halte von Muratoglu als Coach genau nichts. Und Rühne fängt schon...
Ich halte viel von ihm.
Nee, ich nicht. Ich glaube, er ist ein kompletter Scharlatan, der sich super verkaufen kann. und ist vielleicht ein sympathischer Kerl. Aber wenn Rühne im zweiten Spiel gegen Taylor Fritz schon nach draußen mault, in seiner Box, dann stimmt da was nicht. Und sowas würde Alcaraz nie machen. Deshalb Ferrero tops Muratoglu, sage ich, Paul. What say you?
Ja, sage ich nicht. Also doch, ich sage schon, Ferrero toppt ihn. Ich glaube, Ferrero hat natürlich Muratoglu was voraus. Und das ist, er ist einfach als ehemalige Nummer 1, als French Open Sieger, hat er nochmal, glaube ich, einen anderen Zugang. Trotzdem ist, ich finde Muratoglu spannend. Und wenn Serena Williams so lange an deiner Seite ist und auf dich große Stücke hält, dann musst du schon was, dann musst du schon auch eine besondere Ansprache haben. Und da musst du schon auch einen speziellen Zugang zu den Topstars auch haben. Ja, er kann wahnsinnig gut erklären. Ich finde ihn sehr, sehr charismatisch in seinen Videos. Kann sich super vermarkten, ohne Zweifel. Aber ja, das ist eine spannende Kombination mit Holger Rune. Und trotzdem, ich sehe das genauso. Rune, der hat viele Themen. Bin ich auch mal gespannt, das Stichwort Emanzipation, da muss vielleicht auch mal irgendwann mal ein Schritt weg von der Mama, weg von dem alten Umfeld passieren, vielleicht dann nur Muratoglu. Gleichzeitig, das ist ein Stinkstiefel und das tut auch der Tour gut. Das kann auch ein spannender Gegenspieler übrigens werden es könnte so ein echt ein interessantes Dreigespann werden. Rune, Sinner, Alcaraz, traue ich Rune absolut zu, der hat das Zeug dazu, er hat einen heftigen Drive, also der sieht sich selber ja auf Augenhöhe mit Alcaraz und mit allen anderen, schon mit Djokovic jetzt schon, und ist ja natürlich noch eins drüber, ist völlig, hat das ja noch überhaupt nicht untermauert, aber trotzdem ein spannender Spieler, und wenn der die Balance findet, die sucht er noch, dann kann es für ihn ganz weit gehen.
Jörg, du hast gelaufen.
Es gibt ja nur zwei Dinge dazu. Also Muratoglu würde ich jederzeit als Marketingmanager, aber nicht als Sportdirektor einstellen. Und zweitens, was Rühne angeht, es gibt nicht die Pflicht, nett zu sein. Also in der Tat, in der, sage ich mal, dramaturgischen Besetzung brauchst du auch jemanden, der, ich meine, ich habe das im letzten Jahr auch ein bisschen zum Beispiel in Halle miterlebt, auch ein bisschen hinter den Kulissen. Es ist schon crazy, die ganze Truppe. Die Rune. Und gut. Wohin das führt, ich weiß es nicht. Auch der Weg, eben gegen den Strich zu bürsten und was weiß ich nicht, alle möglichen Schlagzeilen rauszuhauen und sich schon im Kreis der großen Drei künftig zu sehen, ist alles erlaubt. Nur, wie gesagt, die Fallhöhe danach ist eben umso größer.
Wir werden ihn in München sehen, Taylor Fritz übrigens auch. Ich freue mich sehr drauf. Rühne ist ja Titelverteidiger und wird dann bei -4 Grad und Graupelschauern in die zweite Runde nach dem Freilos bestreiten. Ich schaue ihm gerne zu. Er kann die Vorhand in einer Art und Weise beschleunigen, dass ich jedes Mal denke, wie macht er das? Wie sauber muss dieser Treffpunkt sein? Aber er hat halt verglichen mit Alcaraz schon noch unglaubliche Lücken in seinem Spiel. Zweiter Aufschlag, Rückhand. Ja, mal schauen, ob der große Marketing-Guru oder nach Paul Häuser der größte Trainer der Tennisgeschichte, Patrick Muratoglu, das richten kann. Nein, Paul, ich habe dich schon richtig verstanden.
Nein.
Ja, ich hab dich schon richtig verstanden. Gut, das war's mit der Big Show 603. Danke, Paul. Danke, Jörg. Nächste Woche sehen wir uns und hören wir uns wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
ist gar nichts toll.